Die Bayern kommen dem Ziel Meisterschaft immer näher. Der Kampf um die europäischen Plätze bleibt spannend. Und Union und Stuttgart sorgen für beste Samstagabendunterhaltung. Wir wollen über den 30. Spieltag in der Bundesliga der Männer sprechen. Mit Nina Potzel und Nele Hüpper. Und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Ich mach das nicht! Ich halte das nicht mehr aus! Ich will das nicht mehr sehen! Aber sie haben ein Tor gemacht! Ich glaube es nicht! Aber der Ball ist drin!
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, an der Stelle erstmal frohe Ostern an alle, die es feiern. Und ich freue mich sehr, sehr doll, dass wir dieses Osterwochenende begleiten dürfen, beziehungsweise abschließen dürfen mit dieser Sendung zum 30. Spieltag der Männer. Mein Name ist Eva Lotter-Bohle. Ihr kennt mich eventuell vor allem aus den Ligatouren zu der zweiten Bundesliga der Männer. Ich darf mal wieder einspringen für so eine tolle Bundesliga-Sendung und wieder feststellen, was denn jetzt eigentlich die bessere Liga ist, die Bundesliga oder die zweite Liga. Quizfrage, die Antwort ist die dritte Liga, natürlich. Und ich freue mich einfach sehr, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern ich zwei ganz fantastische Personen an meiner Seite habe, die sich mit mir, naja, gefreut haben über dieses Wochenende, durch das ein oder andere Spiel durchgequält haben. Ich darf als erstes Nina Potzel in dieser Runde begrüßen. Nina, schön, dass wir mal wieder zusammen Podcast aufnehmen.
Ja, hi Eva, ich freue mich auch mega. Ich habe mich schon, als ich gehört habe, wer heute hier mit dabei ist, brutal gefreut. Und es war ein ganz, ganz großes Fest, diese zwei Tage mit euch irgendwie durchzustehen sozusagen und durchzufeiern so ein bisschen auch. Also ja, schön, dass ich wieder dabei bin auch.
Und das Trio komplett macht dann Nele Hüpper. Nele, ich glaube, wir waren bis jetzt einmal zusammen im Podcast während der WM der Frauen. Und ich glaube, es ist unsere erste Bundesliga der Männer-Show zusammen. Ich weiß es nicht genau. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber schön, dass du da bist.
Also, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ja, krass. Also dafür haben wir aber viele andere Sachen zusammen gemacht, die eigentlich auch viel geiler sind, aber nicht hier in diesem Podcast gehören.
Ja. Das ist richtig. Aber also keine Angst, es gibt keine unzähligen Anekdoten. Nicht, dass Nina sich hier hinterher auch noch ausgeschlossen fühlt. Aber
ich wollte gerade sagen, FOMO kickt.
Nee. Damit fangen wir überhaupt nicht an. Und an der Stelle auch ganz liebe Grüße an Max. Der braucht wirklich, ich glaube, da müssen wir wirklich mal gucken, dass der immer so ein bisschen auf Fußballentzug kommt. Das ist ja furchtbar. Aber wir wollen den Spieltag durchgehen und zwar anhand der Tore, die geschossen wurden. Und da starten wir natürlich rein in das Spiel von Samstagabend. Ich habe es eben schon angeteasert. Zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Niemals zuvor fielen in einer Bundesliga-Partie 8 Tore in der ersten Halbzeit. Union Berlin und der VfB Stuttgart liefern sich zumindest 45 Minuten lang plus X ein sehr hitziges Duell, bei der Union durch Tore nach Standards von Ilic und Leit nach 20 Minuten 2-0 führt. Kurze Zeit später schlägt aber Stuttgart zurück und stellt mit Undavs und Milous Treffer auf 2-2. Leopold Querfeld packt dann in der 39. Minute ein absolutes Traumtor aus. Aber nur 4 Minuten später kann Chabot erst zum 3-3 einköpfen, bevor Chris Führig in der ersten Minute der Nachspielzeit Stuttgart das erste Mal in dieser Partie zur Führung verhilft. Ja, aber das letzte Wort vor der Pause, das sollte noch nicht gesprochen sein. Ilic schürt seinen Doppelpack wieder nach einem Freistoß. In der zweiten Halbzeit passiert dann, ja, also gemessen daran, was in der ersten Halbzeit passiert ist, relativ wenig. Also zwar haben beide Teams durchaus noch ihre Torchancen, aber gerade nach hinten raus will halt keine Mannschaft das letzte Risiko gehen und quasi das Golden Goal kassieren. Und damit bleibt Union auch im 6. Spiel in Folge ungeschlagen und sichert sich damit auch offiziell den Klassenerhalt. Für den VfB rücken damit allerdings die europäischen Plätze zumindest, naja, in der Liga langsam in die Ferne. Nele? Ach, schwierige Frage bei dem Duell, aber erstmal, geht denn das Unentschieden für dich in Ordnung?
Also vor dem Spiel, ich weiß gar nicht, ich habe dir meine Tipps vorher mal so geschickt aus Jux und Dollerei, davon war wahrscheinlich kein einziger richtig, auch das ist nur fair. Vor dem Spiel hätte ich ein Unentschieden wahrscheinlich einfach genommen und hätte gesagt, ja, ist halt ein Bundesligaspiel und ein Ergebnis, was kein Team irgendwie voranbringt. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich bin irgendwie so, ich gucke immer so nach rechts, weil da so mein großer Bildschirm mit den Notizen steht. Und die ersten zwei Sätze waren einfach nur so wildes Spiel, die ersten 30 Minuten und Digga, ich kann nicht mehr. Was so wirklich aus dieser Emotion heraus, diese erste Halbzeit war einfach wirklich unfassbar aufregend. Und dann auch noch in diesem ganzen Setting das 200. Spiel von Union Berlin in der Bundesliga, das 100. Heimspiel, ausgerechnet gegen Stuttgart, gegen die sie in der Relegation ja aufgestiegen sind. Also ja, Fußballgott, was willst du mehr? Wenn man jetzt dann aber wirklich noch mal so ein bisschen die zweite Halbzeit dann auch mit reinnimmt, muss ich ein bisschen jetzt auch Partypooper spielen, wenn ich ehrlich bin. Weil da war einfach so viel drin in diesen ersten 45 Minuten. Das hat so viel Kraft gezogen, glaube ich auch. Und dass dieses Unentschieden, um die Frage auch zu beantworten, glaube ich am Ende, dass ein gerechtes Unentschieden ist, aufgrund des Spielverlaufs. Das war mehr, in der zweiten Halbzeit war das einfach von beiden Teams mehr Kontrolle statt Chaos. Also wirklich, wenn ihr die Chance habt, schaut euch einfach diese erste Halbzeit nochmal an. Ich habe mir die im Taktikfeed so aufgemacht. Das war teilweise wirklich vogelwild, was da passiert ist. Weil da wirklich so Sachen, also das sind Sachen, die kennt man von Steffen Baumgart, aber das sind keine Sachen, die ich Sebastian Hoeneß zugetraut hatte, was da passiert ist. So. Also das war auf allen Ebenen vogelwild. Union ist halt wirklich so durch, ich glaube, Union hätte mit einem Tor mehr natürlich einfach eine großartige Party noch feiern können an diesem 30. Spieltag. Aber alles in allem kann sich, glaube ich, kein Zuschauer, keine Zuschauerin beschweren, die bei diesem Spiel dabei war, als auch die Fernsehzuschauer nicht. Es war ein Samstagabend-Topspiel, das den Namen endlich mal wieder verdient hatte.
Nina, wie siehst du das?
Ähnlich. Also ich habe mir auch genau in der zweiten Hälfte, deswegen habe ich gerade auch so sehr stark genickt, Nele, ich habe mir das genauso aufgeschrieben, auch in der zweiten Hälfte, war es deutlich kontrollierter und viel, viel weniger Chaos. Da hat Union dann vor allen Dingen auch mehr den Fokus auch auf die Defensive gelegt, weswegen dann halt einfach nicht mehr so das Visier so offen war. Irgendwie, ja, hat sich das fast so ein bisschen angefühlt, fand ich so, als hätten sie in der ersten Halbzeit sich gedacht, ja, machen wir doch mal, wir zocken jetzt so richtig Defensive, scheißegal. Wir haben einfach Bock, volle Kanone rauf aufs Tor. Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. War natürlich auch sehr fehlerbehaftet dann. Aber ja, ich habe zwischendurch meine Tante, die ist ja total Union-Verrückte, und habe ihr so zwischendurch geschrieben, na, habt ihr Spaß? Und sie so völlig verwirrt irgendwie, also ja, irgendwie schon, aber ist halt, was ist hier los? Also ja, die Zuschauer an der Alten Försterei, die hatten da, glaube ich, auch sehr viel Spaß.
Ja, ich glaube, für alle StandardliebhaberInnen war das auf jeden Fall ein ganz tolles Spiel. Also, ich weiß nicht, ich glaube, hinterher fallen 4 oder sogar 5 Tore nach Standards. Also, das war, ich meine, Christopher Trimmel, muss man natürlich da auch zu sagen, hat jetzt gerade seinen Vertrag verlängert, alle UnionerInnen schon vor dem Spiel sehr, sehr glücklich gemacht. Aber, also, ich meine, der schlägt Standards, also egal ob Ecken oder Freistöße, das ist ja wirklich, also so schön präzise. Und dann halt noch dazu dieses Tor von Querfeld aus 30 Metern, also wirklich diese Annahme, du siehst einfach, wie er Anlauf nimmt und du kannst ihm so ein bisschen mein Denken zusehen und denken so, ja komm, ich mach das jetzt einfach, in diesem Spiel ist irgendwie alles möglich. Ich glaube, ich finde halt irgendwie bei Union, also am Ende spricht man irgendwie mehr darüber, dass Stuttgart halt direkt nach dem 4-3 das 4-4 kassiert, aber ich finde es ehrlich gesagt, also Union gibt halt wirklich auch ja, zweimal dann so eine Führung her, ne? Und das, ich fand so die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Also es gab ja zwischendurch auch immer wieder Chancen für Stuttgart. Also eigentlich kann, glaube 6 Minuten nach dem 1-0 kann Demirovic eigentlich das 1-1 machen. Ich verstehe nicht so ganz, wie er es nicht macht, ehrlich gesagt. Also er steht da
eigentlich. Fehlerbehaftet das Spiel halt, oder?
Ja. Ja, und das ist, aber passt, ne? Genau. Aber ja, also ich fand es dann für mich auch sehr entspannt. Ich habe das Spiel im Real Life geguckt. Also ich hab gestern Abend einen Live-Ticker immer angehabt. Dachte irgendwann so, ah, warte mal, es sind jetzt erst 39 Minuten gespielt. Warte mal, was?
Ja, da ist noch eine Menge passiert. Ja, aber weil du das Tor von Leo Querfeld, will ich aber ganz kurz nochmal angesprochen, ja, hast, wie er so nachgedacht hat. Das war ja auch genau das, dass da einfach so viel Platz war, dass er diese Zeit hatte, so lange nachzudenken. Und das war bei Stuttgart wirklich, also in der zweiten Hälfte hatten sie dann mehr den Ball und deswegen nicht so wahnsinnig viel in der Defensive noch so krass zu agieren. Aber in der ersten Hälfte waren die einfach langsam und teilweise so weit weg von den Leuten, das war, fand ich ziemlich krass.
Ja, was irgendwie auch noch irgendwie schön zu sehen ist, ist so ein bisschen so die Ballbesitzphasen von Stuttgart, gerade in der zweiten Hälfte. Da gingen die dann auch wieder ein Stück nach vorne, obwohl sie das Mittelfeld sehr kompakt gehalten haben und Union so ein bisschen einzuschnüren, würde ich mal sagen. Das hat so ein bisschen das Spiel, also die zweite Hälfte einfach so ein bisschen lahm gemacht, obwohl Stuttgart da wirklich mit mehr Ballbesitz und mehr Pässen eigentlich mehr nach vorne gespielt hat. Aber das war so ein bisschen, das fand ich irgendwie ganz interessant zu sehen, dass irgendwie nach 8 Toren in einer Halbzeit, dass das nicht unbedingt der, dass das nicht unbedingt so der Garant ist für, okay, das ist jetzt was für Taktik, Feinschmecker. Aber das halt vor allem, was ich super cool fand, dass Sebastian Hoeneß da dann doch drauf reagiert hat und sich nicht von diesen hohen Tor, also dieser hohen Anzahl an Toren irgendwie hat so aus dem Konzept bringen lassen. Da würde ich tatsächlich eher Stuttgart auch nochmal loben wollen, weil man, das, was ich eben so angeschnitten habe mit Kontrolle statt Chaos, das ging halt vor allem von Stuttgart aus. Also die sind situativ einfach ein Stück immer weiter nach vorne und immer ein Stück höher gerutscht und Union hat sein Abwehrspiel mit so einer Dreierkette ein bisschen mehr in den Griff bekommen, dass halt eben nicht mehr noch, also dass nicht nochmal 5 Tore gefallen sind. Also es war wirklich einfach auch in der zweiten Halbzeit kann man so ein paar Szenen sehen, wo man so im Nachhinein sagen muss, ja, okay, irgendwie hat diese erste Halbzeit doch Spuren hinterlassen, aber trotzdem diese kompakte Struktur in der zweiten Halbzeit zu sehen, war dann doch irgendwie auch ein gutes Leveln, um dieses Vogelwilde aus der ersten Halbzeit irgendwie ein bisschen einzufangen. Und das fand ich tatsächlich an dem Spiel auch ganz gut.
Ja, was das auch so ein bisschen unterstreicht vielleicht, dass Stuttgart dann gerade in Ballbesitzphasen auch eine gewisse Sicherheit irgendwann ausgestrahlt hat, indem man die Passquote anguckt. Also ich habe dreimal nachgeguckt, ob das stimmt, aber Union hat einfach eine Passquote von 66%. Also dazu muss man sagen, die sind im Ligavergleich eh auf der 17. Ne? Also haben die zweitschlechteste Passquote im Ligavergleich. Aber sind eigentlich so durchschnittlich bei so 78,3%. Also es war auch schon wirklich brutal. Und sie sind aber gleichzeitig, und das hast du dann auch gesehen, extrem viele Kilometer gerannt. Also ich glaube, sie sind fast 6 Kilometer mehr gelaufen als die Stuttgarter. So, ne? Das zeigt natürlich auch, ne, klar, wenn du immer den Ball hinterherlaufen musst, weil du weniger Ballbesitz hast, ergibt Sinn. Aber beide Mannschaften haben sich dann irgendwann auch aufeinander angepasst, ne? Und dann war es eben auch nicht mehr dieses Vogelwilde, was, ja, ich weiß nicht, ob du das als Trainer dann machen kannst, dass du dann nach dem Spiel sagst, okay, wir gucken uns vielleicht die schlechten Dinge in der ersten Halbzeit an und die guten Dinge in der zweiten, obwohl du halt trotzdem in der ersten Halbzeit 4 Tore geschossen hast. Aber es ist, also ich glaube, Union, das ist halt das Ding, weil Union kann damit halt leben. Also Union kann mit diesem Unentschieden komplett leben nach dieser Saison, frühzeitigen Klassenerhalt, gerade nach letzter Saison. Aber für Stuttgart, boah, also ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob das dann so ein Ergebnis ist, wo man in der Phase der Saison sagen muss, ja, ich verstehe die Lobpunkte von Nela auch total, oder beziehungsweise was wir beide auch angesprochen hat. Aber das ist mir dann, also dafür, dass man vielleicht dann doch noch auf Europa hofft. Und ich weiß, ja klar, es gibt noch das DFB-Pokalfinale, aber darauf solltest du ja trotzdem nicht alle Karten setzen, wenn du es in der Liga so schaffen kannst. Und dafür war es mir dann doch fast doch der Tick zu wenig Risiko in der zweiten Hälfte da auf das 5. Tor quasi noch zu gehen.
Ja, zieht sich aber auch so ein bisschen so ein Ding von Stuttgart durch. Die haben, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, bisher in dieser Saison erst 3 Kontertore erzielt. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, das war vor dem Spiel, welche von diesen Toren jetzt alle als Kontertore zählten oder nicht. Aber in der letzten, also in der vergangenen Saison waren es 8 insgesamt. Dieser Umschaltmoment von Stuttgart, der letztes Jahr noch besser funktioniert hat, ist halt in dieser Saison noch gar nicht so richtig, außer jetzt die erste Halbzeit da ausgeklammert, so richtig zu Pass gekommen. Und da muss ich ehrlich gestehen, finde ich tatsächlich, ein Spiel macht keine Saison, 5 Euro ins Phrasenschwein, fair enough, aber man hat in diesem Spiel halt auch gesehen, was Stuttgart kann und dass sie das eben, also in den ersten 45 Minuten hat man sehr, sehr gut gesehen, was Stuttgart kann. Und ich glaube, ja, da hast du voll recht, Eva, das ist ein kleiner Dämpfer, aber wenn wir über den ganzen Spieltag im Kontext gucken, ist Stuttgart zwar ein bisschen gestolpert, aber hat Glück gehabt, dass andere Teams nicht noch besser performt haben, um das mal freundlich auszudrücken.
Und ich glaube, hat nicht Sebastian Hoeneß auch irgendwie schon ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob das vor oder nach dem Spiel war, wo er dann auch schon relativ deutlich gesagt hat, jo, ist halt nicht die Saison, wie wir sie uns erwartet haben und damit müssen wir jetzt leben und umgehen. Und das fand ich dann irgendwie auch ganz cool, dass er da sehr klare Worte gefunden hat und trotzdem halt gesagt hat, so ja, anders als mit umgehen können wir halt einfach auch nicht.
Ja, ein Honorable Mention sicherlich ist noch, also Undav, ne, erstes Tor seit 18. Januar, sicherlich für ihn, also keine Ahnung, ich fand, man muss da nicht immer zu viel reinrechnen, aber lag sicherlich auch daran, dass es nur das Anschlusstor war, aber also so richtig was abgefallen ist bei ihm da gefühlt auf dem Feld auch nicht, also der hat sich relativ humorlos diesen Ball genommen und ist dann, ne, wieder zum Anschlusspunkt gegangen, der natürlich auch sicherlich einfach keine leichte Zeit, weil er gleichzeitig dann natürlich, ne, er spielt quasi nur, weil Woltemade diese gelb-rote Karte gegen Werder kassiert hat, ne, gut, kann man jetzt diskutieren, ob er jetzt seine Chance da genutzt hat oder nicht. Aber generell, ich muss einfach, für wen ich absolut nochmal eine Lanze brechen muss, ist Finn Jeltsch. Ich finde, also der Kerl ist im Winter aus Nürnberg gekommen. Der ist 18 Jahre alt, glaube ich. Und ich finde es einfach, also mit was für einer Abgeklärtheit der zum, also ich weiß, das ist schwierig, wenn ein Spiel viel zu viel ausgegangen ist. Aber trotzdem, also gerade, das hätte auch früher schon höher stehen können für die Unioner. Und Jeltsch war für mich so ein Faktor, warum das eben nicht so war, weil er sehr, sehr gut auch immer in die Zweikämpfe reingekommen ist oder in die Blocks. Das fand ich schon sehr, sehr stark. Und ja, ich glaube, es ist einfach so ein Spiel, wo so jeder Spieler so ein bisschen seine Lehren rauszieht, auch wenn es so ein Phrasenschweintext ist. Aber sicherlich auch für, also ne, es sind jetzt noch vier Spieltage für Union ist die Saison halt jetzt, ne, die können die halt austrudeln lassen und gucken, die bestmöglichste Platzierung noch rauszuholen. Und aber für Stuttgart, also man muss ja auch sagen, sie haben es ja auch noch in der eigenen Hand trotzdem noch, ne, also sie spielen jetzt zu Hause gegen Heidenheim, auswärts bei St. Pauli, zu Hause gegen Augsburg und dann auswärts gegen Raba Leipzig, ne, also es sind irgendwie so alles und also ne, zweimal so Abstiegskandidaten und dann zwei Teams, die einen spielen relativ sicher schon halb in Europa und die anderen möchten vielleicht auch noch. Da bin ich mal gespannt, wie sie in den Spielen dann auftreten.
Ja, was ich irgendwie tatsächlich, sorry, dass ich da nochmal reingrätsche.
Nee, gerne.
Was ich irgendwie noch zu diesem Schlusspfiff sagen wollte, dass ich finde, man hat das selbst am Fernseher irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie gerade ganz, ganz, ganz viel Druck bei Union abfällt. Mhm. Und was aber auch gleichzeitig irgendwie sehr sinnbildlich für dieses Spiel an sich ist, das war irgendwie ein sehr wackeliges Fundament, dieses Spiel. Dieser eine Punkt gegen halt Stuttgart, das darf man halt auch nicht kleinreden, aber irgendwie hält's und irgendwie passt es dann doch. Und ich habe sehr viel Steffen Baumgart Fußball in der zweiten Liga gesehen. Und ich muss ehrlich gestehen, der hat mich beim HSV nicht immer gepackt. Aber auch, also bei Union ist es was, ein bisschen was anderes. Und unterm Strich, glaube ich, kann man einfach so sagen, beide Teams gehen mit einem gemischten Gefühl raus, aber Stuttgart, Union einfach mit einem bisschen besseren, mit einem bisschen schöneren und mit dem mehr, okay, wir trinken jetzt noch mal einen Pina Colada mehr und dann passt es, Gefühl.
Herrlich. Ich fand es übrigens richtig schön, dass wir hier auch einmal, wenn ich das einmal bemerken darf, richtig cool, dass Zingler im Interview vor dem Spiel auch so völlig aus dem Nichts und ohne, dass er gefragt worden ist, erwähnt hat, dass das Frauenteam 4-0 gewonnen hat.
Oh mein Gott, ja.
Und was ja für die auch mega wichtig für den Aufstieg ist. Und das fand ich wirklich, wirklich, weil ich meine, bei Union, da sieht man auch, dass sie es auch mit dem Frauenfußball eben ernst meinen. Und das irgendwie, fand ich, hat dann so das Bild von einem irgendwie einfach schönen Unioner-Abend dann so rund gemacht. Irgendwie war ja auch das 200. Bundesligaspiel und irgendwie das 100. Heimspiel und dann den Klassenerhalt geschafft, irgendwie so eine wilde erste Halbzeit, tolle Tore gesehen und dann irgendwie, dass der Präsi da irgendwie noch erwähnt, so ey, yo, es läuft irgendwie ganz okay, zumindest bei uns im Verein insgesamt gerade. Das finde ich irgendwie toll.
Ja, definitiv. Und Baumgart wurde auch vorm Spiel so ein bisschen gefragt, ob, also dass das ja noch nicht so zu 100% so, ich sag mal, sein Baumgart-Fußball sei, aber er, ne, ob er das so ein bisschen vermisst, hatte, wurde er auch gefragt. Und er meinte so, naja, erstmal nimmt er halt die Punkte mit und die Siege mit, so. Das ist ihm wichtiger. Er sagt so, klar, er hat halt gesagt, ja, sein Fußball, was seinen Fußball auch ausmachen würde, wäre halt das, eine Mannschaft auf dem Platz steht, die halt Spaß am Fußballspielen hat und da halt immer 100% gibt etc. Und halt auch, ne, körperlich etc. da ist. Und ich glaube, das hast du eben schon in dem Spiel auch gesehen. Ne? Also da war wirklich Spielfreude da. Und ganz ehrlich, auch aus neutraler Sicht, nehme ich lieber mehr solcher Spieler von Union, weil wir wissen auch alle, also das soll kein Bashing sein, aber es gab durchaus Union-Spiele, da wusstest du, wenn Union das 1-0 macht, jut, kannst du dir jetzt auch die restlichen 85 Minuten zurücklegen und sagen, ja, ich glaube, da passiert nicht mehr ganz so viel. Ist halt, ja, keine Ahnung, ich finde halt, wir haben ein paar Ergebnisse in diesem Bundesliga-Wochenende gesehen, wo man sagen kann, okay, da könnte jetzt ein bisschen mehr passiert sein. Von daher nehme ich das einfach sehr gerne, dieses Ergebnis und dieses Spiel. Und für der beliebte Satz für neutrale Zuschauer, ne, war es ein schönes Spiel, so muss man so sagen. So, der Vollständigkeit halber noch. Die nächsten Gegner vom VfB Stuttgart habe ich euch schon genannt. Wir wollen aber natürlich noch schauen, auf wen der FC Union Berlin jetzt noch trifft. Das ist unter anderem der VfL Bochum. Dann geht es zu Hause gegen Werder Bremen, zu Hause gegen Heidenheim und dann ist der letzte Spieltag auswärts beim FC Augsburg. Die Tabellensituation sieht so aus, wir haben lange drum herum geredet, jetzt auch mal was Konkretes. Union steht auf Platz 13 mit 35 Punkten und Stuttgart auf Platz 11 mit 41 Punkten. Also sie haben sich da auf jeden Fall noch so ein bisschen angenähert. Aber das ist erstmal so, wie es eben jetzt nach diesem 30. Spieltag aussieht. Und dann springen wir zum nächsten Spiel, und zwar zu dem, in dem zwei von den Spielen, bei dem 5 Tore gefallen sind, nämlich das zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Der BVB gewinnt, wie auch der FC Bayern, Spoiler, sein Spiel nach dem Champions-League-Ausscheiden gegen Barcelona, gewinnt eben gegen Gladbach und zieht auch in der Tabelle an den Gladbachern vorbei auf Platz 7, punktgleich mit Werder Bremen und 2 Punkte hinter den Mainzern auf Platz 6. Dabei geht aber eigentlich Gladbach im Westfalenstadion durch eine schöne Einzelleistung von Itakura in der 24. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeit schlägt der BVB dann aber direkt 3-mal zu. In der 41. Minute trifft Girassi nach schöner Vorarbeit vom eingewechselten Chukwuemeka zum 1-1 und auch das 2-1 fällt über eine ähnliche Situation wieder über die rechte Seite. Diesmal trifft Netscher und zum 3-1 in der 5. Minute der Nachspielzeit. Wir hatten gefühlt sehr, sehr viele Tore in der Nachspielzeit, gerade in der ersten Halbzeit in diesem Wochenende, darf sich dann Svensson noch auf den Spielbogen eintragen. Omlin kann Girassis Schuss zwar noch abwehren, ist aber dann gegen Svenssons Kopfball machtlos. Und ja, zu Beginn der zweiten Halbzeit will Dortmund dann eigentlich da weitermachen, wo sie in der ersten aufgehört haben. Es fehlt aber da vor allem die letzte Präzision. Stattdessen bekommt Gladbach einen Elfmeter zugesprochen in der 57. Minute. Es gibt einen relativ langen VAR-Check, ehrlich gesagt. Nach einem Foul von Netscher einen Kleindienst, oder wie dann Daniel Siebert meinte, Tim Kleinschmidt, passt. Und Stöger verwandelt dann diesen fälligen Strafstoß zum 3-2. Was auf dem Papier relativ knapp aussieht, ist es dann aber ehrlich gesagt tatsächlich nicht, weil so richtig auf den Ausgleich drängt Gladbach dann noch nicht. Und ich glaube, hinterher ist dann dieses 3-2 für Dortmund auch gar nicht mal so ungefährdet. Nina, du hattest die Freude, dir dieses Spiel anzugucken. Wie bewertest du denn Dortmunds erste Halbzeit vor allem, also nach dem Rückstand?
Ich finde, das war so eins insgesamt gesehen der relativ vielen Spiele, die phasenweise furchtbar langweilig waren und dann aber phasenweise so völlig wild wieder waren. Und die erste Hälfte war, jetzt, weil du nach Dortmund gefragt hast, ich fand, dass die Einwechslung von Chukwuemeka richtig viel Schwung reingebracht hat. Weil bis daher waren es sowohl bei Dortmund als auch bei Gladbach einfach richtig dolle viele Fragezeichen. Die waren also gerade bei dem Gegentor absolut anderswo mit dem Kopf. Sonst eigentlich relativ stabil, fand ich in der Defensive. Gerade Süle war da sehr aufmerksam phasenweise. Aber bei dem Gegentreffer wirklich absolut keine Ahnung, wo die Köpfe da waren, dass die da einfach, vor allen Dingen im Mittelfeld, ne, wie die da den Itakura haben einfach machen lassen. Der ist da durchspaziert wie sonst sowas. Ansonsten, die Rückwärtsbewegung war auch nicht so gut, aber das hat sich über das ganze Spiel mehr oder weniger gezogen. Aber bei der ersten Hälfte so präsent, fand ich, dass quasi nicht vorhanden war und dann Gladbach da relativ viel freies Spiel hatte, aber das halt nicht genutzt hat. Chukwuemeka ist ja reingekommen für Bayer, der sich verletzt hatte zwischendurch, was natürlich mega bitter ist für ihn. Aber wie gesagt, fürs Spiel, glaube ich, hat es richtig, richtig gut getan. Ich habe noch gedacht, als er eingewechselt worden ist, dann, der hat den Platz betreten, als hätte er so gar keinen Bock auf dieses Spiel gehabt. Also so wirklich, der war echt so, also ich glaube, es war nach einer halben Stunde, 34. Minute oder was, und er kam da rein und dann hat der aber so gezockt und irgendwie immer wieder tolle, tolle Wege gemacht. Und ja, das war irgendwie toll. Und dann ist es ein bisschen so ein klassisches BVB-Spiel auch. Also gerade dann mit den Treffern, die da fallen, ab der 41. Minute auch voll krass, dann 3 Tore. Wenn's mal läuft, dann läuft's beim BVB. Und dann wird man aber hinten raus, um schon mal auf die zweite Halbzeit zu schielen, bisschen arrogant fast wieder. Und so, ja, jetzt sind wir ja mit dabei und jetzt, ja, passt ja. Und dann strengen sie sich gar nicht mehr so richtig dolle an. Also, ja, irgendwie gerade nach dem Gegentreffer haben sie auch nicht wirklich viel geändert am Spiel. Muss man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, hat sich irgendwie auch ausgezählt dann ab der 41. Minute. Aber ja, bisschen viele Fragezeichen, ehrlich gesagt.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich konnte mir die Spiele nicht angucken, sondern habe sie gehört vom Sonntag, was auch mal ein interessanter Genuss war. Deswegen kann ich mir jetzt keine eigene Meinung bilden in dem Sinne, dass ich selber was gesehen habe, sondern musste mich auf das verlassen, was die Hörfunkkolleginnen und Kollegen so erzählt haben. Aber was ich da als Frage einhaken würde, weil das so vom Hörgefühl sich so ein bisschen angehört hat, lag das, was du eben beschrieben hast, Nina, mehr an Dortmunds Effektivität in der ersten Hälfte oder daran, dass Gladbach in der zweiten Hälfte keine eigenen Chancen kreiert hat? Weil es hörte sich tatsächlich so, im Audio-Livestream hörte sich das so an, dass nur noch Dortmund das Spiel gemacht hat in Halbzeit 2.
Ja, das, also voll. Genau das habe ich mir auch tatsächlich mit aufgeschrieben. In der zweiten Hälfte kommt da kaum was von Gladbach, bis auf den Strafstoß halt. Die waren in der ersten Viertelstunde oder was, ziemlich aggressiv fand ich auch unterwegs. Skelly hat ja auch eine sehr frühe gelbe Karte gesehen. Kleindienst ist da enorm intensiv in die Zweikämpfe gegangen. Haben da auf Konter gelauert und diese Umschaltsituation ein bisschen besser genutzt. In der zweiten Hälfte war das wirklich, also da haben sie die Situation eben nicht mehr so gut ausgespielt und hatten auch dann, als es schon 3-2 stand, nicht wirklich Bestrebungen, da irgendwie was zu ändern, fand ich. Und das war irgendwie so ein bisschen, was selbst mich irgendwie ein bisschen frustriert hat, obwohl ich ein bisschen mit dem BVB fast sympathisiere so, hat mich das trotzdem total genervt. Sorry, Nele. Hat mich das trotzdem.
Und damit ist diese Aufnahme jetzt beendet.
Ja, danke fürs Gespräch. Tschüss, ne? Adios.
Also ich bin da nicht so wahnsinnig drin im Ruhrgebiet Westen, so ist eh nicht mein Fall. Aber selbst mich hat es dann irgendwie auf Gladbach schauend irgendwie so frustriert, dass ich meine, es steht 3-2, da ist noch richtig viel Raum und eigentlich ist dann so ein Anschlusstreffer ja mega guter Wake-up-Call, irgendwie wirklich wieder diese Umschaltsituation gut auszuspielen, vielleicht wieder ein bisschen aggressiver in die Zweikämpfe gehen, mehr Räume zu suchen, aber nee, da war wirklich nehmen wir jetzt halt hin, wa?
Ich finde, lass uns gerne mal einmal zusammen auf den Elfmeter schauen, weil ich fand es ja auch irgendwie kurios, also der Punkt vom vermeintlichen Foul bis hin zum Check, weil die halt warten mussten, bis überhaupt das Spiel mal unterbrochen war, dann dauert es für mich gefühlt, auch als Zuschauer vom TV, ewig, bis Siebert überhaupt rausgeht und es sich selber anguckt. Und dann geht es ja mit dem Check, also mir ist dann dauert, aber es fühlte sich eben extrem lange an und mein erster Gedanke war, als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, also im laufenden Spiel, dachte ich so, ja, klar, ist Elva, weil einfach der Kontakt da ist. Aber ich verstehe, also ich muss schon mal vorweg schieben, ich verstehe natürlich auch vor allem Dortmund-Fans, die halt sagen, ja, okay, also per se wollen wir das wirklich als Elfmeter gepfiffen haben, ne? Also nimmt Kleindienst das nicht auch zu sehr an. Nina, wie würdest du sagen, Elfmeter okay, also gerade auch dann nach VAR-Check?
Ja, also ich bin da ehrlich gesagt total bei dir. Mir geht es genauso, auch dass ich irgendwie so beide Seiten ein bisschen verstehen kann. Also ich kann das schon verstehen, wenn man das so verargumentiert, naja, der Kontakt war halt da. Und das war da dieses Gewusel auch mit Kobel und so. Und ja, ich bin da ja eh mittlerweile echt so, dass ich mir bei ganz vielen Situationen denke, ja, klar, irgendwie verargumentieren kannst du es im Zweifel. Außer bei Openda teilweise. Aber andere Sache, bin ich genau bei dir mit dabei. Kann man machen, ich würde es eher nicht sagen. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, ist eine Elfer.
Ja, ich finde halt die Situation immer so schwierig zu bewerten, weil es ist ja wie so ein gegenseitiges Stempel, ne? Also genau. Beide, es ist halt quasi Duell der Füße in der Luft. Ja. Ne? Also es ist halt, ne, wenn das der Kontakt ist, wenn beide Füße quasi auf dem Rasen ist, ist, glaube ich, eine ziemlich klare Sache. Dann ist es halt einfach Stempel, dann sagst du ja, okay, ist doof, ne? Ist dann halt ein Foul. Aber ich finde, das ist halt so schwierig, weil beide gehen halt irgendwie nur mit dem Blick auf den Ball da rein und ja,
also, ich habe zwischendurch auch irgendwie gedacht, dass es vielleicht auch irgendein Stürmerfoul noch gepfiffen werden könnte oder sowas, dass man deswegen, dass es deswegen auch so lange gedauert hat, weil sie halt geguckt haben, okay, wer war da jetzt genau wirklich als erstes und so. Also verzwickte Situation, ich hätte es in alle Richtungen verstehen können.
Ja, ja, und vor allem für Siebert natürlich dann auch irgendwie undankbar, weil, again, wir wissen dann nicht, ne, sieht er die Situation überhaupt? Im ersten Moment, beziehungsweise ne, liefert der Check im Hintergrund, das wird er gewusst haben irgendwann, ne, das wird ihm ja durchgegeben. Aber kann natürlich auch sein, dass er es zum Beispiel in erster Instanz auch fast gedacht hat, ja, ich wäre halt auch einfach fein damit gewesen, es weiterlaufen zu lassen, indem er sagt, naja, für mich ist es halt weder ein Stürmerfoul noch ein Foul an Kleindienst und dann lassen wir das Ding. Ich fand halt, ja.
Der Check war sehr, sehr lang, das stimmt. Aber irgendwie finde ich dann auch so insgesamt, finde ich es okay, dass der Strafstoß dann gegeben worden ist, weil diese ganze Szene einfach sehr amüsant war, sagen wir es so. Also wie lange das gedauert hat, wie nervös der Schiri da schon ich habe gerade seinen Namen.
Daniel Siebert.
Daniel Siebert, danke. Wie nervös er da gewirkt hat, was ich auch 100% wäre. Und wie er dann Kleinschmidt sagt und dann auch irgendwie so ein Heckmeck ist am Elferpunkt und irgendwie Girassi nochmal zu Kobel geht und dann Weigel sich total beschwert oder was, Stöger den Elfer versenkt und aber dann irgendwie vor den Dortmund-Fans jubelt und da irgendwie deswegen die gelbe Karte kriegt und so. Dieser ganze Hack-Mack war schon filmreif, bin ich ehrlich.
Wie man so schön sagt, Shithousery. Also das war wirklich Shithousery. So. Ich finde es ja irgendwie, ich finde es ja auch manchmal ein bisschen lustig. Also ist halt immer so, ne, diese Mindgames, so gerade von so einem Elfmeter, ne, müssen die alle selber wissen, ob man das so durchziehen will. Aber ja, also ich muss jetzt sagen, ich glaube, wir würden mehr darüber diskutieren, wäre es halt mehr spielentscheidend gewesen. Ne? Also so kann man, glaube ich, sagen, ja, okay.
Ne, absolut.
Ne, Entscheidung steht am Ende, war aber, also, ne, wie gesagt, es kam, das war jetzt kein Hallo-Wach-Moment für Gladbach. So. Also, ich glaube, gefühlt hatten sie ja auch keinen, also ich glaube, sie hatten noch einen Torschuss beziehungsweise sie hatten offiziell glaube ich, drei Torschüsse dann noch oder drei Schüsse in der zweiten Halbzeit. So, ne? Okay, ist halt ein bisschen wenig hinten raus. Und was ich halt, also du konntest halt wirklich bei Dortmund irgendwann sehen, so gerade auch so bei Adeyemi und Co., die Kräfte sind dann so ein bisschen nachgelassen. Ich fand, die Wechsel hatten dann ehrlich gesagt keinen wirklichen, wie man immer so schön sagt, Impact. Also Brand kam dann für Adeyemi, Özcan für Netscher und Can für Süle. Gut, ne, Can für Süle, ne, ergibt Sinn, gerade defensiv. Also keine Ahnung, ich fand das jetzt nach vorne hin dann auch einfach nicht mehr.
Ich fand insgesamt waren so die, was weiß ich, letzte Viertelstunde oder was, gut, da hat der BVB dann nochmal kurz ein bisschen aufgedreht, aber so insgesamt waren so die letzten 20 Minuten oder was eher so ein, ja, wir spielen halt jetzt hier irgendwie zu Ende und selbst in dieser Viertelstunde, wo der BVB nochmal so ein bisschen mehr Druck gemacht hat, selbst da war es irgendwie nicht so richtig zwingend. Also Brandt hatte da ja nochmal diese eine Situation, wo er dann in den 16er geht, sich dann dabei zu spät entscheidet, weil, also was auch total Sinn ergibt, ehrlich gesagt, so wie er aktuell drauf ist, dass da der Kopf einfach an ist und er dann eben sehr, sehr lange überlegt. Er hat dann noch irgendwie am Lean vor sich und man denkt sich so, ja, schieß oder spiel halt früher ab und dann spielt er halt in eine Füße. beziehungsweise nee, spielt zurück und da ist niemand seiner Mitspieler. Das kann ich dann auch total verstehen. In der Nachspielzeit gab es auch nochmal irgendwie von Guirassy eine Situation, das war ein 3-2 oder was, wo Guirassy auch so wahnsinnig viel Platz hat und dann ausgerechnet den Weg irgendwie in Gladbacher Füße findet. Also das war dann irgendwie auch so ein bisschen typisch, dass viele, viele Bälle irgendwie abgefangen worden sind, beziehungsweise überhaupt an die falschen Leute, an die falsche Stelle gebracht worden sind. Eine Sache, die aber auch noch also positiv erwähnenswert ist, ist auf jeden Fall diese Grätsche von Ben Sebaini.
Ja.
In der 84. Halleluja!
Ja, gehe ich komplett mit. Wir haben ja auch schon gesagt, war auch ein Tag der schönen Grätschen. Ich mag das ja. Also ich liebe das ja auch, wenn du im Stadion bist und da wird manchmal eine gute Verteidigungsaktion wird genauso gefeiert, als hättest du ihm gerade ein Tor geschossen oder eine Ecke rausgeholt. Also ich mag das immer total gerne. Das ist einfach wie, das pusht ja auch natürlich so eine Defensivleistung auch nochmal mehr. Ich fand das einfach, also ich fand das Spiel von Dortmund gegen Barca unter der Woche, fand ich schon brutal gut. Also Hut ab da einfach nochmal dafür, dass das Ding ja schon quasi durch war, sich da doch relativ lange irgendwie noch diese Option offen zu halten. Und dann ist es halt Barca so, ne? Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die haben dann halt einfach die Qualität, die da auch schön, also ja, es ist so schön bei Ted Lasso, it's the hope that kills you. Also der so schön, wenn du dieser kleine Funken Hoffnung, der kommt so hoch und Barca sagt dann so, nein, du nicht.
Aber da war es eben das, was, finde ich, jetzt gegen Gladbach so gefehlt hat. Ich meine, klar, sie haben trotzdem gewonnen und so und gerade Chukwuemeka eben ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber diese Intensität hat mir einfach total gefehlt.
Verstehe ich, ja. Aber ist halt natürlich...
Also ich würde aber ganz gerne reinhaken.
Ja, gerne.
Also das Ding ist, was mir so in Bezug auf Dortmund, wir wissen alle, ich bin Schalke-Fan, ich halte mich von Dortmund fern, soweit es geht. Aber um sowas wie Champions League kommt man ja auch nicht drum herum. Aber was tatsächlich mir so im Verlauf des letzten Jahres so ein bisschen aufgefallen ist, gerade in Bezug auf Dortmund, war, ist, dass unter Terzic war die Mannschaft oft so instabil nach Rückständen. Und ich würde jetzt mal so ein bisschen eine steile Hyper-Hypothese hier in den Raum stellen und sagen, unter Kovac erstaunlicherweise ist das anders. Weil auch wenn ich das Spiel jetzt wirklich nicht gesehen habe, aber das, was ich gehört habe über diese Live-Reportage, hatte ich jetzt, auch wenn es am Ende ein bisschen bräsig war, so wie Nina das erzählt, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die wieder komplett zusammenfallen. Und auch halt eben sich von diesem wirklich auch ja schönen Itakura-Tor nicht aus dem Konzept bringen lassen und nicht wieder halt wie so Angst-Dortmund unterwegs ist und so ein bisschen halt einfach so instabil ist.
Ja, um ehrlich zu sein, ich glaube fast, dass das ein bisschen mehr an Gladbach gelegen hat. Also ich habe da, finde ich, irgendwie also eine interessante These, über die ich noch gar nicht so nachgedacht habe, aber jetzt gerade in dem Spiel könnte das mit reingespielt haben, weil da hat es auch ein paar Momente gegeben, wo das wirklich nicht so wahnsinnig stabil ausgesehen hat, um es mal so zu formulieren. Süle war das dann sehr oft eben, oder Ben Sebaini mit dieser einen krassen Grätsche, aber so als Gefüge zusammen, fand ich, waren da zu viele Momente auch, die da immer noch ein bisschen losgelöst gewirkt haben. Und wie gesagt, so wahnsinnig dolle, brenzlig ist es dann in vielen Teilen auch nicht mehr geworden, einfach durch Gladbach. Also wenn Gladbach da noch ein bisschen mehr draus gemacht hätte, ein bisschen variabler vielleicht auch probiert hätte, durch die Ketten zu kommen, dann hätte das vielleicht nochmal anders aussehen können. Und vor allen Dingen, ehrlich gesagt, frage ich mich so ein bisschen, wie das ausgesehen hätte, wenn Chukwuemeka nicht eingewechselt worden wäre, so früh. Das ist, finde ich, ein ziemlich großes Fragezeichen, ehrlich gesagt.
Das ist immer diese wäre Fahrradkette, ne?
Also. Sowieso. Also, ne, Bayer hatte auch tolle Momente. Also, der hatte auch so eine Situation, wo der irgendwie auf außen halt einfach runtergesprintet ist, sozusagen, ja. Und unfassbar viel Raum auch hatte. Also, das war dann auch ein Manko bei Gladbach, dass sie da irgendwie teilweise sehr viel Raum gelassen haben. Aber ja, Chukwuemeka konnte da einfach irgendwie mehr draus machen und hat auch mehr gezockt so und sich mehr getraut gefühlt, auch wirklich den Weg mal reinzugehen in den 16er und eben keine Hereingabe zu spielen.
Ja, ich glaube, was ich sagen muss, was mich halt bei Dortmund überzeugt hat, war, dass sie halt nach diesem 1-1 direkt weitergemacht haben und eben dann auch, also fast diese Tore einfach erzwungen haben, ne? Also ich meine, man muss ja auch einfach sagen, es gab auch Spiele beim BVB, wo sie dann das 1-1 gemacht hätten und direkt im Anschluss wieder ein Gegentor kassieren oder so. Aber ich fand dann eben auch schon, also du hast dann richtig gesehen, die haben dieses Momentum einfach genutzt und haben da komplett reingespielt und haben dann eben auch gerade diese rechte Seite clever immer wieder genutzt und da eben in die, also Gladbach einfach komplett auskombiniert, ne? Also und dann eben von Gladbach klar auch keinen Druck auf die Hereingabe. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein, wenn man es im Fußball so nennen kann, aber auch so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also ne, liegt es jetzt daran, dass Gladbach nicht richtig im Spiel war oder liegt es daran, dass Dortmund gut war und da war? Ich glaube halt, so oder so war es einfach ein brutal wichtiges Spiel in dem Sinne für Dortmund, das halt nicht zu verlieren und einfach jetzt, nachdem man es ja zwischendurch so aussah, als könnte man sich von Europa für nächste Saison verabschieden, weil es einfach diese absolute Hängephase gab, dass sie sich unter Kovac eben stabilisiert hat, was Nela auch gesagt hat, ne? Und da eben wieder da so eine gewisse, ja, diese Niederschläge, die man jetzt kassiert hat, im Prinzip auch ein bisschen mehr nutzen. Und wie gesagt, also es hätte auch oft genug so vorgekommen, dass du dann eben erst recht dieses Spiel gegen Gladbach verlierst. Ne? Du hast dann eigentlich die Möglichkeit, in der Liga den Gegner zu überholen und dann einfach gerade auch aufgrund des besseren Torverhältnisses eben auch Werder zu überholen. Und dann, ne, klar, eben was man sagt, mit Kopf an, du kriegst dann dieses 1-0 irgendwie schon auch so ein bisschen aus dem Nichts. Und ne, klar, du kannst ihnen auch dabei zugucken, dass es eben gebraucht hat, bis sie dann da reingefunden haben. Aber das fand ich schon auch durchaus, also ne, keine Ahnung, ich glaube, es wird auch genug auf Dortmund draufgehauen. Und ich finde, dann kann man auch durchaus mal sagen, das haben sie gut gemacht. Und ja, klar, also bei Gladbach hat es dann, also auch der Dreierwechsel, Hack, Leiner, Netz, ne, haben auch nichts gebracht.
Nee.
So, aber man muss ja auch einfach sagen, dass Dortmund dann auch einfach, ja, die Räume zugemacht hat, gut verdichtet hat, im Zentrum auch. Und ja, einfach die Ballbesitzphasen einfach komplett locker rausgespielt hat. So. Und das ist dann natürlich auch, das ist einfach wichtig für zum Ende der Saison, weil sie jetzt natürlich auch so, ja, auch das Endprogramm von Dortmund finde ich auch ganz wild, muss ich sagen. Also die spielen jetzt auswärts bei Hoffenheim, darüber sprechen wir als nächstes. Dann zu Hause gegen Wolfsburg. Wolfsburg will, weiß ich, gefühlt auch nie, was du da jetzt bekommst. Und dann spielst du auswärts bei Leverkusen. Das Leverkusen von gerade. Bin ich mal gespannt, wie das Spiel wird tatsächlich. Und dann halt zu Hause gegen Kiel, die vielleicht zu dem Zeitpunkt, entweder sind sie schon abgestiegen oder irgendwie noch letzte Chance.
Neue Höhenluft schnuppern.
Ja, ne, genau. So, das sind dann so, dieses Kiel-Spiel ist gerade was, also wenn es am Ende der Saison wirklich dann irgendwie um diese drei Punkte gehen könnte. Da bin ich immer so ein bisschen, das könnte schwierig werden, aber also wichtig ist halt, dass du dir einfach vor diesem letzten Spiel in eine Position begibst, wo es vielleicht sogar fast, also gerade weil du ja gegen Wolfsburg auch einen Konkurrenten da mit drin hast im Kampf um Europa, das Spiel musst du halt gewinnen. Und ich glaube, dieses Leverkusen-Spiel, wenn sie halt die Ansätze, die sie ja zuletzt auch in den letzten Wochen auch gegen Bayern und Co. immer wieder gezeigt haben, darf man ja auch nicht vergessen, so die Woche war per se an fußballerischer Leistung ja durchaus gut, ne, trotz dieses Ausscheidens. Und dann glaube ich schon, dass sie da auch doch noch durchaus Chancen auf Europa haben.
Ja, ich bin auch super gespannt auf das Spiel gegen Leverkusen, ganz ehrlich. Also wie gesagt, so wie Dortmund sich gerade anstellt und Leverkusen irgendwie jetzt auch zuletzt gespielt hat, kann irgendwie ein Kracher werden. Darf ich noch mal einmal ganz kurz zu den Toren was sagen, weil das fand ich mich so krass, wie Copy-Paste das war. Über die rechte Seite und immer auch irgendwie Adeyemi noch mit anmischen. Und vor allen Dingen beim 3-1 durch Svensson, also da war es ja dann auch schon echt ein bisschen dämlich von der Gladbacher Intermannschaft, also dass man da nicht dann irgendwann mal so langsam klockt, okay, hier müssen wir jetzt mal ein bisschen was anders verteilen. Aber das war jetzt Kouemeka wieder, der über rechts mega schön durchgedribbelt ist und dann eine Hereingabe gegeben hat, genau in den Rücken von den Gladbachern. Und die Gladbacher, die ich jetzt so sage, das waren 4, 5 Leute oder was, dem Girassi erstmal im Rücken total egal war. Und das fand ich so krass. Also wirklich, 4, 5 Leute, die da sind und einfach denken so, ja, nee, wir gucken ganz woanders hin. Das fand ich sehr, sehr krass. Das habe ich gerade noch in meinen Notizen entdeckt, was ich noch anbringen wollte.
Ja, ich finde auch, also Gladbach ist für mich auch, also ich meine, sie mussten ja auch wieder, Omlin jetzt diesmal wieder rechtzeitig fit geworden, ne? Deshalb ist Cardoso ja auch wieder auf die Bank gerutscht. Ich finde es halt, also Gladbach ist auch so eine Wundertüte, ne? Also wo man irgendwie immer nicht so ganz weiß, was man bekommt. Auch die haben ja in der Theorie, ne, also sind ja nur ein Punkt hinter Dortmund, aber halt zwei Plätze dahinter auf Platz 9, so, weil da ist noch Werder Bremen dazwischen. Aber sie spielen jetzt auch irgendwie auswärts bei Hoffenheim, dann zu Hause, gar nicht wahr, sie spielen auswärts bei Kiel, dann zu Hause gegen Hoffenheim, so rum. Auswärts bei Bayern und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Also die haben witzigerweise bis auf Bayern, haben Dortmund und Gladbach genau die gleichen Gegner in der Endphase. Also es ist eine wirklich, dann logischerweise
ja, eine andere Reihenfolge. Das ist richtig cool, weil das, dann sieht man ja, wer Europa dann wirklich verdient hat.
Ja. Nein, aber das finde ich ehrlich relativ interessant, ne, weil ja. Sie haben dann natürlich, also natürlich andere Reihenfolge. Für Gladbach geht es jetzt halt als erstes gegen Kiel. Aber die könnten sich natürlich dann am letzten Spieltag wiederum gegen Wolfsburg direkt auf dem Feld nochmal so ein kleines Battle liefern. Also von daher, ich finde wirklich, dieser Kampf um Europa hinten raus, der könnte noch richtig spannend werden. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch ein ganz anderer Verein nach Europa. Viele Menschen. Entschuldigung, das muss aber sein.
Das ist, bestimmt irgendwo so eine Strichliste, wie oft Eva Bielefeld 100%. Erwähnt.
Hundertprozentig. Ja. Es tut mir auch nicht
leid. Und wenn nicht, dann fangt's jetzt an.
Es tut mir auch wirklich nicht leid, sage ich an der Stelle einfach mal so.
Ihr nee, absolut über zu Recht.
Absolut zu Recht.
So.
Wir sind hier für Arminia, Liebe.
Ja, das wollte ich hören. Aber gut, also nochmal zur Vervollständigkeit halber, ich entschuldige mich wirklich für diese Wortfindungsstörung, wenigstens das Wort kriege ich jetzt richtig ausgesprochen, der Tag war lang. Aber Dortmund auf Platz 7 eben mit 45 Punkten, Gladbach auf Platz 9 mit 44 Punkten, also wie gesagt, das bleibt eng da in dem Mittelfeld und auch eng für die nächsten beiden Mannschaften wird es unterschiedlicherweise, und zwar für Freiburg und die TSG aus Hoffenheim. Da geht Freiburg in Führung in der 28. Minute durch Lukas Höhler, Doan auf Außen, Doan sowieso in diesem Spiel und dann mit Mansambi mit einem Hackentrick zu Höhler, der trifft zum 1-0 in der 36. Minute, darf dann Ritz Doan selber treffen. Nach einem Einwurf bleibt Freiburg da lang im Ballbesitz und Doan kann dann einfach auch so ein bisschen machen, was er möchte gegen die Hoffenheimer Abwehr und trifft dann eben zum 2-0. Da sah irgendwie so aus, als würde es mit Hoffenheim einfach weiter bergab gehen. Dann kam aber Marius Bülter, der zum 2-1 treffen kann, in der 45. plus 2. Der Ball, der wird abgefälscht noch von Höhler. Da gibt es auch noch einen Check auf Abseits auf Tabakovic, aber am Ende steht das Tor und dann kann in der 45. plus 5, ja, ich sagte bereits, es fehlen sehr viele Tore in dieser Nachspielzeit der ersten Hälfte, kann dann noch, klar, Mr. Hoffenheim, André Kramaric zum 2-2 treffen. Bülter mit so einem richtig schönen Chipball auf Kramaric im Zentrum, der mit so einer Direktabnahme, also eigentlich so die Tore, die wir von André Kramaric kennen und lieben, geben die Teams mit 2-2 eine Pause. Ich glaube, vor allem Freiburg ordentlich angefressen, dass man diese ja doch sehr sichere 2-0-Führung wieder hergegeben hat. Die können aber auf 3-2 erhöhen in der 57. Minute. Wiederum durch Höhler eine schöne Kombination. Auch wieder über Doan und Grifo. Also der Kommentator im Worldfeed hat immer, glaube ich, so geschehen, das war so Teamtore. Also Freiburg hat wirklich sehr viele schöne Teamtore erzielt. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und Höhler dann eben mit dem Doppelpack. Und das ist am Ende auch der Endstand. Nele, irgendwie auch ein komisches Spiel, oder?
Ja, aber komisch gut. Ja. Also mir haben viele Dinge sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich fange mal bei Freiburg an. Ich wollte schon wieder Stuttgart sagen. Frag mich nicht, warum.
Oh, oh.
Freiburg ist in so einem 4-2-3-1 mäßigen Ding in dieses Spiel gestartet mit schon, wie du erzählt hast, Doan rechts und Grifo links und Höhler als irgendwie so klare 9 für mich zumindest. Grifo fand ich richtig großartig. Der hat mir wirklich gut gefallen in dieser, gerade in der ersten Halbzeit, weil erst, also, nee, anders. Das Mannschaftsgefüge von Stuttgart, Freiburg hat mir in der ersten Halbzeit wirklich gut gefallen. Ich weiß nicht, warum ich da die ganze Zeit bei diesem Spiel an Stuttgart denken musste. Also doch, ich weiß es, aber da komme ich gleich drauf. Also, Doan und Höhler sind richtig schön nachgerückt und Grifo war dann eher so ein Bindeglied, so inzwischen so zwei Ketten. Und das ist richtig Stuttgart Prime. Deswegen sage ich die ganze Zeit Stuttgart. Freiburg hat es gerade in der ersten Halbzeit ganz gut geschafft, über starke Positionierung das Gegenpressing so ein bisschen, also das Gegenpressing von Hoffenheim, so ein bisschen ja, zu unterbinden und die Hoffenheim so ein bisschen mehr auf die Außen zu schieben, wo sie dann aber auch direkt wieder zugepackt haben. Und das war wirklich so, wo ich gedacht habe, so, ey, das macht Spaß. Und dann gehen sie halt mit 2-0 in Führung, um dann alles, was sie für mich stark gemacht haben, in den ersten 45 Minuten in dieser fucking Nachspielzeit mit dem Arsch wieder einzureißen. Sorry, anders kann man es nicht sagen. Weil das war Hoffenheim Prime auf der anderen Seite, wie Hoffenheim vor Jahren, als die aufgestiegen sind und fast Meister geworden sind. Hoffenheim ist halt vor allem über individuelle Qualität Gott. Und Standards halt, ja, zurück ins Team gekommen und halt fucking André Kramaric. Also, wie kann man André Kramaric so viel Raum lassen? Der spielt doch nicht erst seit gestern mit Hoffenheim Fußball. Also der kann aus 18 Metern einfach trocken abziehen und da muss ich wirklich, also da muss ich Freiburg wirklich an die eigene Nase fassen und wirklich, also sorry, also das Spiel, wenn sie es nicht gewonnen hätten, an dem Punkt wäre es gerecht gewesen, wirklich. Ja, also ich habe mich jetzt wieder runtergefahren und ich da, was finde ich, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zur zweiten Halbzeit für mich ist, weil in der zweiten Halbzeit hat Freiburg das Spiel wirklich so sehr unter Kontrolle und Hoffenheim so im Griff, dass du halt wirklich das, was die ersten 45 Minuten ausgeklammert, die Nachspielzeit sehr gut funktioniert hat, nämlich dass Grifo häufig ins Zentrum rückt und Doan so ein bisschen weiter rechts bleibt. Das haben sie dann in der zweiten Halbzeit wieder gut gemacht und darauf hatte Hoffenheim in der zweiten Halbzeit keine Antworten mehr. Und auch Keitel hat mir da tatsächlich ganz gut gefallen, weil er einfach ein bisschen mehr ins Spiel integriert wurde und Hoffenheim da auch keine Ahnung hatte, was sie jetzt mit dem anfangen sollen. Also alles in allem muss man auch da, wie bei dem Stuttgart-Union-Spiel, ehrlich gesagt, die ersten 45 Minuten großartig, hat richtig viel Spaß gemacht, da ein bisschen zuzugucken. Dann irgendwie so ein Abfall, also wirklich so diese Nachspiel, also wirklich, guckt euch bitte diese fast 5 Minuten Nachspielzeit von diesem Spiel einfach nochmal in der Gänze an und dann versteht ihr, was ich meine und warum ich mich so hochfahre, um jetzt wieder runterzufahren, weil es war einfach so vogelwild. Ich habe es schon mal gesagt bei einem anderen Spiel, aber das war alles in allem. Das war krass. Das hat Spaß gemacht. Das war cool. Das war Bundesliga-Fußball. Das war schön. Mit dem besseren Ende dann für Freiburg. Wieder über rechts, natürlich. Und also, ja, ich muss meine Notizen gleich noch mal ein bisschen durchscannen, was ich jetzt so vergessen habe. Um dieses Spiel irgendwie zu greifen, da gehören auch die letzten 10 Minuten der zweiten Halbzeit zu. Viele Fouls, wenig Spielfluss. Freiburg verwaltet das Spiel einfach nur noch sehr diszipliniert und Hoffenheim einfach sehr ideenlos und so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ja, okay, cool. Also ihr steht doch irgendwie zurecht da unten mit drin.
Ja, fand ich auch voll. Also vor allen Dingen, dass sie so ineffektiv waren dann bei den Möglichkeiten, die sie mal hatten. Also ich habe mir auch war relativ beeindruckt, sage ich mal, von so einer Druckphase um die 60. rum. Ich glaube so 61. bis 65. oder was. Ich habe das Spiel heute früh noch auf irgendwie, ich glaube, 2- bis 5-facher Geschwindigkeit zwischendurch geguckt. Und gerade in dem Moment war es wirklich also total krass zu sehen, wie die immer hin und her pingpongmäßig den Ball gespielt haben um den 16er von Freiburg rum. Die hatten absolut die Kontrolle in der zweiten Hälfte, generell krass viel Ballbesitz, die Hoffenheimer. Aber die sind nicht durchgekommen. Die sind einfach nicht in diese gefährlichen Zonen gekommen, in diesen 16er. Danach hat es dann so ein paar Chancen gegeben, die aber einfach zu unsauber dann waren und wo Freiburg dann auch gut verteidigt hat und immer mal wieder den Ball rausgekratzt hat. So, da war dann vielleicht auch ein bisschen Glück, wenn man ehrlich ist, mit dabei. Aber so diese ganzen 5 Minuten oder was vorher, wo die echt Zeit hatten, Raum hatten, halt bis zum 16er und dann nicht mehr. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und was du gesagt hast, Nele, so diese Teamtore, was der im Worldfeed auch gesagt hat, und überhaupt diese Gradlinigkeit und Effektivität von Freiburg, das war so krass. Und es waren alles drei so, so schöne Tore. Und ich würde da auf jeden Fall, du hast ihn schon erwähnt, Eva, auf jeden Fall Mansambe unterstreichen, was der für ein Spiel gemacht hat. Das fand ich so, so krass. Also der hat irgendwie, ich glaube, nach 20 Minuten war es ja auch schon mal an den Pfosten getroffen und so. Also das war schon richtig toll. Und irgendwie an fast allen Toren mit beteiligt oder was. Fand ich beeindruckend.
Ja, das war ja vorher auch so ein bisschen im Gregoritsch auf der Bank, ne, da eben auch nochmal. Aber ich fand es einfach, also gerade wirklich Mansambi, ne, Startelf-Einsatz, und das hat er einfach extrem gut gemacht. Also mir hat Freiburg auch richtig Spaß gemacht also ich gucke generell auch einfach Ritz Doğan sehr, sehr gerne beim Fußballspiel. Mhm. Ich finde, das macht einfach enorm Spaß. Ich finde, dem siehst du auch von Saison zu Saison an, wie er sich im Prinzip weiterentwickelt und gerade einfach sehr, sehr gut in dieses Freiburger System passt, auch gerade jetzt im neuen System unter Julian Schuster. Das war einfach schon schön. Ich glaube halt auch so ein bisschen zur Story gehört dann dazu. Ja, ich weiß, es klingt dann auch immer so nach einer Phrase, aber ja, Freiburg gewinnt das auch, weil sie auf Platz 5 stehen, und Hoffenheim verliert das auch, weil sie auf Platz 15 stehen. Also weil, ne, sie, also bevor dem St. Pauli-Spiel waren sie zumindest noch auf Platz 14, aber sie haben eben das schlechtere Torverhältnis. Und es ist einfach, ja, es ist eine Saison von Hoffenheim. Ich setze jetzt nicht wieder zum Rant an, ich verspreche es. Aber wo du immer wieder so Phasen hast, wo du denkst, ah, okay, jetzt schaffen sie es da unten raus und jetzt sind sie wieder auf so einem High. Und dann kommt halt so ein Spiel, wo du nach 36 Minuten schon wieder denkst, so, oh, ja, okay, ne, und dann schaffen sie es, also ich glaube tatsächlich, hätten sie vor der Pause noch das 3-2 gemacht oder beziehungsweise direkt nach Wiederanpfiff, fand ich nämlich auch, bis zum Tor der Freiburger war eigentlich Hoffenheim gerade wieder so ein bisschen am Drücker. Machen sie da das Tor, glaube ich halt wirklich, dass das auch bei Freiburg nochmal so einen anderen, weil sie dann halt wirklich eine Führung komplett hergespielt haben. Das setzt es bei Freiburg vielleicht auch ein, aber es ist halt, ja, also man muss halt leider einfach sagen, das sind halt Ergebnisse, die bekommt Hoffenheim gerade dann doch gegen individuell auch zum Teil einfach stärkere und gerade im Teamverbund besser arbeitende Freiburger kriegen sie nicht hin. Eine wichtige Nachricht natürlich noch, weil für sicherlich einige Hoffenheim-Fans war ein absoluter Feiertag, denn man trennt sich von Roger Wittmann. Ich glaube, ich kann euch die gefühlt letzten 50 Sendungen mit Luis Löser empfehlen, der, wenn er irgendwas über Roger erzählt hat. Ich weiß, es gibt da auch in der TSG-Anhängerschaft durchaus verschiedene Meinungen zu Roran, aber ich glaube, gerade so aus der Fanszene ist er natürlich sehr, sehr harsch kritisiert worden, auch gerade eben in Kontakt mit Dietmar Hopp zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, also gerade für die Transferpolitik, wenn man das jetzt, weil klar ist, es, also gehe davon aus, dass man den Klassenerhalt schafft, ja. Aber klar ist natürlich, dass im Sommer, da muss irgendwie ein Umbruch her, da muss man Dinge aufarbeiten aus dem letzten Sommer, diese ganze Rosen-Story noch, etc. Mit wem will man eben den Weg auch mit dem Trainer weitergehen, etc. Und ich glaube, es kann schon sehr helfen, wenn du eben diese Personalie Roger Wittmann im Sommer dann weg hast. So, ich glaube schon, dass es, und also ich hätte es nicht gedacht, dass das jetzt so passiert, auch so zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Aber ich glaube, also sie haben sicherlich, ich will auch nicht sagen, dass alles schlecht war an diesem Deal für die Hoffenheimer, aber ich glaube, dass es einfach gerade Thematik Kaderplanung durchaus sinnig ist. Naja, mal sehen, ob sie jetzt irgendwie diese ganze Sturm-Krass-Verbindung noch weiter ausbauen. Das ist ja, den tun mir auch immer noch sehr leid. Aber ja, also da gibt's ganz, 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 ganz viele To-Dos für Hoffenheim im Sommer. Aber man muss natürlich jetzt erstmal gucken, dass man eben nicht irgendwelche Spiele jetzt hinten raus noch verliert und dann doch noch irgendwie am Ende beten muss, dass man nicht am Relegationsplatz landet oder so. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es wird, aber es wird trotzdem, also so richtig feiern wirst du den Klassenhalt da definitiv nicht können im Vergleich zu St. Pauli beispielsweise.
Ich habe noch zwei Takes zu dem Spiel. Einen zu Hoffenheim, einen zu... Okay, fange ich mit Hoffenheim an. Ich fand, dieses Spiel war irgendwie ein bisschen typisch für diese Saison. Hoffenheim hat die individuelle Qualität in Form von Kramaric und auch von Bülter übrigens, der wirklich das ganze Spiel über untergetaucht ist, bis zu dieser einen Situation, wo er den Raum sieht und dieses Tor schießt. Fair enough. Manchmal brauchst du solche Spieler auch mal nur für ein Tor. Egal. Aber die Hoffenheimer zeigen halt nicht so die mannschaftliche Stabilität, über die Freiburg halt dieses Spiel dann auch am Ende gewonnen hat. Und auch das ist, glaube ich, ein echter Faktor in dieser ganzen 24-25er Saison von Hoffenheim. Es geht viel um Rückstände, es geht viel um schwache erste Hälften, in denen dann aber doch noch ein Comeback geschaffen wird. Aber es gibt keine Konstanz. Und ich glaube, wenn Hoffenheim wieder in so eine Konstanzrichtung reinkommt, über 90 Minuten, dann sieht man halt öfter vielleicht auch, dass solche Spiele wieder eher in Richtung von Hoffenheim kippen können und nicht in Richtung Freiburg.
Ja, geh ich mit.
Cool. Danke fürs Gespräch. Nein, ich habe ja keine Frage gestellt, aber das war einfach nochmal
mein Gedanke. Nee, aber gehe ich mit, also zu 100%. Das ist halt, ja, ich meine, wir erinnern uns noch an das schöne Interview von Kramaric, der sich mal so richtig schön Luft gemacht
hat. Ja, mal ein ehrliches Interview mal.
So. Ne, und du siehst ja auch einfach, ne, dass da ist einfach eine komische Saison auch mit der Europa League und so gewesen. Ja, also ich sage auch weiterhin, ich habe zu viele Hoffenheim-Spiele in dieser Saison gesehen. Ich war froh, wenn ich so schnell dann nicht noch wieder eins sehen muss. Aber es ist halt, ja, ich habe auch immer noch das Gefühl, dass da manche Spieler noch nicht so vollständig gecheckt haben, dass es halt auch immer noch Abstiegskampf ist. So, das, ne, und ich weiß, ich hack da so ein bisschen drauf rum, aber wenn wir später über St. Pauli gegen Leverkusen sprechen, das sind zwei Mannschaften, die haben die gleiche Punktzahl, komplett andere Voraussetzungen, aber du siehst halt eine Mannschaft, da versteht jeder einzelne Teil so, ey, ne, hier, Ziel ist Klassenerhalt. Und bei dem anderen hast du so, ja, aber wir haben ja in Europa gespielt und eigentlich so. Und ich glaube halt auch immer noch, ich weiß, dass ich mich da auch wiederhole, aber dieses Reinrutschen, trotz dieser auch schon schlechten letzten Saison, das hat halt mehr Schaden angerichtet, als es Hoffenheim am Ende geholfen hat. Und das siehst du halt Woche für Woche, dass sich da eben, wie du gesagt hast, Nele, auch einfach keine Konstanz aufbaut.
Ich finde halt, dass man da aber natürlich auch im Kopf haben muss, dass die halt ganz woanders herkommen, diese beiden Teams. Und ich kann es auch verstehen, dass man irgendwie nicht so ganz mit dem Kopf dann im Klassenkampf drin ist. Wenn man halt, ne, Fünfter gegen 14. oder was, und die sind phasenweise so auf Augenhöhe und du kommst dann eben so schnell doch wieder zurück und so das bisschen, was dann halt für das zum 3-2 gesorgt hat, war halt einfach diese Effektivität. Kann ich mir dann auch schon denken, dass man dann irgendwie sagt, naja, aber wir haben ja irgendwie gegen fünf platziert, so, wir sind da quasi mit dabei eigentlich. Naja, ist halt anders.
Ja, Hoffenheim und Klassenkampf, das ist nichts, was ich in einem Satz hätte
hören wollen. Ja, sorry.
Aber ja,
freundlicher Versprecher hier.
Wird der Sendungstitel Hoffenheim im Klassenkampf.
Bitte. Okay, da kann ich noch meinen Funfact, den ich mir extra rausgeschrieben habe, zu Freiburg droppen. Ja. Am 9. April 2011 ist das Spiel Freiburg gegen Hoffenheim 3-2 ausgegangen. Und ihr ratet nie, wer das Eckentor zum Endstand geschossen hat.
Kramaric.
Julian Schuster.
Nein!
Naja, wenn das Spiel auch 3-2 ausgegangen ist, konnte es kein Hoffenheim sein.
Ich habe nicht gesagt, zu welchem Stand, aber nee, ja, also Freiburg hat, es war auch ein Heimsieg gegen Hoffenheim, dank einer direkt verwandelten Ecke zum 1-0. Also, ja.
Stark. Schön. Ich muss auch, also ich weiß, ich habe das, glaube ich, auch ein paar Mal gesagt, aber ich finde es immer noch, also ich finde, es wird immer noch nicht genug gewürdigt, was für eine krasse erste Saison Julian Schuster einfach mit Freiburg spielt.
Ja.
Das ist einfach so brutal. Und die haben ab und zu auch mal ihre Down-Phasen so in der Saison gehabt, aber sie spielen halt eine gewisse Konstanz. Ja, wir können auch immer noch darüber reden, wie dünn zum Teil halt die Mannschaften sind, die, also ne, was du dir halt als Mannschaft oben auch zum Teil erlauben kannst, was für Schwächephasen und halt trotzdem da oben dranbleiben kannst, weil es halt einfach Teams gibt, die noch schlechter sind als du. Ich glaube, das haben wir auch, also zieht sich ja leider auch so ein bisschen durch die letzten Saisons, aber dennoch, ne, also einfach, das ist schon brutal einfach, dass Freiburg da auch jetzt wieder zum Ende der Saison doch nochmal so ein Finish hinlegt. Das ist schon durchaus beeindruckend und ja, sie haben ja auch ein spannendes Restprogramm, würde ich sagen. Also spielen jetzt auswärts bei Wolfsburg, dann zu Hause gegen Leverkusen, auswärts bei Kiel, irgendwie schummelt sich irgendwie immer Kiel da rein und dann zu Hause gegen die SGE.
Alle spielen auch, noch gegen Kiel.
Die könnten also dieses Spiel gegen die SGE, da bin ich also da schiele ich schon mal so mit einem Auge drauf. Das könnte, glaube ich, ja durchaus sehr witzig werden hinten raus. Also da bin ich mal gespannt. Ja, für Hoffenheim, die spielen jetzt halt zu Hause gegen Dortmund, auswärts bei Gladbach, auswärts bei Wolfsburg und dann zu Hause gegen München. Ich glaube, es gibt ein schöneres Restprogramm, wenn du da unten relativ schnell den Klassenerhalt sicher machen möchtest. Ja, weiß ich nicht. Also ja, für Hoffenheim bleibt für mich eine der größten Frage. Also es gibt so drei Mannschaften, wo ich einfach im Saisonfazit einfach nur sagen würde, hier, Fragezeichen, was war das? Aber gut, dann lass uns doch...
Ja, ganz kurz noch. Ich hab gerade noch mal auf meinen Spickzettel geguckt. Es war übrigens das 400. Pflichtspiel für Oliver Baumann. Und wenn Grifo und Freiburg verloren hätte, dann wäre das die 100. Bundesliga-Niederlage für Grifo gewesen. Also er steht jetzt bei 99. Merkt euch das für die kommenden Rasenfünke. Drop die Info dann gerne in die Kommentare, wenn das dann wirklich passiert ist. Ich werde das beobachten.
Ich bin mal gespannt, je nachdem, wo Thomas Müller nach dieser Saison landet, wird ihn Oliver Baumann doch, glaube ich, jetzt auch überholt haben, dann bald irgendwann mal, ne? Als Bundesliga.
Also 400. Pflichtspiel für Hoffenheim. Oliver Baumann hat, glaube ich, noch ein paar mehr. Sorry, habe ich nicht
ordentlich. Ja, hat er auch, aber ich glaube so oder so, also sollte er bei Hoffenheim bleiben, man weiß ja gar nicht, ob man ihm was wünschen möchte, dann löst er, glaube ich, Thomas Müller tatsächlich auch irgendwann ab mit dienstältester Bundesligaspieler. Finde ich auch irgendwie. Ich finde, Oliver Baumann ist auch so ein Torhüter, der, also selbst als Nationaltorhüter jetzt, der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar. Aber eigentlich finde ich den sehr solide eigentlich in seinen Leistungen. Von daher, das ist, anyway. Lass uns dann doch zum nächsten Spiel springen. Da kommen wir an bei dem ersten von zwei Spielen mit 4 Toren. Die Rede ist von FC Heidenheim gegen den FC Bayern München. Alle 4 Tore landen auf einer Seite und zwar auf die der Bayern. Die schießen sich nämlich nach dem Aus in der Champions League unter der Woche gegen Inter den Frust von der Seele. Nach 19 Minuten konnten bereits Kane und Leimer auf 2-0 stellen. Heidenheim kommt ehrlich gesagt kaum, wenn nicht zu sagen gar nicht, in den Münchner Strafraum. Und ja, Bayern kann so relativ frei machen, was sie möchten, gut kombinieren. Coman kann dann schon vor der Pause auf 3-0 stellen und kurz nach Wiederanpfiff. In der 56. Minute begräbt der FC Bayern dann sämtliche eventuell dagewesene Comeback-Träume der Heidenheimer. Kimmich trifft nach schöner Vorarbeit, aber ohne Kapitänsbinde, von Gnabry zum 4-0. Und damit baut Bayern eben auch gerade respektive das Ergebnis von Leverkusen von heute Abend, je nachdem, wann ihr das hört, eher so gestern Abend auf Leverkusen auf und kommt eben dieser Meisterschaft immer näher, könnte man sogar fast sagen. Sie sei so gut wie entschieden. Für Heidenheim wird halt die Distanz auf die Plätze oberhalb des Striches wiederum immer größer. Also es sind jetzt inzwischen 8 Punkte Abstand auf Hoffenheim und St. Pauli. Da müssen sie auch noch nach unten hingucken, dass sie nicht sogar noch auf einer der direkten Abstiegsplätze rutschen. So, Nele. War es denn die richtige Antwort der Bayern auf dieses Champions League aus?
Ja, also ich tue mir mit dem Spiel tatsächlich ein bisschen schwer. Aus einem ganz einfachen Grund. Das war einfach mal wieder für mich so ein typisches Bayern macht Druck und Bayern gewinnt Spiel. Mit Einschränkungen. Ich ziehe das jetzt aber doch nochmal andersrum auf. Heidenheim hat in so einem 4-3-1-2-System versucht, sehr kompakt in der Mitte zu stehen, hat aber keine Chance gehabt gegen die Offensivkraft der Bayern. Fair enough. Also das haben schon ganz andere versucht und es auch nicht hingekriegt. dadurch, dass ich finde, da Heidenheim hat sich ein bisschen selber der eigenen Offensivkraft beraubt, wie sie da aufgetreten sind, weil sie das Spiel nicht kontrollieren konnten. Und sind wir mal ehrlich, wir haben inzwischen das jetzt mal verstanden, du kannst die Bayern nicht kontrollieren, nicht wenn du Heidenheim bist, außer das eine Spiel da ausgeklammert, würde ich mal sagen. Die Bayern dominieren in allen relevanten Statistiken. Ich bin jetzt nicht so die Statistikmaus, die jetzt alles runterbetet, aber insbesondere Ballbesitz, Torschüsse, die letzten Pässe ins Angriffsdrittel. Die Bayern zwingen Heidenheim das Spiel auf, was die Bayern spielen wollen, und dann läuft Heidenheim wirklich einfach nur noch hinterher. Ja, also es ist so ein bisschen. Ich will die Bayern nicht kritisieren. Für die Art und Weise, wie sie aus der Champions League ausgeschieden sind, weil das war wirklich echt auch ein bisschen bitter. Die zeigt eine Reaktion auf das Champions League aus. Ich würde das jetzt nicht als super starke Reaktion bezeichnen. Sie wussten, glaube ich, so ein bisschen in dem Angang, wie sie das Spiel aufziehen, was sie da wollen. Nämlich zeigen, hier, wir sind fucking Bayern München und wir werden Bundesligameister. So. Das war aber auch schon vor diesem Spiel in der Bundesliga eigentlich auch schon relativ klar. Also da muss jetzt wirklich noch mit dem Teufel zugehen. Zitiert mich da gerne, aber sollte das passieren, ich bin die Erste, die jetzt nicht, die da laut Hurra schreit. Aber das sieht man seit Wochen, dass es nicht passieren wird, und es ist auch okay. Was tatsächlich mich ein bisschen noch kritischer auf dieses Spiel gucken lässt, wenn ich an die Bayern der vorjüngeren Vergangenheit zurückschaue. Also, du hattest Spiele, wenn die Bayern das Spiel so kontrollieren, dann gewinnen sie 9-2 gegen den HSV wie im März 2013 oder 8-0 wie im Februar 2017. Oder auch in der wirklich jüngeren Vergangenheit, so, es gab im September und Oktober des vergangenen Jahres 8-0-Siege gegen Mainz und Darmstadt, 7-0 gegen Bochum und Freiburg, jeweils im September und Oktober 2023. So, halt Prime Bayern. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, sie haben in der zweiten Halbzeit sehr den Fuß von der Pedale genommen, weil sonst wäre das auch 7 oder 18-0 ausgegangen. Und damit ich nicht so kritisch wäre, hätte es auch 7 oder 18-0 ausgehen müssen.
Ich glaube, also ich verstehe den Punkt, ich muss da so ein bisschen einhaken, weil, also klar, es ist immer noch Bayern München und es soll auch keine Ausrede sein, aber man muss einfach sagen, der Anzahl der Verletzungen, die halt bei Bayern einfach auf der Agenda stehen, also wir kennen alle die Liste, dass sie immer lang und länger wird, da ist jetzt auch noch Goretzka dazugekommen, man muss einfach sagen, dass denen hinten raus auch einfach so ein bisschen fehlt, wen sie denn gerade Leute, die halt eingespielt sind, das ist halt, ja klar, die haben auch eine gute Jugendarbeit, aber trotzdem muss man sagen, da liegen dann im Zweifel immer noch 3 Ligen zwischen, so. Also, ne, das ist halt, da muss man auch einfach sagen, wie nötig ist es, dass sie nach dem 4-0 da sagen, okay, wir hören jetzt einfach nicht mehr auf. Weil dann, klar, ne, hinterher fängst du dir dann doch noch ein dummes Gegentor, dann reden wieder alle darüber so. Und ich glaube, für Bayern war schon enorm wichtig, das auch einfach zu null zu beenden. Also ich glaube, es gab halt auch wirklich nur einen Schuss aufs Tor von Heidenheim in den 90 Minuten. Und das war halt schon beim Stand von 4-0, ich glaube in der 65. dieser Ball von Conte, der dann eben an den Pfosten geht. So. Und da muss man auch einfach sagen, also Entschuldigung, das ist dann, du konntest schon noch irgendwie bei Kompany sehen, dass er auch wirklich so ein bisschen geguckt hat, wie schont er die jetzt dann doch. Ich meine, dieses Spiel gegen Mailand war halt auch einfach super intensiv, ne? Das war einfach super bitter, das muss man einfach so sagen. Die Art und Weise, wie du da halt ausscheidest, ist halt brutal bitter. Und ich glaube, dann war es halt schon auch eben nach diesem Dortmund-Spiel auch und eben in Anbetracht der Tatsache, dass Leverkusen ja per se auf dem Blatt auch gute Chancen hatte, auch gegen den Abstiegskandidat gut zu punkten, war es einfach wichtig, dass du Leverkusen eben schon vor Sonntag eben da komplett unter Druck setzt und sagst, so ja, dann macht ihr mal, aber das Ding ist halt durch und du musst jetzt halt einfach gucken, ne, dass du die Saison zu Ende kriegst, da wird es genug Punkte zum Reden geben, aber ich fand halt einfach gerade, ne, also so Michael Olise und so, der macht einfach auch Spaß beim Zugucken. Ne? Also der kann zwischendurch vielleicht den Kopf mal ein Müh früher hochnehmen, um den Pass zu nehmen. Aber so, das ist halt auch Kimmich wieder, ne, brutal starke Leistung als Kapitän. Ich glaube, ganz ehrlich, also für Heidenheim ist es halt einfach, du merkst einfach, dass Tsitsipas da vorne fehlt. Also du merkst es einfach, seit er verletzt ist. Also ich meine, ich weiß, der kam erst im Winter und auch der hat so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber er ist jetzt eben auch länger verletzt und es ist einfach, dir fehlt, du merkst auch einfach, dass Frank Schmidt diese Option für vorne fehlt. Weil der bringt halt irgendwie nochmal so eine andere, ja, der ist ja halt schon auch so ein ekliger Gegenspieler, ne? Also der, klar, der hat die auf jeden Fall technisch die Qualität, aber er hat eben auch einfach, ne, auch körperlich durchaus eben nochmal die Fähigkeit da anders, der bringt andere Sachen mit, als ein Kunté mitbringt, als ein Piringer mitbringt. Und du kannst halt einfach bei Heidenheim irgendwann sehen, sie haben gesagt, ja, also, was sollen wir jetzt noch tun? Es ist eh egal. Jeden Ball, jedes Ding, wo wir zu viel Risiko gehen, riskieren wir halt wirklich, dass wir unser Torverhältnis hinten raus halt wirklich noch komplett zerschießen. Und das wollen sie natürlich auch nicht.
Ja und, also ja und nein, würde ich jetzt mal so. ich finde sehr, sehr sinnbildlich, für meine Kritik ist wahrscheinlich die Bayern-Chance in der 22. Minute, wo Kane wirklich so weit am Kopfball vorbeispringt, dass ich wirklich gedacht habe, so, okay, cool. Harry Kane, gut.
Aber ist es nicht das Ding, wo er zum Kopfball geht? Also, dass er statt seines Fußes den Kopf nimmt?
Genau.
Und dann vorbei? Ja, ja.
Genau. Wo ich echt, also, okay. Ja, cool. Das sind also die Bayern. Das sind die Prime Bayern, die hier Meister werden wollen und am liebsten alles gewinnen. Sind sie halt nicht. So. Also alles in allem war es gefühlt ein klassisches Bayern-Spiel. Und ich finde, dann muss auch der Anspruch sein, von den Bayern da ein klassisches Bayern-Spiel draus zu machen. So, du kommst aus dieser Champions, deswegen auch meine Kritik so ein bisschen härter formuliert. Und die Verletzten spielen definitiv eine Rolle. Aber ich finde, die kannst du gegen Heidenheim halt auch rausrechnen. Sorry, Heidenheim, aber das Spiel hat das gezeigt, dass es so ist. Die Heidenheimer waren immer einen Schritt zu spät dran oder halt die Bayern einen Schritt weiter, ist die Frage. Da war viel Druck hinter jedem Angriff und fast jedem Zug, fast jedem Ball und jedem Zug zum Tor. Und dann verkacken es die Bayern selber irgendwie so ein bisschen. Also ich hatte mir tatsächlich so in dem gesamten Spielverlauf in der zweiten Halbzeit vielleicht einfach nochmal zwei Tore gewünscht. Oder ja, eins oder zwei. Weil das ist vielleicht einfach das, wo ich sage, okay, es sind einfach nicht die Bayern wie vor 3, 4, 5 Jahren, sondern halt jetzt die Bayern, die sich eben doch auch noch mal ein bisschen strecken müssen, auch gegen solche Gegner wie Heidenheim. Um da jetzt auch noch mal was Positives über Heidenheim zu sagen. Conte hast du eben schon erwähnt, der hatte wirklich die einzig nennenswerte Chance, nämlich bei 4 Torabschlüssen bei 4 gezählten Torabschlüssen den einzigen, der auch irgendwie aufs Tor ging. Tatsächlich, der wird später vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen, bei Heidenheim, Niklas Dorsch. Also im späteren Segment im Rasenfunk. Ich fand Niklas Dorsch, der hat sich wirklich bemüht, aber der konnte im Mittelfeld, aber der konnte halt die Dominanz der Bayern auch nicht verhindern. Weil wenn du irgendwie gefühlt alleine gegen 3 Bayern spielst, spielst du nicht gegen 3 Bayern, sondern gegen 6. Und da muss ich, also ja, das ist so ein bisschen. Es ist irgendwie ein sehr klassisches Bayern-Spiel gewesen, aber irgendwie auch doch nicht. Und das macht es irgendwie so ein bisschen komisch. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich auch irgendwie so kritisch, weil ich es vielleicht doch nicht einfach nicht einordnen kann. Was nimmst du jetzt von diesem Spiel mit? Also,
ja, ehrlich. Ich glaube halt tatsächlich, also wie gesagt, ich verstehe die Punkte. Ich glaube auch einfach in Anbetracht der Tatsache, wo wir uns in der Saison befinden, ist es halt okay. Also es war halt trotzdem ein klarer Sieg, es war ein 0-0-Sieg. Ja, klar, gibt es da immer auch Sachen zu diskutieren. Aber ich finde halt trotzdem, dass du gesehen hast, gerade in der ersten Halbzeit, dass sie ja vielleicht selber so ein bisschen den Bock aufs Kicken so ein bisschen wiedergefunden haben. Also weil es halt schon wirklich gerade in der ersten Halbzeit wirklich schöne Kombinationen waren. Richtig, der Ball ist wirklich sehr, sehr schön gelaufen bei den Bayern drin, ne? Klar, lag auch daran, weil Heidenheim ihnen die Räume dafür gegeben hat. Aber ja, es war schon so, dass da, also, ne, da hat schon viel, sehr, sehr viel gepasst. ne, wie, also gerade auch Kane, ne, muss auch einfach mal sagen, ich finde halt die Pässe, die Kane spielt, also Kane ist ja nicht nur der Torschütze Kane und hat jetzt 60 Tore in 60 Bundesligaspielen, was halt schon brutal ist, sondern ich finde halt, was man bei ihm immer so unterschätzt, was er auch für gute Pässe spielt, was er für ein gutes Übersichtsspiel hat, dass er sich fallen lässt und dann eben diesen passenden Ball in die Tiefe spielt. Das, ja, finde ich eben bei, also ich glaube, ist eben beim 3-3-0 unter anderem so, ne? Also wie er da Guerrero findet, klar landet dann, also kriegt er keinen Assist für, aber trotzdem leitet er eben dieses 3-0 ein. Und ich finde, das unterschätzt man bei ihm auch ein bisschen. Und das finde ich, ja, auch, und auch ehrlich gesagt, wie Coman dann hinterher dieses 3-0 macht, ne? Also auch das, da aus diesem spitzen Winkel, schon ein schönes Tor, auch ehrlich gesagt, ne? Also wie er da genau den richtigen Moment abpasst, genau den Torhüter im Blick hat und dann eben einschiebt, das war auch schon schön.
Ja, auch die, also du hast sie eben auch schon angesprochen, auch die Vorlage von Serge Gnabry zum 0-2 von Konrad Leimer in der 19. Minute. Also dass Harry Kane in der 13. Minute die erste richtige Torchance in ein Tor verwandelt, ist halt auch, ja, ist halt Kane. Ja, ist halt Kane. Ist halt Kane, sind die Bayern. Cool.
Ja, und ich muss auch einfach sagen, also klingt ein bisschen doof und da werden mich vielleicht auch manche für hassen, aber ich gönne dem Mann auch seinen ersten Titel. Also der tut mir wirklich auch fast ein bisschen leid, dass das irgendwie immer angesprochen wird. Ich glaube, der kann den Viererpack schüren und das Erste, was mir am Ende gesagt wird, ja, wartet ja immer noch auf seinen ersten Titel. Tut mir tatsächlich doch durchaus leid bei dem Mann.
Ja, witzig wäre es ja tatsächlich, wenn jetzt Tottenham Europa League gewinnt und die Bayern doch noch abgefangen werden und nicht Meister werden. Aber nee, das
Das tut mir auch einfach leid. Ich sehe nicht, wie, also reden wir auch nachher drüber, aber das sehe ich beim Bayer Leverkusen einfach nicht mehr. Die sind durch. Und ich sage auch gerne, da sage ich auch nachher noch was zu, was ich bei denen so schwierig finde. Aber nee, also zurück zu Bayern. Genau, also sie sind auf Platz 1, sie haben 72 Punkte, spielen, ne, also gerade mit Abstand, mit großem Abstand die beste Offensive der Liga. Und wie gesagt, auch gerade für Jonas Urbich, glaube ich, jedes Spiel zu null hinten wichtig, auch wenn er, er wurde nicht so ganz viel getestet. Aber genau, also für Bayern jetzt nächste Spiele Mainz. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Mainz zu Hause. Dann Raba Leipzig auswärts. Gladbach zu Hause und TSG Hoffenheim auswärts am letzten Spieltag. Und halt für Heidenheim wird es jetzt wirklich brutal. Also sie spielen auswärts beim VfB Stuttgart. Und dann kommt, glaube ich, für beide Teams da das wichtigste Spiel im Endspurt, das Spiel gegen Bochum. Das musst du gewinnen. Ohne Wenn und Aber. Wenn Bochum das gewinnt, dann überholen die. Ne? Also das ist einfach so. Die sind jetzt gerade 2 Punkte weg. Ich glaube einfach, ne, das wird dann eng. Dann auswärts bei Union Berlin und zu Hause gegen Werder. Also das ist ja kein schönes Restprogramm. Da bin ich mal tatsächlich gespannt, wo Heidenheim am Ende landet. Wie gesagt, es ist in weiten Teilen auch einfach eine verkorkste Saison. Aber man muss, glaube ich, trotzdem einfach immer wieder sagen, das ist ja einfach brutal, was Frank Schmidt da die letzten Jahre geleistet hat. Und dass sie jetzt das erste Mal richtig so sich überhaupt mit Abstiegskampf beschäftigen müssen, das ist natürlich auch ein absolutes Kompliment an die Leistung. Ja, wie gesagt, für Heidenheim ist es dann Platz 16, 22 Punkte im 2-Punkte-Vorsprung auf den VfL. Nina.
Ich finde das so ein großes Was-wäre-wenn auch. Die Frage, was wäre gewesen, wenn Heidenheim eben nicht nach Europa gegangen wäre. Und das ist was ich jedes Mal immer wieder wiederhole, ist diese unfassbar ausgeweitete, das ausgeweitete Fenster, ab wann du eben nach Europa kommst mit der Conference League, so schlimm finde. Gönn doch den Heidenheimern einfach mal eine richtig starke Saison, wo sie irgendwie im Mittelfeld oben anklopfen und dann entspannt in die nächste Saison gehen. Aber nee, ist dann direkt irgendwie Europa und irgendwie der halbe Kader wird weggecasht und so. Und dann sieht's halt so aus, wie es jetzt aussieht, aber ja.
Ja, ich finde einfach bei Heidenheim weiter entspannt, wie sie halt Talente auch weiterentwickeln.
Ja.
Und da, also da bin ich einfach der Meinung, dass egal in welcher Liga die spielen, das machen sie einfach sehr, sehr gut. Aber ja, Nina, ich gehe da komplett mit. Also keine Ahnung, dass du halt bei manchen Ligen, keine Ahnung, kannst du 34, 38 Spieltage eine super Saison spielen und kann ein Entscheidungsspiel alles entscheiden, hinten raus oder, ne, klar, Thema ist ja immer wieder beliebt, weil der NOFV bzw. die Vereine des NOFV natürlich da gerade auch sehr, sehr in die Offensive gehen mit Meister müssen aufsteigen etc., dann ist es manchmal echt so ein bisschen, ja, ehrlich gesagt, Kokolores, wenn du dir anguckst, so was du, in, also ne, in der Bundesliga reicht dir irgendwie so eine mitteldurchschnittlich gute Saison und du kannst halt Europa spielen, was, wie ich auch finde, einfach sich im Wettbewerb zum Teil widerspiegelt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das ist, glaube ich, das ist eine Diskussion for another day. Aber gut, lass uns auf die nächste Partie schauen. Da ist nämlich ein Verein, der schielt auch ein bisschen nach Europa oder vielleicht ein bisschen sehr viel. Die Rede ist von Mainz 05. Die haben gegen den VfL Wolfsburg gespielt und haben 2-2 am Ende gespielt. Wolfsburg geht früh durch, klar, Maxi Arnold in Führung. Der hatte auch richtig Bock danach, am liebsten noch drei Tore hinterher zu schießen. Aber generell übergibt Wolfsburg im Laufe dieser ersten Halbzeit das Spiel immer mehr in Richtung Mainz. Und die können dann durch Jason Lee in der 37. Minute ausgleichen. Und nur drei Minuten später trifft Chor nach einer Ecke zum 2-1. In der zweiten Halbzeit spielt dann vor allem Mainz. Aber leider, leider verpassen sie das dritte Tor. Und so wie das im Fußball nun mal ist, das kann da leider bestraft werden. Wolfsburg entdeckt in den letzten fünf Minuten dieses Spiels nochmal kurz ihren Offensivdrang und deshalb kann in der 89. Minute Wavro zum 2-2 Endstand einköpfen. Nele, was machen wir mit dem Spiel?
Was machen wir mit dem Spiel? Also die Ausgangslage war ja schon auch irgendwie so ein bisschen, okay, Mainz sehr stabil irgendwie, sechster Tabellenplatz, Ambitionen international, dies, das. Wolfsburg, weiß ich jetzt nicht. Also 39 Punkte auf Platz 12, irgendwie Mittelfeld, eigentlich nicht der Anspruch. Was mir tatsächlich bei Wolfsburg, ich weiß auch nicht, was ich jetzt sagen möchte, aber also doch, ich weiß, was ich sagen möchte, aber es tut mir in der Seele weh, deswegen stotter ich hier gerade noch so rum. Dieser aggressive Start von Wolfsburg, oh, das fand ich richtig geil. Das hat Spaß gemacht. Also dieser Arnold-Treffer, klar, also Arnold ist so ein bisschen der Grammarisch von Wolfsburg, ohne wirklich die individuelle Klasse, das muss man auch nochmal sagen, aber dieses Wolfsburger Spiel, Mainz schnell und früh unter Druck zu setzen und die Anfangsphase effektiv zu nutzen, hat mir tatsächlich auch fast gefallen. Also das war schon echt ganz cool. Das war echt ganz schön zu sehen. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hat man gesehen, dass die beiden Teams sich so ein bisschen neutralisiert haben. Irgendwie viel im Mittelfeld, Drumgehacke, wenig klare Torchancen und dann hast du halt irgendwie Mainz, die, wie du es eben schon gesagt hast, nicht so richtig aus dem Quark kommen und irgendwie das Spiel so ein bisschen aus der Hand geben und für Nachlässigkeiten bestraft werden, was du dir nicht erlauben kannst, wenn du in Europa mitspielen willst. Und das ist so ein bisschen auch das, was dieses Spiel mir am Ende irgendwie so gibt. Es ist ein bisschen eine Tragikomödie. Ich glaube, das ist das passende Wort, weil gerade aus Mainzer Sicht, du hast eigentlich eine engagierte, spielfreudige erste Halbzeit, zwei auch schön herausgespielte Tore. Wolfsburg als Gegner auf dem Papier, der gegen den du in dieser Phase eigentlich gewinnen musst, wenn du oben dran bleiben willst. So. Dass Mainz nicht gewinnt, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Niederlage, glaube ich. So von außen betrachtet. Ich habe weder Aktien in Mainz noch in, also weder Aktien in Wolfsburg noch in Mainz. Deswegen ist das auch für mich recht einfach, da so ein bisschen en passant drüber zu gehen. Aber das ist einfach wirklich ein Spiel, wo man auch so ein bisschen sagt, so ja, okay, das ist jetzt nicht, das ist wirklich einfach so ein bisschen, wenn der Start mich nicht so gecatcht hätte, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich nicht normalerweise für den Rasenfunk hier gewesen wäre, hätte ich safe ausgemacht. So, bin ich auch ganz ehrlich. Aber Mainz hat nach dem frühen Rückstand sich bemerkenswert wach und stark und mutig zurückgekämpft. Und deswegen ist es so ein klassisches Bundesliga-Unentschieden und halt eben eine Mainzer Tragikomödie, wenn man ehrlich ist, weil eigentlich musst du dieses Spiel gewinnen.
Ja, also ich glaube, das Ding ist, dass fast Wolfsburg, also fast so ein bisschen das durchgemacht hat, was Mainz dann in der zweiten Halbzeit durchgemacht hat, weil Wolfsburg kann eben auch in dieser ersten Halbzeit auch höher führen und ne, kriegt dann, wenn sie dann halt nicht diesen Doppelschlag kriegen, ne, deshalb redet man halt eher über diese verspielte Führung von Mainz, als dass man eben über diese verspielte Führung von Wolfsburg redet. Ich finde halt auch, also generell gerade so aus den letzten Wochen sehr, sehr gute Antwort von Wolfsburg, die ja, glaube ich, 4 Spiele in Folge auch verloren haben. Also für die war wichtig, eben auch von Anfang an gut in dieses Spiel reinzukommen. Und du hast halt in dem Spiel dann wirklich auch gemerkt, sie wollten es halt nicht verlieren hinten raus, auch wenn sie, wie ich immer noch finde, einfach zu spät anfangen, auf diesen Treffer zu gehen. Also sie haben Mainz dann auch durchaus auch viel machen lassen. Aber ich muss einfach immer noch sagen, also in dem Spiel sicherlich Man of the Match ist eigentlich wieder Grabara. Also auch wenn er da beim 2-1 sehr unglücklich aussieht, weil er halt auf diesem Ball landet. Das sah auch sehr schmerzhaft aus, ehrlich gesagt. Also wenn es eine Offensivaktion von Mainz in der zweiten Halbzeit gab, dann war Grabara eigentlich immer da. Also das war das brutal, was sehr einfach, also weiß man dann auch vom, also spätestens jetzt weiß man, warum Wolfsburg den gehört hat. Schon klar, das weiß man schon seit früherer Zeit in die Saison. Aber das ist wirklich, also ist für Wolfsburg in dem Sinne ein absoluter Unterschiedsspieler, der eben da auch nochmal hinten raus was ausmacht. Also ich weiß auch nicht, bei Mainz, also keine Ahnung, das ist immer so Meckern auf hohem Niveau, ne? Weil die halt trotzdem, also gerade nach letzter Saison auch eine brutale Saison spielen und da eben auch immer noch weiter oben mit dran sind. So, das ist halt einfach absolutes Kompliment für diese Mannschaft. Ich meine, so Nadim Amiri ist einfach ein Spieler, dem ich unglaublich gerne beim Fußballspielen zugucke. Das macht einfach Spaß, der gibt nicht auf, der läuft jedem Ball hinterher und dann eben in dieser Kombination auch unter anderem mit Cassie und so, das ist schon, hat schon eine sehr, sehr schöne Offensive. Das Problem ist halt, dass sie sich das manchmal in der Defensive halt einreißen. Also ich fand zum Beispiel Da Costa einfach nicht gut. Ich fand, der war häufig einfach zu weit weg von seinen Gegenspielern. Das hat dann ja eben so ein bisschen gefehlt. Und ja, Dominic Kor. Das ist natürlich auch immer die Frage, ne? Ja, ist halt ein körperbetonter Spieler. Er ist für mich manchmal tatsächlich einfach ein bisschen drüber. Also, dass er total einfach, ja, da ein bisschen zu sehr reingeht. Aber gut, das ist, glaube ich, so die Kategorie Spieler, wenn sie in deinem Team spielt. Liebst
dann ist alles cool.
Als Gegner denkst du halt so, was bist du denn für eine Flitzpiepe? Aber ja. Also am Ende glaube ich auch, dass es in Ordnung geht, weil Wolfsburg halt gerade auch in der ersten Halbzeit da ziemlich viel investiert. Einfach weil das Spiel, das Tor so spät fällt, ne, vergleichsweise, und Wolfsburg da einfach weniger macht in der zweiten Halbzeit, ist es, glaube ich, ja, dieses Gefühl, dass da was nicht ganz passt. Aber ich glaube am Ende, gerade für Mainz, geht das Unentschieden dann auch vollkommen in Ordnung.
Ja, was ich, also voll, sehe ich total. Was mich bei dem Spiel tatsächlich auch ein bisschen, so aufgrund meiner Vorbereitung ein bisschen enttäuscht fast hat, waren die Standards von Wolfsburg. Oh, ja. Weil irgendwie in dieser Saison hat Wolfsburg das sehr gut geschafft, aus sehr vielen Ecken sehr viele Tore zu machen. Nämlich aus 17 Mal haben die Wolfsburger nach einem ruhenden Ball getroffen. Also 33% der 51 Saisontore sind Standardtore gewesen für Wolfsburg. So, und wenn man sich dann anguckt, Mainz, ja, die gehören zu den schwächsten Standardteams. Also gerade auch in der Defensive. Also ich müsste noch mal hier eben kurz auf meinen klugen Zettel gucken, aber 12 der 34 Mainzer Gegentore resultierten aus ruhenden Bällen. Sorry, also da hättest du doch gerade, wenn du als Wolfsburg mit dieser Übermacht, was das angeht, da nach Mainz fährst, hättest du eigentlich mehr draus machen können. Und vielleicht ist das so ein bisschen, um das jetzt nochmal auf so eine kleine philosophische Ebene zu heben, vielleicht ist das aber auch nochmal so ein bisschen das Spiel, was diese Bundesliga mit dieses so ein klassisches Bundesliga-Unentschieden, was die Bundesliga verdient hat, zwischen Mainz und Wolfsburg. Ein 2:2, keine Standardtore. Verbessert mich, falls doch ein Standardtor gefallen
doch,
ist. Aber
ein Standardtor. Stimmt. Bei 1.
Stimmt, von Kor, das war ein Ecke. Ja, okay. Ja, dann habe ich. Aber ja, okay. Dann
und das war das Stand, zweite. War ich nicht zwei, auch Eike?
Nee.
Okay, habe ich falsch aufgeschrieben. Ich habe das Spiel noch gesehen.
Aber
ich habe nur abgeschrieben.
Aha.
Haha. Nee, aber das, so um das jetzt nochmal kurz zu machen, wirklich irgendwie ein klassisches Bundesligaspiel, beide Teams irgendwie einigermaßen gleich viel Ballbesitz, einigermaßen gleich viele Torschüsse, Mainz 18, davon 7 aufs Tor, Wolfsburg 16, davon 4 aufs Tor, beide eine einigermaßen gleiche Zweikampfquote mit 53% Mainz, 47% Wolfsburg. Ja, ich würde die Frage wirklich, also ich dachte, ich hätte eine Antwort auf die Frage, was macht man mit diesem Spiel, aber ich glaube, ich habe keine Antwort darauf.
Nina, ich habe eine kleine Quizfrage für dich, weil wir es noch nicht erwähnt haben, ist, dass du zur Hinrunde dieses Spieltags bereits...
Ich wollte auch gerade dahin.
Weißt du noch, wie das Hinspiel ausgegangen ist und was der Halbzeitstand war?
Ja, 4-3 Halbzeitstand, 2-1 Mainz. Das war total wild, weil genau da wollte ich nämlich noch drauf hinaus, dass im Hinspiel Wolfsburg nicht nur sehr spät in der 84. Minute ausgeglichen hat, sondern dann ja noch in der 90+4 den Siegtreffer geschossen hat. So, also das war ein sehr, sehr wildes Spiel dann irgendwie in der Hinrunde gewesen. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe das Spiel gerade, über das wir gerade gesprochen haben, habe ich nicht geguckt, aber ich habe mir trotzdem so ein bisschen Zahlen und Fakten so angeguckt und ich fand es richtig lustig, erstens was das Spiel halt angeht und die Torabfolge, dass Wolfsburg in den ersten und letzten 3 Minuten jeweils trifft und Mainz innerhalb von 3 Minuten doppelt getroffen hat. Gesandwiched sozusagen. Und was auch irgendwie so aus diesem Unentschieden irgendwie so, also Nele, weil du ja sagst, ja, das ist so, man weiß nicht so richtig, was man draus macht und so. Und es hilft ja auch irgendwie in der Tabelle niemandem so richtig. Und es schließt sich ja irgendwie auch in so eine Serie irgendwie an. Mainz das 5. Spiel ohne Sieg in Folge und Wolfsburg sogar das 6.
Ja.
Also das ist irgendwie, ja.
Also übrigens, Mainz wartet, also aus den letzten Partien, Mainz ein einziges Heimspiel gegen Wolfsburg gewonnen, das war 2021. Sonst, entweder unentschieden oder Wolfsburg gewinnt tatsächlich sehr, sehr gerne in Mainz. Das ist von daher.
Das muss man ja so auch schaffen. So, ne? Aber also, nee, aber generell, das war ja in dieser Saison, war jetzt Mainz nicht einfach, ja, wir fahren dahin und sagten die Punkte ein. Das muss man auch sagen. Ne?
Also,
aber ja.
Guck gerade noch mal kurz mal nach. Aus den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, sagen wir mal 9 Spielen hat Mainz ein einziges Heimspiel gegen Wolfsburg gewonnen.
Damn.
Das ist halt.
Stabil. Ist auch eine Serie.
Es ist auch eine Serie, also eine Negativserie in dem Sinne. Aber wie gesagt, ich glaube, gerade mit Mainz, also ne, wie gesagt, ich finde, den siehst du halt auch einfach immer an, dass sie auch immer für ein Tor gut sind, so das trotzdem. Aber ehrlich gesagt auch verständlich, dass da auch da hinten raus vielleicht nicht mehr so der ganz große Hurra-Fußball immer herausspringt. Das ist einfach so. Aber generell war es, glaube ich, einfach eine okaye Bundesliga-Partie dann auch, weil einfach doch durchaus auch ein... Also es ist mehr passiert als in manchen anderen Partien an diesem Spieltag. Also muss man an der...
Fair enough.
Muss man sagen. Also ich würde trotzdem am Ende des Tages sagen, eine 2-2 der besseren Sorte. So.
Ja.
Für mich.
Das kann man unterschreiben. Ja.
Ja, vor allem, also Mainz natürlich jetzt auswärts beim FC Bayern, zu Hause gegen die SGE, auswärts bei Bochum, zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Auch wildes Schlussprogramm. Also vor allem... eben gegen die Top-Mannschaften da oben auch ganz viel mit dabei und halt Bochum und bei Wolfsburg, Entschuldigung, das klang negativer, als ich das gemeint habe, und bei Wolfsburg eben, ja, auch ganz viel drumherum, ne, also auch alle Spiele, wo sie gewinnen müssten, um eben diesen Traum immer noch, also, beziehungsweise sich die Möglichkeit offen zu halten, irgendwie da zumindest die Leute ein bisschen zu stressen, die nach Europa wollen. Freiburg zu Hause, Dortmund auswärts, TSG zu Hause, Gladbach aus jetzt, hey, haben wir jetzt zwei Teams, die müssen nicht gegen Kiel spielen in der nächsten Zeit noch. Auch schön. Aber gut, also das waren jetzt alles so Spiele, da sind relativ viele Tore gefallen. Könnt ihr euch jetzt schon richtig, richtig auf den zweiten Teil hier freuen. Da fallen dann nämlich nicht mehr so viele Tore. Das kann ich schon mal vorwarnen. Also da sind in den restlichen Partien weniger Tore gefallen als in dem einen Spiel zwischen Stuttgart und Union. Sehr schön, freuen wir uns. Aber wir kommen jetzt zur ersten Unterbrechung dieses Abends. Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr könnt es vielleicht sogar mitsprechen. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Und Das ist nur dank euch möglich, dank euch Supporterinnen und Supportern. Der Dank in dieser Folge geht stellvertretend an Paul, der Fassi 1848, Raphael, Seppelbeseber, Hossa 77 und Brie. Brie, nicht wie der Käse mit E, sondern nur mit B-R-I. Muss euch leider enttäuschen. Vielen, vielen Dank, dass ihr schon Rasenfunk-SupporterInnen seid. Wenn ihr das auch werden wollt und es noch nicht gemacht habt, dann gerne einmal auf rasenfunk.de/supportersclub gehen. Da könnt ihr euch registrieren. Und auch nochmal ganz, ganz wichtig der Hinweis wegen der Kontoumstellung. Checkt doch einfach nochmal, ob ihr das schon gemacht habt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube sogar, dass es fast schon passiert sein muss, aber ich sag's an der Stelle trotzdem nochmal, bitte checkt da nochmal, wenn ihr mit Direktüberweisung arbeitet, geht ganz schnell, ihr müsst einfach nur eine IBAN austauschen, dann habt ihr das auch schon geklärt, aber das würde natürlich Max und Frank enorm helfen. Dann zu den Ankündigungen. Es wird, wie Max schon gesagt hat, keinen Schwerpunkt in der folgenden Woche geben. Gönnt dem Mann ein bisschen Urlaub. Wenn ihr noch ein bisschen was nachholen wollt, dann ist letzten Dienstag eine Ligatour zu Magdeburg und Paderborn erschienen, moderiert von Marc. Die nächste kommt dann in einer Woche. Ich weiß leider noch nicht, welche Vereine. Stay tuned auf jeden Fall. Die zweite Liga, also gefühlt könnte man ja über jeden Verein da jede Woche sehr ausführlich reden, so wie hier quasi, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ich sag's mal so, müsste ich zum neuen Bundesligaspiel auch noch zum neuen Zweitligaspiele gucken und dann noch dritte Liga. Nee, dann doch nicht. Also, so gerne habe ich diese Sportart dann doch nicht. Aber Fans, die diese Sportart doch durchaus gern haben, das könnten die Fans vom FC St. Pauli sein, die, oder beziehungsweise ihr Verein sammelt nämlich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Die Elf von Alex Bessin kann nämlich gegen Leverkusen den 1-0-Führungstreffer von Patrick Schick spät durch Carlo Bukalfa noch ausgleichen und zieht eben aufgrund des besseren Torverhältnisses an der TSG Hoffenheim vorbei. Und Leverkusen, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, die müssen sich so langsam aber sicher vom Meistertitel verabschieden. Momentan ist es eben so, Leverkusen auf Platz 2 mit 64 Punkten und damit 8 Punkte hinter den Bayern. St. Pauli eben auf Platz 14 mit 30 Punkten. Und Nina, ey, was ein enorm gutes Spiel von St. Pauli, oder nicht?
Ja, schon, auf jeden Fall. Die haben das wirklich gut gemacht. Das habe ich mir auch genauso notiert, dass sie das gut gemacht haben. Beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Sie haben es nicht schlecht gemacht, aber so richtig gut halt auch nicht. Also,
Ich muss kurz einhaken, das klingt nach der ostwestfälischsten Antwort, die ich je gehört habe.
Ja, aber okay. Ist das gut oder schlecht? Oder
nee, das ist einfach, so man ist hier nicht so überschwänglich. Also, ist okay.
Ja.
Ist okay.
Hab, ja, ich weiß,
hier einen Double-Sieger 1-1 gespielt, aber war okay.
Ja, aber das lag halt irgendwie auch daran, dass das von Leverkusen einfach nichts war, fand ich. Also ist dann auch wieder eine Ei-Frage, was war zuerst und so, ne? St. Pauli so gut verteidigt gegen Leverkusen oder war bei Leverkusen einfach, du hast es schon gesagt, ne, die sind durch. So, irgendwie, das fühlt sich nach relativ wenig Elan an, irgendwie phasenweise. Aber ja, also ich habe auch irgendwie geschrieben in der Vorbereitung, so, ne, bei dem Spiel, das war so irgendwie ein bisschen anstrengend, auch beim Zuschauen, weil das irgendwie sehr lange so ein sehr dolles Taktieren war. Aber fangen wir mal von vorne auf, bevor ich jetzt hier wild durcheinander meine Gedanken raushau. St. Pauli, ja, mussten ja Jackson Irvine ersetzen. Die Rolle hat so ziemlich Smeed übernommen, also auch Kapitänsrolle und auch so das Spiel anschieben und so. Bucheifer ist auch nicht eingewechselt worden, aber ist auch gestartet. Der hat dann mehr nach vorne geschoben, hat da einen sehr, sehr guten Job gemacht, fand ich. Die sind auch immer wieder, was mir bei St. Pauli wirklich sehr gut gefallen hat. Und ja, natürlich haben die ein gutes Spiel gemacht, wenn sie gegen, wie du gesagt hast, Doublesieger und Zweitplatzierten 1-1 spielen als 15. Also absolut. Vor allen Dingen, was sie wirklich gut gemacht haben, finde ich, dass sie sehr gut immer wieder zurückgekommen sind in ihre Ordnung. Und da super aufmerksam waren beim Verschieben und Leverkusen da relativ wenig angeboten haben, haben vor allen Dingen die erste Viertelstunde selber sehr viel Druck auch nach vorne gemacht. Also die erste Viertelstunde hat absolut St. Pauli gehört. die da richtig, richtig schön gewirbelt haben, schon in der vierten Minute irgendwie treu da irre viel Platz gehabt über links. Radetzky hat die Flanke dann irgendwie aus der Luft gefangen. Also das war schon sehr gut. Nach einer Viertelstunde hat dann Leverkusen, die erst so ein bisschen zugeschaut haben, so ein bisschen geguckt haben, okay, wie machen die das, was machen wir dann dazu, hat dann Leverkusen übernommen und dann natürlich das Spiel ziemlich bestimmt, aber eben keine Lücke gefunden durch diese ziemlich gut strukturierte Defensive da von St. Pauli. Und dann war es ehrlich gesagt zwischendurch, fand ich, auch ein relativ langweiliges Spiel, weil das halt so ein Taktieren war und lange relativ wenig irgendwie wirklich ging. In der 33. hat Schick dann ja per Kopf irgendwie den Kopf voll gemacht. Da war dann, das war auch eine Phase, wo eben von Leverkusen mehr gekommen ist, wo ich dann zwischendurch auch gedacht habe, so, oh, puh, wird's jetzt hier deutlich, aber stattdessen hatten dann auch die Hamburger, die St. Paulis, St. Paulianer sagt man ja nicht, da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil ich finde, Kiezkicker klingt auch irgendwie ein bisschen komisch. Also St. Pauli hatte dann auch noch ein paar Möglichkeiten und sie haben das schon gut gemacht, gerade mit Gida vorne, der da wirklich mal wieder mit der aktivste war. Ja, so im Großen und Ganzen gut gemacht. Hinten raus dann vor allen Dingen hat St. Pauli ja auch nochmal richtig rausgeschraubt. Also vor dem 1:1 hat es ja schon nochmal von Gilavogui dann das 1:1 gegeben, was dann einkassiert worden ist wegen Handspiels. Fand ich ehrlich gesagt auch völlig verdient, weil von Leverkusen einfach viel zu wenig gekommen ist. Wirtz war zwar zurück in der Startelf, aber bei dem sieht man einfach, dass er noch ein bisschen braucht, um sich wieder reinzufinden. Da hat es ein paar schöne Momente gegeben, keine Frage. Teller und Frimpong über die Außen ja sowieso irgendwie ganz gut, aber da hat, wie gesagt, dann St. Pauli relativ wenig zugelassen. Und Wirtz schöne Gedankengänge immer mal wieder gehabt, aber wie gesagt, da braucht noch ein bisschen was. Und ich finde im Großen und Ganzen das Unentschieden dann schon auch okay, wenn Leverkusen eben so relativ viel Ballbesitz dann nicht ummünzen kann in großartige Chancen und so. Das, ja, ist dann okay.
Ja, gehe ich mit. Also rein Expected Goals technisch, ja, gerade nach dem, das haben wir noch überhaupt nicht gesagt, zum Stuttgart. Spätestens seit dem Stuttgart-Union-Spiel wissen wir, einfach sehr, sehr vorsichtig behandeln. Ich glaube, da war zur Halbzeit die XG-Werte irgendwie 1,02 zu 0,94 oder so. Da stand es 4:4. Aber generell.
Aber ist ja dann auch immer, gerade das finde ich, ist ja dann auch immer so das Interessante an diesem XG-Wert, was die Teams dann halt draus machen. Das finde ich dann irgendwie sehr interessant, weil ich glaube zum Beispiel auch, dass dieses krasse Tor von Leo Querfeld irgendwie das Tor war mit der geringsten XG.
Ja, genau, irgendwie 1,2, ne? Oder sowas. Ne?
So irgendwie, ja. Genau.
Ja, aber ne, deshalb Statistiken immer einordnen. Haben wir schon alle in der Schule gelernt. Ja? Aber ich finde, also ich muss einfach sagen, ich fand allein wie St. Pauli in das Spiel reingegangen ist, finde ich sehr, sehr schön. Also du hast eben schon mal gesagt, es war von der DFL ein bisschen falsch angezeigt. Also Bukalfa hat eigentlich auf der 6 gespielt, nicht Metcalf. Metcalf ja auch eine schwierige Saison, viele Verletzungen und so. Der war eher auf dieser 10er-Position. Und das hat mir auch, ich muss einfach sagen, dass in diesem Spiel Jackson Irvine, vielleicht bis auf bei den Standards, kaum vermisst hast im klassischen Sinne, ist natürlich auch ein absolutes Kompliment an Alex Blessin und die Art und Weise, wie er seine Mannschaft einstellt. Ne? Also das muss man auch einfach nochmal hervorheben. Das ist schon sehr, sehr gut gewesen. Und eben da natürlich auch so ein paar, ne, auch so Saad, bisschen angeschlagen, auch eher so Joker-Position und so. Ne, auch da musste er ein bisschen umstellen. Auch wenn fand Sinani jetzt nicht so wahnsinnig auffällig, ehrlich gesagt, in dem Spiel. Ja. Relativ viel untergetaucht. Aber dadurch, dass du halt mit, unter anderem halt auch mit Bukalfa und natürlich eben, klar, sowieso immer Saliakas, der ja extrem hochschiebt auf rechts, hattest du ja trotzdem da deine Offensivmomente. Was ich halt einfach so gut fand, ist, dass St. Pauli, also die mussten diese erste Halbzeit überstehen nach dem 1:0. Mm. Das hast du schon gemerkt, dass Leverkusen dann angefangen hat, da mehr zu drücken. Aber ich muss einfach sagen, Leverkusens, Unachtsamkeit im letzten Drittel war halt auch einfach fahrig. Also das war enorm.
Total.
Also bis zum 16er super schön rauskombiniert, ne, eben auch mit Wirtz und Co. Ich brauche die Namen nicht alle durchzugehen. Wir wissen alle, dass die schön Fußball spielen können. Aber im Strafraum an sich fand ich zum Teil dann, ja, da wurde da so ein halber Chipball reingespielt, wo ich mir dachte so, ja, also könnt ihr so machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so die super cleverste Idee ist, auch gegen Wahl und so da hinten drin. Das sind jetzt auch einfach keine kleinen Verteidiger. So, das war, weiß ich nicht, das hat mich nicht überzeugt. Und dann hattest du, ich muss sagen, also ist eher auch jetzt gerade keine statistisch belegte Evidenz, aber Wirtz fand ich auch mit sehr vielen Ballverlusten. Also ich finde, der hat ja auch, der ist dann nach vorne gelaufen und dann kam er in St. Paulianer dazwischen und dann ist er auch einfach stehen geblieben. Also er hat sich zum Teil auch einfach den Ball von den Füßen geklaut und ey, das musst du erstmal schaffen bei Flo Wirtz. Also das geht auch nicht so schnell. Und ja, irgendwie finde ich es auch also bezeichnend, dass dieses 1-0, also ich meine, der Freistoß von Grimaldo war Zucker, ne? Also wunderschöner Freistoß da von der rechten Strafraumkante eben reingezwirbelt direkt auf Schick, der halt da relativ frei zum Kopfball kommen kann. Bei The Zone im Feed wurde angesprochen, ob man eventuell sogar über Vassi diskutieren könnte, weil er eben, also bei, ich erkläre kurz warum, was der Gedanke daran ist. Der Ball läuft schon relativ parallel zur Torauslinie. So in dem Fall, dass man sagt, okay, der Torhüter muss halt wirklich eigentlich nur einen Schritt vorgehen und hochgehen. Aber du weißt natürlich auch nie, was ist in solchen Fällen für Standards eben auch abgesprochen. Ist es halt das zu große Risiko, den Schritt rauszugehen, fehlt dann eine Absicherung. Von daher, ich glaube, es ist auch einfach, man kann auch einfach sagen, ja, war halt dann doch die persönliche Klasse auch von Patrick Schick an der Stelle. Aber ja, also weiß ich nicht. Es war für mich dann auch einfach zu wenig von Leverkusen. Also gerade, dass sie irgendwie es überhaupt nicht gerallt haben nach diesem vermeintlichen 1-1. 4 Minuten später fällt dann ja das 1-1. Wir haben einfach gedacht, so, ja, pf, das hat jetzt nicht gezählt. Und wenn man jetzt einmal weiter, dann ohne die 3 Punkte. Und das ist okay. Komische Einstellung.
Total. Das hatte alles irgendwie so, und das meinte ich auch vorhin so, und deswegen bin ich voll bei dir, wenn du sagst, die sind durch, das irgendwie, das hat alles nicht so richtig Hand und Fuß, da fehlt irgendwie die Intensität auf eine Art, finde ich. Teilweise auch falsche Entscheidungen getroffen, wenn man so Entscheidungen als falsch oder richtig bewerten kann da im Fußball. Ja, irgendwie alles. Boah, da fehlen mir so ein bisschen die Worte für irgendwie. Das ja, macht alles irgendwie nicht so ganz so glücklich, kann ich mir auch als Leverkusen-Fan vorstellen, da zuzuschauen, vor allem, wenn man eben von der letzten Saison so verwöhnt ist. Und gleichzeitig sind sie natürlich auch noch Zweite, so, also gar keine Frage, ne? Aber dann eben gegen St. Pauli so ein Spiel irgendwie hinzulegen. Ich weiß auch noch, ne, weil ich ja auch in der Hinrunde schon da war, hatte ich extra die Notizen mir auch nochmal angeguckt. Auch da hatte ich schon irgendwie gemeint, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen das Tempo und das Feuer dahinter. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass sie dann St. Pauli irgendwie zu sehr auf die leichte Schippe nehmen. Aber Schulter, genau, so, Dankeschön. Ja, und irgendwie war es so von beiden Teams so eine Art Lauern auf Fehler, fand ich mehr. Also es war weniger so, man gestaltet das Spiel so richtig selber, sondern es war so ein Lauern auf Fehler bei Leverkusen, die auf Defensivfehler von St. Pauli gehofft haben. St. Pauli wartet auf Aufbaufehler bei Leverkusen, um dann halt so irgendwie richtig Tempo zu zünden, aber das funktioniert dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht maximal 5 bis 10 Meter und auch nicht so richtig dolle. Ja, also alles so ein bisschen mit Knatsch, aber natürlich auch Riesenrespekt an St. Pauli, das gegen Leverkusen so hinzukriegen. Keine Frage.
Ja, ich finde halt, also ich habe es ja eben schon mal angekündigt, warum Leverkusen für mich da auch einfach durch ist. Also wenn du dir mal so anguckst, so bis März war ja eigentlich alles okay, ne, gewinnst 4-1. Bei der Eintracht, klar, verlierst dann eben diese beiden Champions-League-Spiele gegen die Bayern und das Spiel gegen Bremen, bist dann aber eigentlich, ne, mit den Spielen gegen Stuttgart und Bochum wieder dran. Und dann kommt halt dieses Pokalspiel gegen Bielefeld. Und ich glaube halt einfach, da ist halt, also, wir haben alle die Memes gesehen und wir haben alle das Bild gesehen mit Granit Xhaka im Leverkusen-Blog. Und ich meine, man muss nochmal sagen, ne, also, auch keine Aktien in Leverkusens Erfolg oder sonst was. Aber die spielen trotzdem die zweitbeste Saison ihrer Vereinshistorie. So. Die haben letztes Jahr das Double geholt und ich verstehe das. Also ich wäre andersrum auch enorm angefressen, wenn ich die Distanz zu den Bayern in der Liga habe. Ich bin gerade aus der Champions League rausgeflogen und der DFB-Pokal ist auf dem Papier der einfachste Weg, den nächsten Titel zu holen. Und dann höre ich, ehrlich gesagt, auch hier, ich erziele nach einem Standard das 1-0 und höre dann danach auf, Fußball zu spielen. So, ich kriege kurz danach das 1-1 so, und dann hast du von denen auch wenig gesehen im Spiel. Und dann hast du aber diese Aktion mit Xhaka und den Fans. Und ich glaube, das ist ein Moment, weil wenn du die alle Spiele danach anguckst, ja, sie gewinnen in Heidenheim, aber wie, weiß, glaube ich, bis heute niemand so richtig. Ja, dann hast du das 0-0 gegen Union und jetzt das 1-1 gegen St. Pauli. Das ist, wenn du Bayern wirklich stressen wolltest und, ne, wir haben darüber gesprochen, welche Liste an Verletzungen bei Bayern auch sind. So, wird's klar, braucht zurück, aber trotzdem hast du ja per se einen Kader, der das auch auf Leverkusener Seite auffangen sollte, ja. Und so spielst du. Und das, ich glaube, das hat Max ja auch schon mal gesagt, dass man halt so das Gefühl hat, ja, da passt irgendwas nicht mehr, da ist schon irgendwas zerbrochen. Und ich glaube halt, dieser Disput mit den Fans, das war halt so der letzte Tropfen, so, weil die denken dann auch so, ja, okay, alles klar, so, dann ist die komplette letzte Saison vergessen, wir sind trotzdem Zweiter und ihr scheißt uns jetzt hier, ehrlich gesagt, auf gut Deutsch einfach an, ja, klar, wir sind hier auch nicht gerne ausgeschieden, so, auch nicht das, was wir erwartet haben, aber ich glaube, das hat einfach durchaus auch irgendwie was gebrochen und du merkst halt einfach die, so, du hast halt nicht mehr das Gefühl, das ist das Leverkusen, was dir halt noch in der letzten Minute das Ding macht. So, ja. Das ist irgendwie abhanden gekommen, ehrlich gesagt, zumindest seit Anfang April. Und das ist eben der Hauptgrund, warum ich sage, es ist eigentlich relativ egal, wie Bayern zum Ende hin spielt, weil Leverkusen wird diese 8-Punkte-Distanz für mich einfach nicht mehr aufholen, weil ich nicht weiß, also sie spielen jetzt als nächstes gegen Augsburg, dann gegen Freiburg, dann gegen Dortmund und dann gegen Mainz.
Ja, schwierig.
So.
Die wenn du da so auftrittst wie jetzt gegen St. Pauli, dann, ja.
Also die müssen mir tatsächlich erstmal zeigen, wie sie da jetzt aus. Sie müssen für mich alle Spiele gewinnen, um Bayern da über. Also, ne, brauche jetzt keinen Tabellenrechner für anzuschmeißen. So, Bayern wird nicht die letzten 4 Spiele verlieren. Das ist einfach so. Und das, also, keine Ahnung. Nee. In einem
also
Monat.
Bei Leverkusen wird. Nee, bei Leverkusen will ich jetzt wirklich nochmal so ein bisschen gucken, wenn Wirtz wieder reinkommt und das vielleicht wieder besser funktioniert, vielleicht passiert dann nochmal irgendwie ein bisschen mehr was, aber das ist halt auch irgendwie so, dann, dass man irgendwie so auf einen einzigen Spieler nur diese Schuld in Anführungszeichen schiebt, beziehungsweise auf dessen Verletzung ist ja auch Quatsch. Also von daher ja irgendwie.
Ja, und die, also verstehe ich, aber die Saison ist zu kurz, also du hast ja nur noch 4 Spiele. Also ja. Wie viel Zeit wird es ihm dann geben, reinzufinden, so. Das wird eng, glaube ich.
Also. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also es war jetzt auch gar nicht so darauf gemünzt, dass sie es irgendwie halt schaffen, nochmal doch irgendwie die Bayern einzuholen, sondern halt generell, dass das Spiel irgendwie ansehnlicher wird wieder und dass da überhaupt was bei rumkommt. Weil wenn man sich jetzt irgendwie so mit Unentschieden und Niederlagen zum Ende stottert, das wäre ja nochmal deprimierender, sagen wir mal so. Sehe ich aber ehrlich gesagt dann doch auch nicht. Ich glaube, da kommen noch.
Nele, per se einfach du. Also du hast das Spiel nicht gesehen, aber ja, zumindest auch Audio, ich wollte schon audiovisuell sagen. Quatsch.
Audiovisuell habe ich das verfolgt.
Audio verfolgt. Das ist kein Wort, das ist mir bewusst. Generell bist du natürlich auch einfach doch ein bisschen näher dran an St. Pauli, glaube ich, einfach, was du. Nein, also nicht seelisch oder so, sondern einfach.
Aber zumindest geografisch.
Geografisch, ja. Tatsächlich bin ich geografisch näher am Volksparkstadion. Aber gut.
Ja, in Hamburg auch immer relativ, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt.
Nah am Volksparkstadion ist gar nichts.
So. Boah, wirklich, das fand ich wirklich krass. Ich war das erste Mal zum DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen, war ich in Hamburg. Wie weit ist das bitte weg?
Ja. Ah. Das ist schon, ja, ist halt in Stelling, ne?
Ja.
Naja. Ich weiß nicht, was du fragen willst, Eva, aber die Antwort wird ja lauten.
Nein, also, so Gott, selber mich profitiert. nein, generell, also, überrascht dich so ein bisschen, dass St. Pauli jetzt da doch sehr, sehr gute Karten hat auf den Klassenerhalt?
Nö, gar nicht. Also wirklich nicht. Also jetzt mal wirklich ohne Spaß. Es gibt wirklich wenig bis gar nichts, was mich an diesem Spiel so überrascht. Ich habe es nur audiomäßig verfolgt und kann deswegen jetzt nicht so krass sagen, was da sich verschoben hat oder sonst was. Aber wenn man sich so auch die Zahlen so ein bisschen anschaut, St. Pauli hat die ganze Saison über nicht schlecht Defensivfußball gespielt. Und das ist der Punkt, was, glaube ich, St. Pauli von den anderen Vereinen, die da unten mit drin hängen, ein bisschen unterscheidet. Ich glaube, St. Pauli hat ein Tor weniger kassiert als Leverkusen. Also, da das Spiel 1-1 ausgegangen ist, müsste diese Statistik auch immer noch stimmen. Also, das ist wirklich... Ein Tor mehr kassiert als Leverkusen, sorry, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Es ist wirklich, also... Das wundert mich einfach so in dieser Gesamtheit gar nicht, weil St. Pauli, auch wenn sie zu Hause lange nicht gut gespielt haben und lange nicht gewonnen haben, solche Spiele jetzt im Schlussspurt nochmal rumreißen kann. Das liegt an Alexander Blassin und dass er die Ruhe hat, dort das zu tun, was er tun kann und möchte. Weil er dort die Ruhe hat, das zu tun, was er tun kann und tun möchte. Tatsächlich, was ich in der Vorbereitung auf das Spiel nochmal, es gibt so große Sammelmappen, die sich die Hörfunkkolleginnen und Kollegen so zu allen Spielen geben können. Und ich habe mir da mal so eine Mappe mal mitgeben lassen. Und da steht halt auch drin, dass Patrick Schick gegen alle getroffen hat, fast alle Bundesligisten getroffen hat, außer gegen St. Pauli und Wolfsburg. Und ich finde, das ist sehr symptomatisch für die Art und Weise, wie St. Pauli... Jetzt hat er getroffen. Das macht mir den Fakt wieder ein bisschen kaputt und das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber bis dahin war... Also ich finde das irgendwie schon irgendwie ganz gut und ganz symptomatisch für die Art und Weise, wie St. Pauli Fußball spielt. Nämlich halt auf Defensive betont, nicht so... Hurra, Fußball, einfach nach vorne, wir sind hier der Aufsteiger und wir walzen, wir zeigen euch jetzt erstmal, was ihr nicht gesehen habt in den Bundesliga-Jahren von uns, sondern einfach ankommen in der Bundesliga und versuchen, irgendwie mitzuspielen, mal Highlights rauszuhauen in der Saison und dann halt auch mal zu Hause gegen Leverkusen, vier Spieltage vor Ende, es ist für uns alle die sechste Stunde, vier Spieltage vor Ende, einfach auch mal 1-1 zu spielen gegen den fucking Tabellenzweiten. Also wirklich, es überrascht mich wirklich nicht. Wenn ich jetzt, wenn ich mich in der Redaktion umhöre, dann gibt's wahrscheinlich wieder auf den Deckel, weil da natürlich auch alle sehr ostwestfälisch unterwegs sind und eher das Negative sehen. Also ich finde, St. Pauli hat das aus den Möglichkeiten gemacht, was es hat. Und das ist einfach ein 1-1 gegen Leverkusen.
Ich finde es so gut, wie du das beschreibst. Also das ist wirklich, ich hatte auch über die komplette Saison irgendwie so schon das Gefühl, da geht was. Und die haben irgendwie diesen Hurra-Fußball, den du gesagt hast, den sie nicht spielen, finde ich, sieht man dann zumindest in Umschaltmomenten dann doch mal. Weil da können sie richtig Tempo auspacken. Und da haben sie ja auch irgendwie echt gute Leute vorne, die das irgendwie ummünzen können. Ich fand tatsächlich auch, ich habe gerade wieder meine Notizen aufgemacht von der Folge zur Hinrunde. Da hat es ein 2-1, also 1-2 Niederlage für St. Pauli gegeben. Aber da war es auch schon so, dass da auch noch Afolayan unfassbar viel Alarm gemacht hat in der Offensive und dass man da auch schon gesagt hätte, ey, ein Unentschieden wäre da eigentlich auch okay gewesen. Also die machen da schon gut Druck und das eben, wie du sagtest, Neda, aus so einer stabilen Defensive raus. Irgendwie.
Also, und das muss man ja auch, also das darf man auch nicht vergessen, also Jackson Irvine ist quasi so mit der Anker, die Aorta und alles gleichzeitig, also was das St. Pauli angeht. Also dieser Kader ist ein Stück weit auch aus den vergangenen Zweitligasaisons einfach ein bisschen um diesen Australier herumgebaut. Ja, nicht der ganze Kader, aber so das, was St. Pauli halt auch in der Defensive ausmacht und dass dieser Ausfall so kompensiert wurde, und auch so gut kompensiert wurde, das kann sich Alexander Blassin mit Sternchen hinheften und sagen, hier übrigens, ich kann.
Aber absolut. Das war was mich tatsächlich dann überrascht hat. So, weil, nee, du meintest, ich hatte da irgendwie nicht so wahnsinnig viel überrascht. Aber das hat mich wirklich doll überrascht, dass man das irgendwie gar nicht so doll gemerkt hat. Also, das haben die sehr, 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 sehr gut gemacht da.
Ich glaube, das ist ja auch, also man spricht ja ganz häufig davon, als Kaderplanung, dass du so eine Achse bildest. Und du hast natürlich mit St. Pauli gar nicht mal so dieses, dass du die klassische Achse mit Sturm, sondern du hast halt eben wirklich dieses Zentrum, du hast Erik Smeed, dann hast du Jackson Irvine und ich würde tatsächlich dann halt Hauke Wahl damit reinnehmen. Also das eben als dieses Dreieck so ein bisschen formieren, was eben auch, ich meine, sie schießen halt einfach brutal wenig Tore, also 26 Tore in 30 Spielen ist dann halt auch tatsächlich, also ich glaube, sie haben ungefähr weniger als die Hälfte der Tore geschossen wie Leverkusen, also ne, da siehst du dann auch, warum St. Pauli dann noch da unten steht und Leverkusen da oben, aber so, ja, ne, klar gibt auch da Phrasenschwein, ne, von wegen Offense wins games, Defense wins championships, so, ne, also, weil einfach, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass diese Defensive, dann schießt du halt keine 3 Tore pro Spiel, aber viel wichtiger ist halt, dass du die Spiele nicht verlierst. Ja, ich weiß, voll die krasse Weisheit zu später Stunde, aber und das macht St. Pauli eben auch und sie sind da eben auch, ich mag das tatsächlich immer sehr gerne, wenn du bei Aussteigern wirklich so eine Entwicklungskurve siehst, also ich glaube halt schon, St. Pauli vor einem halben Jahr oder halt Hinrunde, ne, da haben sie das Spiel auch verloren, aber hätten sie dieses Spiel vielleicht auch noch hinten raus verloren, aber sie haben inzwischen auch gerade zu Hause ja endlich wieder auch so eine gewisse Sicherheit entwickelt, die in Anfang der Saison natürlich so ein bisschen fehlte noch, dass das einfach gut ist und sie natürlich auch so ein bisschen Glück haben, wie du das aber auch immer brauchst als Aussteiger, dass du halt mit Bochum und Hoffenheim da halt auch noch 2 Teams einfach mit drin hast, die eben als, ja doch, jetzt seit gut Bochum ein bisschen anders als Hoffenheim, aber da eben mehr oder weniger unerwartet noch so ein bisschen reingerutscht sind, beziehungsweise eben auch einen Platz noch wegnehmen. Und damit musst du halt einfach, weil wir brauchen nicht zum 8000. Mal die Diskussion aufmachen, wie schwierig es ist, gerade als Aussteiger in der Bundesliga der Männer so bei den Kostendifferenzen da dran zu bleiben. Das ist dann, und gerade natürlich mit St. Pauli, also das darf man ja auch immer nicht vergessen, die sind aufgestiegen und haben ihren Trainer verloren. So, ne? Also das ist ja auch was jetzt nicht so wahnsinnig häufig vorkommt. Und auch da einfach, also ihr könnt mir alle meine Aussagen von vor der Saison, von der Saisonvorschau um die Ohren werfen, wo ich so gesagt habe, so, pff, weiß ich nicht, überzeugt mich irgendwie nicht so. Und das haben sie aber ja geschafft. Und das, wie gesagt, ne, Alex Bessin wird ja jetzt unter anderem auch von Hoffenheim, Wolfsburg und RB Leipzig umworben, glaube ich sogar. Oder ja, mein Beileid an der Stelle. Gut, ich würde sagen, wir gucken einmal nochmal, was die nächsten Gegner sind. St. Pauli, das große Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen.
Das Duell der Liebe.
Das Duell der Entschuldigung. Das Duell der Liebe auswärts bei SV Werder Bremen. Dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart, auswärts bei der SGE und zu Hause gegen Bochum. Ich würde mal die These ausstellen, dass das Duell gegen Bochum tatsächlich für St. Pauli gar nicht mehr so wichtig wird, weil die sind wirklich auf sehr, sehr gutem Weg zum Klassenerhalt und Leverkusen jetzt eben, das haben wir eben schon mal gesagt, zu Hause FCA, auswärts Freiburg, zu Hause Dortmund, auswärts Mainz. So, kommen zum anderen Spiel, wo auch 2 Tore insgesamt gefallen sind. Auch dieses Spiel ist 1-1 ausgegangen. Ich würde sagen, sehr anderes 1-1 dann doch. Kiel kann nämlich auch punkten in Leipzig und erhält sich zumindest auch noch theoretisch die Hoffnung auf den sowohl direkten als auch indirekten Klassenerhalt. Also direkt ein bisschen weiter weg, indirekter Klassenerhalt nur 3 Punkte weg. Nach einer guten Anfangsphase von Leipzig, die aber ohne Torausbeute vorübergeht, findet Kiel immer besser ins Spiel und in der 44. Minute kann natürlich Maschino, der von Skripski bedient wird, das Kieler Führungstor erzielen. Und Leipzig brauchte man in der zweiten Halbzeit die Hilfe vom Punkt, nachdem Däne Openda fault und Šeško verwandelt dann den fälligen Strafstoß zum 1-1. Es gibt einen ganz, ganz großen Punkt oder eine ganz, ganz große Zäsur in diesem Spiel und das ist die 62. Minute. Da prallen Cech und Gulaschi jetzt ohne böse Absichten von beiden Seiten, gehen einfach nur zum Ball, prallen zusammen. Beide müssen ausgewechselt werden. Gulaschi wird sogar mit der Trage ins Krankenhaus gebracht und abtransportiert. Aber da gab es dann heute zumindest die News, dass er das Krankenhaus wieder verlassen durfte. So. Trotzdem bleibt eben am Ende dieses 1-1. Nele, gerade in Anbetracht der restlichen Ergebnisse des Spieltags, ist es trotzdem ein guter Punktgewinn für Kiel?
Jeder Punktgewinn für Kiel ist ein guter Punktgewinn. So, das ist, also, Ich würde es andersrum drehen. Das war für Leipzig einfach krass enttäuschend. So. Also, du kannst, wenn du Raba Leipzig bist, nicht so gegen Kiel spielen, die quasi dabei sind, die letzte Hoffnung nur noch auf den Relegationsplatz zu haben, wenn du als RB Leipzig so auftreten möchtest, wie du auftrittst. So, das mal auch noch vorweggeschoben. Leipzig muss sich wirklich fragen, warum sie gegen den Drittletzten der Tabelle, ich möchte das nochmal kurz betonen, den Drittletzten der Tabelle so fahrig aufgetreten sind. Also
die Letzten der Tabelle, oder? Drittletzten wäre doch von unten, oder?
Wer von unten, ja, stimmt, sind die schon wieder unten? Ich bin, sorry. Ja, es ist,
sie sind in Ordnung. Ja, genau.
Oh, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich hier Drittletzten stehen habe. Egal.
Ich wünsche mir Kiel auch den Drittletzten.
Wir sind Tabellenletzter. Ich
bin voll bei dir.
Wir sind nicht bei Wünsch dir was. Also, Kiel Tabellenletzter. So, wir schneiden das auch nicht, wir lassen es drin. Es ist kurz vor Ostermontag. Ist auch nur fair.
Ja.
Also, so. Reset. Leipzig hat mehr vom Spiel. Und Kiel hat trotzdem hat mehr als mitgespielt. Ich habe mir so ein bisschen nochmal die Taktiken aufgeschrieben. Also Holstein Kiel mit einem kompakten 4-2-3-1 und defensiv aber so ein 4-4-1-1 mit einer richtig engen Staffelung und Fokus auf das Zentrum. Und da geht mein Herz ein bisschen auf, weil du hast richtig gesehen, Kiel ist gekommen, um das Spiel von Leipzig in dem ausverkauften Stadion kaputt zu machen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war tatsächlich echt cool zu sehen von Kiel. Und dass die das sehr schaffen, mit einem unfassbaren Umschaltspiel von Steven Skripski. Ich hatte den, weiß ich nicht wie viele, drei Jahre bei mir im Team und ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht.
Skripski. Steven
Skripski. Ja, so. Das ist einfach für mich, ich hasse das, dass der so ein gutes Spiel gemacht hat, weil ich wirklich, ich habe mir in meinem Skript, in meinen Notizen wirklich fünfmal groß seinen Namen hingeschrieben, damit ich es aussprechen kann, aber ich krieg's einfach nicht geschissen. Ich krieg einen Knoten in der Zunge, es ist spät, lass mich in Ruhe. Dieses Umschaltspiel von diesem benannten Spieler nach vorne war für mich so ein bisschen der Knackpunkt, warum Leipzig schafft es nicht, Steven Skripski
sag's
in den Griff zu kriegen. Das ist wirklich erschreckend gewesen, wie schlecht Leipzig gespielt hat und wie schlecht sich Leipzig gegen Kiel behauptet hat, also nicht behauptet hat. Kiel hatte 13 Torabschlüsse, davon gingen nur 3 aufs Tor. Leipzig hatte 10. Das sind so Statistiken, die liest man so und dann guckt man das Spiel oder sieht man das Spiel dazu und sagt, ja, das ist ein weil Kiel mutig aufgespielt hat, eine gute Idee hatte, nämlich Leipzig Spiel einfach kaputt zu machen, indem sie in der Mitte in der Defensive so fest stehen, dass Leipzig überhaupt nicht in die Räume gekommen ist. Und das sorgt am Ende tatsächlich dafür, dass man wirklich sagen muss, Leipzig hat in der zweiten Halbzeit versucht, den Druck zu erhöhen, das Tempo ein bisschen zu verändern, auch mal ein bisschen mehr zu variieren. Aber strukturell haben die nichts verändert in ihrem Spiel. Und das sorgt einfach dafür, dass dieses Spiel 1-1 völlig zu Recht für Kiel ausgeht. Und das ist mal ein Unentschieden, was Kiel gewonnen hat im Nachhinein. Ich hab's direkt in der Situation, als bei dieser Elfmeterentscheidung, war ich direkt so, weiß ich nicht, Digga. Also, ich hab's auch bei Blue Sky versucht in der Situation, in der Live-Situation so zu beschreiben und war so, wenn das der Fußball ist, den wir jetzt haben wollen, dann viel Spaß. Aber, also, sorry. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das ein berechtigter Elfmeter war. Das war eine Tatsachenentscheidung auf dem Platz, dass dieser Elfmeter gepfiffen wurde. Ich glaube, es gibt einen Kontakt, ein Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mü-Kontakt, aber der reicht doch in keiner Welt für einen Elfmeter.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde halt einfach, dass, also, die Art und Weise, wie Dene da halt hingeht, also wenn er einfach, er kann auch einfach wegbleiben, weil so wie er in die Situation reingeht, hat er von Anfang an keine Chance auf den Ball. So, ja, und das toll. Ist halt, es sieht halt einfach, und ich meine, es sieht nicht gut aus. Es sieht einfach leider für ihn nicht gut aus. Und ich verstehe schon, so, weil das muss ich dann zu der Sache auch sagen. Wir sagen immer so, ja, eigentlich eine Tatsachenentscheidung, VAR greift zu sehr ein. Und ich verstehe auch durchaus den Hintergrund, warum jetzt Günther Perl nicht zu Felix Brüch sagt, ja, jetzt guck dir das bitte noch 8-mal an und dann kannst du noch mal in echt 60 verschiedenen Winkeln gucken, ob du, ob da wirklich der Kontakt da ist, den du wahrgenommen hast. Ich meine, Brüch nimmt sich ja auf dem Feld auch schon 2 Sekunden Zeit, ne, um darauf zu stellen. Und so, ja.
Aber genau dafür ist doch der VAR dann da.
Nee, da bin ich tatsächlich ein bisschen mehr auf Evas Seite. Also, auch wenn ich den Elfmeter unberechtigt fand, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich fand einfach, wie sich fallen gelassen wird, fand ich einfach auf so vielen Ebenen einfach bräsig und scheiße. Und das macht keinen Bock. Das macht mir keinen Spaß. Wenn das die Entscheidungen sind, die so ein Spiel ja auch entscheiden, weil Kiel hat geführt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ich finde es ja irgendwie auch so interessant, hier kommt wieder die Oma, die von der guten alten Zeit spricht, dass es im Hinspiel ja sogar 2 Elfer-Entscheidungen waren.
Ja.
Ja, ja.
Auch.
Nein, wir wollen jetzt hier keine Verschwörungstheorien oder irgendwas. Es ist ein Spiel, was irgendwie so, also es bringt Kiel nicht wirklich nach vorne, was echt ärgerlich ist, weil sie hätten es mehr verdient gehabt, fand ich. Die haben diszipliniert verteidigt, die wenigen Chancen, die sie sich dadurch halt herausgespielt haben, effektiv genutzt. Und Leipzig hat mit eigenem Ballbesitz Schwierigkeiten, gefährliche Situationen zu kreieren. Das ist nicht das Leipzig, wie man das in dieser Saison bisher gesehen hat. Das war echt irgendwie ein bisschen, es war sehr mau. Und dann kommt halt auch noch, aber dann kommt halt auch zu diesem ganzen Spiel, gehört auch diese ganze Gulaschi-Szene mit dazu, weil du hast richtig gemerkt, da gab es einen richtig krassen Druckabfall. Nicht Druckabfall, aber es wurde so gespenstisch still in diesem Live, also in dieser Live-Situation. Das war schon echt, das war wirklich auf sehr vielen Ebenen echt einfach unfassbar krass. Und Klopferfold, Gott sei Dank, geht es beiden einigermaßen okay. Und du hast es schon gesagt, Eva Gulaschi ist aus dem Krankenhaus entlassen und so. Aber das war echt nicht, ey, das ist echt dieser wirklich Bruch im Spiel, der am Ende, glaube ich, auch ein Stück weit damit der Grund ist, warum dieses Spiel dann doch 1-1 ausgeht. Weil Leipzig sich da irgendwie ein bisschen hat von mitnehmen lassen, aber gar nicht mehr in Tritt, also wenig in Tritt findet, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit einen Ticken besser waren. Und Kiel hat das ja auch nicht kalt gelassen. So.
Mhm. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob ich das Spiel mir im Real Life auch nochmal angucke, aber Nela, als du dann irgendwie das beschrieben hattest, da habe ich dann auch gedacht, boah, ich das weiß ich nicht, ob ich mir das angucken kann, weil ich finde so Zusammenstöße immer so schlimm, da wird mir direkt so schlecht bei. Und ich finde es ja auch immer, ne, Zusammenstöße und Kopfverletzungen in der Bundesliga sind eher immer ein Thema und dass dann viel weiter gespielt wird. Wir hatten jetzt auch keine Kopfverletzung, aber Dings hier, boah, ich habe gerade schon wieder direkt vergessen, wo das war, der sich das Schlüsselbein quasi irgendwie.
Hoffenheim.
Genau.
Freiburg,
genau, wo er mit dem Schlüsselbein auch noch irgendwie weitergespielt hat oder was, und letztes Jahr ausgewechselt worden ist, hing die Schulter so runter, wo ich auch direkt gedacht habe, so, dort sieht man auch ein gebrochenes Schlüsselbein aus. Aber ich finde das halt immer krass, ne, wie weitergespielt wird. Und dann aber, wenn die Leute ausgewechselt werden, ist das für mich direkt so ein Alarmzeichen. Scheiße, wie schlimm muss es sein, dass sie ausgewechselt werden?
Ja, ich kann dazu sagen, also gestern bei Bielefeld gegen Rostock gab es das auch. Da ist der Torhüter der Rostocker, Benjamin Opov, mit einem eigenen Spieler auch zusammengeprallt. Und wurde halt auch, ne, also quasi direkt vor unserer Tribüne da auch minutenlang behandelt, und da hat auch das ganze Stadion, ne, ich muss ja immer sagen, also sehr blöde Situation, aber es gibt mir ja auch immer so ein bisschen Glauben an die Menschheit zurück, wenn dann halt komplett egal ist, ne, welche Farbe der trägt, so, sobald er wieder steht und sobald man sieht, okay, der ist zumindest ansprechbar, wird zwar ausgewechselt, aber ist ansprechbar, dass dann das Stadion auch applaudiert, egal ob das jetzt der, und also, keine Ahnung, ich bin da auch irgendwie durch diese Klos-Verletzung damals gegen Stuttgart und das ist einfach, das will man einfach nicht sehen und das, da hat Brüch auch sehr, sehr schnell reagiert tatsächlich, also auch wenn es nicht Kopf war, aber der hat, also auch alle Umstehenden, ne, haben sehr, sehr, sehr schnell reagiert. Und das ist halt einfach wichtig, ne, dass da einfach sofort klar ist, ne, die lagen da ja auch, also, nee, das war nicht schön.
Ich finde, man kann da auch die Kolleginnen und Kollegen von Sky einmal kurz loben, weil das war jetzt nicht so, dass man direkt im Anschluss im Live-Bild nochmal 8000 Mal die Wiederholung und genau die Slow-Mo vom Zusammenknall gesehen hat, sondern direkt nach der Situation gab es sehr lange so ein Hintertor-Kamerabild, was auf der Grasnarbe war, was dann in der tiefen Unschärfe verschwunden ist. Und die haben da jetzt nicht das krasse Spektakel draus gemacht. Und ich habe es auch, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt auch live noch nicht, also diesen Zusammenstoß nicht nochmal auf irgendwelchen Social-Kanälen gesehen. Gut, der Großteil der Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber dürfen halt jetzt auch erst heute Morgen posten, also Montag um 0.01 Uhr. Aber ich habe es auch jetzt nicht nochmal irgendwo groß gesehen. Ich habe aber auch nicht auch explizit danach gesucht. Es wird es sicherlich irgendwo als Zusammenschnitt nochmal geben.
Ja, also
aber,
ich glaube, sie mussten es halt ein paar Mal erst zeigen, weil es ja wirklich, also weil, ne, erstens war im ersten Moment, glaube ich, gar nicht so klar, wie schwer der Impact war. Und dann war ja wirklich erstmal die Diskussion, naja, war es halt ein Foul von Gulaschi außerhalb des Strafraums und dann hättest du halt über, also so blöd, wie es in dem Moment im Moment klingt, aber du hättest halt trotzdem über eine rote Karte diskutieren müssen. So, aber ne, wie ich eben schon gesagt habe, darum ging es nicht. Ne? Also es ist auch eher Check, der zu spät kommt und nicht Gulaschi, aber es sieht einfach, also wie diese drei Spieler da zusammenstehen,
ja, ist einfach ungünstig. Check kommt zu spät, aber er wird halt auch von Seiwald irgendwie ein bisschen blöd abgedrängt, dass nur die Möglichkeit also, hat, in Gulaschi reinzulaufen. So, es ist wirklich, also, ja, ich will da niemandem Schuld. Die Schuld geben, genau, ne? Wirklich also. null Schuld für niemanden, aber es ist alles, also dieser ganze Crash war echt nicht cool und dafür ist das Spiel dann aber auch trotzdem. Auch wenn es am Ende dann nochmal Rudelbildung gab und es in der 90 plus 7. Minute nochmal eine Abschance vor dem Tor von RB Leipzig gab und auch in der 90 plus 5. kam Pause nochmal zu einem krassen Torschuss, der aber dann von Dene gehalten wurde. Das sind, glaube ich, alles so, es ist alles ein bisschen Makulatur, wenn man ehrlich ist. Wichtig ist, dass die Situation für hoffentlich so gut für beide Spieler wie möglich ausgegangen ist an diesem Punkt. Und das 1:1 ist okay in dieser Situation.
Ich wollte zum Spiel nochmal eine Frage stellen. Und zwar, Nede, du hattest gesagt, dass das für Kiel gewonnen ist, sozusagen, das Unentschieden. Aber so nach dem Spielverlauf jetzt und eben, dass der Ausgleich auch relativ spät durch einen Elfmeter gekommen ist, ist es nicht fast sogar dann ein verlorener Sieg?
Ich finde, also ja, kann man wahrscheinlich auch so sehen. Aber das Ding ist, warum ich das so formuliert habe, ist so um halt, also ist so ein bisschen um das Gesamtgemenge von diesem ganzen Spieltag und von der auch von dem bisherigen Saisonverlauf da ein bisschen mit reinzunehmen. Und da muss ich ehrlich gestehen, da hat Kiel schon sehr, sehr, sehr viele Spiele gezeigt, wo sie auch wegen Doofheit und wegen Unvermögen schlecht gespielt haben. Und dann aber auch wieder krasse Spiele, wo man echt denkt, so, hey, Kiel in der Bundesliga macht auch irgendwie ein bisschen Spaß. So, und so diese ganze Geschichte rund um den ersten Bundesligisten aus Schleswig-Holstein und so. Und viele Fans jammern wahrscheinlich auch, wenn sie irgendwie Sonntagnachmittag oder Sonntagabend, Samstagabend irgendwie nach Kiel hochjuckeln müssen. Ist auch nicht das schönste Stadion der Welt, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die haben ja auch nur eine Sondergenehmigung für diese 27.000 da Schüssel da.
Entschuldigung, es kann halt nicht jeder Gelsenkirchen sein. Nichts gegen 27.000 Schüsseln.
Nein, aber sorry, ganz kurz, warst du schon mal, also du hast doch sicherlich, ne?
Natürlich.
Du weißt, was ich meine.
Habe den Ground gemacht, wie man so in Neudeutsch.
Du hast den Ground gemacht.
Aber doch das alte Modell mit dem alten furchtbaren Auswärtsblock. Nein. Also mit dem ganz alten, ne? Wirklich das, wo noch überhaupt gar kein Dach war und die noch die Tatanbahn drum hatten.
Also jetzt hier Oma erzählt wirklich von
Oma. glaube, ich bin immer noch die Jüngste hier in der Gruppe. Ich bin mir nicht sicher.
Nee, jetzt hier keine Ageism jetzt hier. Lass noch mal kurz Leipzig-Kiel zumachen. Was mich ein bisschen gewundert hat tatsächlich in diesem ganzen Spiel, dass Leipzig es nicht geschafft hat, Kiel zu überrollen. Und eigentlich ist das so ein prädestiniertes Spiel an diesem Punkt in dieser Saison, wo Leipzig sich einfach ein bisschen freispielen kann und sagen kann, komm, wir gewinnen jetzt einfach mal zu Hause 2-0, 3-0 gegen Kiel und dann müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Aber weil Kiel das dann doch sehr, sehr gut gemacht hat, ist es fast schon ein bisschen schade, wenn sie wieder absteigen. Aber es ist, wie es ist.
Eine Ergänzung noch zu Kiel, weil da gab es ein paar Störgeräusche am Karfreitag. Das war überhaupt kein entspannter Tag generell für Medienschaffende. Ne?
Ich wollte es nicht sagen, aber danke, dass du es ansprichst.
Ja, und zwar hat Holstein Kiel am Freitag erst Carsten Wehlmann entlassen. Kleiner Recap, den hat Kiel damals aus Darmstadt geholt. Das gab große, große Störgeräusche. Und der Mann hat endlich noch einen Vertrag bis 2026. Olaf Rebbe, der, man sollte seine Notizen richtig lesen, was ich anscheinend nicht mehr kann. Es tut mir wirklich leid. Nein, auf jeden Fall, man hat Wehlmann eben doch durchaus überraschend jetzt am Karfreitag entlassen und dafür eben Olaf Rebbe verpflichtet als neuen Geschäftsführer Sport, wie es ja so schön heißt. Es gibt ja 80.000 Bezeichnungen für diese Position, aber in dem Fall heißt es Geschäftsführer Sport bei Holstein Kiel. Und Olaf Rebbe wiederum ist ja bei Nürnberg ausgeschieden. Da auch kleiner Plug, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Wir hatten Fadi Keblawi zu Gast in der Ligatour, wirklich kurz danach, nach der Entlassung von Rebbe. Wenn ihr dazu noch ein paar Hintergründe haben wollt, dann hört da doch einfach nochmal rein. Er war ja auch jetzt zuletzt im Gespräch von Karlsruher SC, aber genau, er wird eben jetzt der Nachführer von Carsten Wehlmann. Irgendwie wild.
Das ist völlig, völlig absurd, völlig wild. Also erstmal, Karfreitag ist ein fucking stiller Feiertag, da hat sowas nicht zu passieren. Nein, dafür arbeiten wir ja auch in den Medien, aber 5 Tage vorher saß Carsten Wehlmann noch beim Norddeutschen Rundfunk im Sportclub, also in der sonntagsabends Talksendung und hat auch ein wirklich, also ich habe das aus beruflichen Gründen geguckt und das hat einen wirklich aufgeräumten, guten Eindruck gemacht, hat sich sehr nochmal über diese Einladung, also hat sich vor allem über die Einladung gefreut, aber hatte auch eine Idee, hat auf die Fragen von der Moderatorin Sina Braun sehr gut reagiert und war wirklich auch, hat eine Idee, wie man mit Kiel, mit diesem Kader in Liga 2 oder vielleicht auch in Liga 1 ein bisschen weitermachen könnte, theoretisch, und hat das sehr schön formuliert. Ja, und dann 5 Tage später fliegt er halt raus. Ja. Ja, ist unangenehm.
Ja, aber da muss man ja auch sagen, manchmal sind dann so Nebenschauplätze dann natürlich auch nicht gerade erträglich, obwohl man dann mal sagen muss, da weiß man immer nicht, wie weit das dann von der Mannschaft auch weggehalten wird. Ne? Obwohl man ja auch sagen muss, sehr komischer Zeitpunkt einfach, weil natürlich Vertragsgespräche und Co. gerade vor allem in die heiße Phase gehen. Aber gut, also dafür dann auch sicherlich nochmal gutes Ergebnis. Nochmal abschließend, Leipzig auf Platz 4 mit 49 Punkten. Kiel auf Platz 18 mit 19 Punkten. Für RaBa Leipzig geht es jetzt auswärts zur SGI. Dann heim gegen den FC Bayern München, auswärts bei Werder Bremen und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Kiel, vielleicht könnt ihr euch noch so ein paar Gegner erinnern. Die spielen jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, auswärts beim FC Augsburg, zu Hause gegen den SC Freiburg und dann auswärts bei Borussia Dortmund. Und dann kommen wir jetzt zu unseren torärmeren Spielen, wo jetzt noch genau ein Tor bzw. kein Tor gefallen ist. Und da fangen wir an mit SV Werder Bremen gegen den VfL Bochum. Werder sammelt wichtige Punkte im Kampf um Europa in einem über weite Strecken, ich muss es jetzt so sagen, 10-Spiel. Erzielt Weiser in der 80. Minute den goldenen Treffer des Tages. Bochum spielt zwar lange mit, muss sich aber am Ende geschlagen geben und verpassen ihrerseits Big Points im Abstiegskampf. Ja, und eine Person, die sehr, sehr unbefangen bei diesem Spiel ist, liebe Nina, mit der möchte ich jetzt gerne über dieses Spiel reden.
Ja, sehr, sehr gerne. Man sieht hier an meinem T-Shirt, wie unbefangen ich bin.
Ungefähr so unbefangen wie ich, wenn es um Dortmund geht.
Sozusagen, ja. Aber ich gehe schon mit, das war ein relativ zähes, aber in Teilen auch wildes Spiel, fand ich. Also war phasenweise schon ein wildes Hin und Her, was wir da hatten. so ganz grob gesehen, fand ich, muss man die beiden Halbzeiten auch recht getrennt voneinander betrachten, weil gerade in der ersten Hälfte hat Bochum-Werder teilweise dominiert, vor allen Dingen das Mittelfeld beherrscht, also da hatte Werder so gar keinen Stich. Bochum war dann im Abschluss, da hat man dann eben gesehen, warum sie eben unten drinnen stehen, die Qualität dann doch auch einfach nicht gehabt, da waren sie dann unglücklich beziehungsweise nicht zwingend genug. Werder dafür im 16er ziemlich souverän, also gerade die Defensive bei Werder war ja wirklich, also da haben sie sich phasenweise gefühlt auch ein bisschen drauf ausgeruht, da das Stark, Friedel und Pieper da echt einen souveränen Job gemacht haben. Aber eben zwischen der Defensive und dem Mittelfeld war eine richtig, richtig große Lücke bei Werder. Also da gerade in der ersten Hälfte hatte ich zwischendurch echt schon ganz schön Bauchschmerzen, vor allen Dingen auch so Ungenauigkeiten im Spiel einfach mit dabei, Absprachefehler. Da gab es zum Beispiel eine Situation, wo Agu beim Doppelpass mit Schmid ablegen wollte. Schmid ist aber schon weiter gerannt und dann ging halt der Ball direkt wieder ans Aus. Oder ein Steilpass auf Berg, der viel zu steil gekommen ist. So Sachen. Also das war aus Werder Sicht da echt ein bisschen doof. In der zweiten Hälfte haben sie so ein bisschen Stay und Schmid ein bisschen offensiver gespielt, also ein bisschen höher gerückt. Und dadurch hatten sie dann eine Person mehr eben in diesem Mittelfeldraum, der vorher so komplett leer war sozusagen, dahinter Duxch und Berg auf jeden Fall. Das hat dann auf jeden Fall besser funktioniert, hat man direkt gemerkt, irgendwie war viel mehr Schwung direkt mit drin, wo sie sich ansonsten irgendwie in der ersten Hälfte, wie gesagt, einfach total zurückgezogen haben und Bochum haben machen lassen. Da konnten sie halt auch machen, weil Bochum im 16er da echt nicht durchgekommen ist und viel zu ungefährlich war. Die Umschaltmomente haben in der zweiten Hälfte auch deutlich besser funktioniert. Sie haben sich da, was ich ganz cool fand, so aus engeren Räumen echt ganz gut so befreien können. Und in der letzten Viertelstunde ist dann so richtig Aufwind gekommen nochmal. Also haben nochmal irgendwie ganz gut rausgehauen. Auf Seiten der Bochumer, ne, auf jeden Fall richtig stark, wie sie da phasenweise dominiert hatten. Holtmann, finde ich, hat richtig schöne Wege gemacht. Der hat mir echt super gut gefallen. Sie haben da ganz oft irgendwie so erst so ein breites Spiel angedeutet. Und Holtmann ist dann so rein in die Lücke, die dadurch entstanden ist. Das war echt ganz schön. Sie haben dann auch, ne, in der Phase, wo Werder gedrückt hatte erst noch, da haben sie auf Ballgewinne gesetzt und dann hohe Bälle nach vorne geschlagen. Ansonsten so in Ruhe aus dem Dreier-Spielaufbau raus, wo Werder erst noch phasenweise gestresst hat, dann aber gar nicht mal mehr so. Ich hatte mir zwischendurch auch noch aufgeschrieben, so nach ein paar Minuten irgendwie, dass sie offensiv relativ gefährlich sind, aber das ist dann auch relativ schnell verpufft, beziehungsweise eben offensiv gefährlich bis zum 16er und dann nicht mehr. Genau, Wittek hat mir auch ganz gut gefallen, der dann gemeinsam im Wechsel mit Kraus immer so ein bisschen die Fäden gezogen hat. Ansonsten kann man schon, also es war ein gutes Spiel so auf beiden Seiten, die sich dann phasenweise irgendwie, sagt man, neutralisiert haben auf eine Art. Und dann wäre da halt irgendwie, ja, dann doch das bisschen Qualität dann, also das bisschen sehr große Stückchen mehr Qualität dann doch auch. Duxch hatte ja noch das 1:0 schon früher geschossen, in der 55. So ein bisschen so eine Art Kaktor irgendwie war gefühlt. Also dieser Flachschuss von Duxch da irgendwie in die linke Ecke, das war schon so ein bisschen weird. Aber sehr, sehr wichtige Aktion davor von Stay. Aber naja, ist alles dahin und zunichte, weil es abseits gewesen ist. Was ich aber trotzdem witzig fand, ich habe mich zwischendurch sehr gefreut, weil im Hinspiel das 1:0 auch in der 56. gefallen ist, also um eine ähnliche Zeit rum. Fand ich ganz funny. Ich glaube, was auch noch zu erwähnen wäre, diese Rudelbildung in der 81. Minute. Sissoko, der noch gelb-rot gesehen hatte.
Eher so ein gelb-rot der dümmeren Art und Weise. Sagen wir es so.
Aber diese ganze Situation war irgendwie so völlig weird, weil, warte, wie war das? Schmid ist gefoult worden, hingefallen halt. Da kam, glaube ich, ein relativ hohes Bein vom Gegenspieler so in die Nähe seines Gesichts, weil da halt auch der Ball war. hat ihn nicht berührt im Gesicht, er hat trotzdem so Gesicht gehalten und so weg und bisschen trara gemacht, ja, auf jeden Fall. Darüber haben sich dann die Bochumer beschwert, allen voran Sissoko. Stark war, glaube ich, dazwischen und wollte so ein bisschen klären. Und auf einmal, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber mit einem Mal ist Stark so dermaßen steil gegangen, wie ich das nicht unbedingt von ihm kenne. Also der ist da wirklich irgendwie den Sissoko da so an den Kragen gegangen, wo ich echt so gedacht habe, so, Kollege, mach mal ein bisschen ruhiger. Zetti ist dann mit nach vorne gekommen, irgendwie, es war, also, Zetterer aus dem Tor von Werder bis kurz in die Mittellinie irgendwie, um da zu klären, um auch Bittenkur noch zurück, also es war wirklich, es war sehr, sehr wild da. Und, Sissoko, der dann gelb-rot gesehen hat und auf dem Weg vom Feld, hat er sich nochmal Bittenkur vorgeknöpft und stand irgendwie so Stirn an Stirn fast mit dem und hat dem nochmal irgendwie so tief in die Augen geguckt und irgendwie Dinge gesagt, wo ich auch gedacht habe, sag mal, Kollege. Also, das war diese ganze Situation, fand ich ja sehr bescheuert.
Ja, also man muss dazu sagen, wenn ich schon gelb vorbelastet bin, ist einfach dumm. Also so offensiv halt also nicht nur ein bisschen hier rumgeschubst, sondern halt so offensiv auch jemanden irgendwie Boden zu schubst. Man muss natürlich auch irgendwie sagen, Leo Bittencourt ist halt auch, der macht halt gerne, ne? Also er provoziert halt wirklich auch nochmal ordentlich. Ja. Da hinten raus, also ich meine, er Sissoko geht dann vom Platz und er gibt ihm noch irgendwelche Gesten. Ja, klar, gehören immer zwei zu. Ich muss mich davon nicht provozieren lassen. Ob man das beim Stand von 1-0 als Leonardo Bittencourt dann auch so durchziehen muss, finde ich tatsächlich auch debatable. Also, er fliegt ja schon vom Platz. Lass es halt gut sein, Kollege. Ja. Was ich aber kritisch war, also wirklich Friedel, der dann da irgendwie nur auch rumlief und alle Leute komplett zur Sau gemacht hat. Also ich glaube, Pieper hat sich dann irgendwann ja auch noch eingemischt und hat einfach jeden genommen und ihn fast weggeworfen. Und das sieht bei Friedel leider immer so ein bisschen lustig aus, weil er dann ja doch meistens so ein Tick. Das ist übrigens mein Lieblingsduell des Spieltags gewesen. Romano Schmid gegen Sissoko.
Oh mein Gott, war das
schönstes Duell. Das war das schönste Duell des Spieltags. Ich war großer Fan. Ja. Nein, aber einfach, also, ne, wir haben es halt irgendwie, wir haben ja einen Sendungschat und wir haben zwischendurch auch gesagt, so, boah, das ist halt schon wirklich brutal anstrengend, das ist, ja muss nicht, aber, also, ne, wie gesagt, kann man sich auch einfach sparen, wenn man 1-0 führt. Ich fand fast, also, Chancenverwertung Werder Bremen beim Stand von 1-0, müssen wir nochmal drüber diskutieren. Also, ich glaube, sie hatten 3 Chancen auf das 2-0 und ich weiß nicht, ja, welche am schlimmsten war. Nele, sag gerne.
Also, ich sag's, wie es ist. Ich habe ja auch das ein oder andere Werder-Spiel gesehen und das ist immer ein Ding, oder? Also, wenn...
Bewertung oder Beef? Weil ich würde bei beidem sagen, probably.
Ja, beides. Nein, vor allem die Chancenverwertung, wenn Werder führt. Also, sorry, aber ich erinnere mich wirklich an das ein oder andere Mal in der Ostkurve stehen und denke so, was zur Hölle, warum machen die jetzt nicht einfach das 2-0 und dann ist Ruhe? Aber nein, Werder doing Werder things. Seit immer gefühlt. Aber mich hat es wirklich gefreut, dass das Nebelhorn mal wieder zu hören war. Das
war Aber das, was du gerade sagst, was machen die da, das habe ich mir auch genau so gedacht. Was zum Henker verzapfen die da eigentlich? Also da war wirklich, da waren Situationen dabei, wie so kleine Tricks versuchen noch zu machen. Hier Hackespitze 1, 2, 3. Und du denkst, nee, spiel halt einfach. So, dann wird das vielleicht auch was. Die sind sich da teilweise gegenseitig auf die Füße getreten. Irgendwie in der 66. oder was war auch noch eine Situation, die muss ich gerade selber meine Notizen nachlesen, aber das habe ich mir extra sogar gelb markiert. Wo Schmid irgendwie den Ball hinterher rennt und aufs Tor oder vors Tor oder zu einem Mitspiel. Also es gibt 3 Möglichkeiten, was er machen kann. Und er schießt auf rechts ins Nirgendwo. So.
Stabil.
Ja, genau so. Also das war wirklich nur, was du ja auch sagtest, dann da irgendwie die zahlreichen Chancen auch noch. Auch in der 7. Minute der Nachspielzeit gab es noch eine, wo Werder im 3-1 quasi auf das Tor zurennt. Und da einfach, nee, klar, du hast alle Zeit und den Raum der Welt und du machst nichts draus. Das hat mich auch so furchtbar aufgeregt. Aber auf der anderen Seite dann, um mal wieder zu den schöneren Dingen.
Darf ich nur ganz kurz da noch einmal einhaken? Es ist ja, also ich habe alle Spiele Real Life geguckt, das muss ich dazu noch sagen.
Respekt dazu.
Ja. Es führte unter anderem dazu, dass ich beim Spiel Augsburg gegen Frankfurt die Halbzeitpause vorspulen wollte. War nicht so praktisch. Aber es ist dann so, also ich weiß ja, das Spiel geht 1-0 aus und dann sehe ich, glaube ich, das Ding, 90. plus 1 ein Jinma und so. Und du denkst ja einfach so, also es war ja klar, Bochum in Unterzahl, Bochum geht Risiko, Bochum macht Räume auf. Und wenn du einfach weißt, das Spiel geht 1-0 aus und du siehst diese Konterchance und denkst dir so, wie? Wie?
Ja.
Also, ich meine, kannst du halt einfach froh sein, dass Bochum halt in Unterzahl war und du halt einfach gemerkt hast, es halt einfach, ne, muss man ja immer sagen, also immer noch Heads up, ne, einfach zu Dieter Hecking, dass die wären halt mausetot, ja, ehrlich gesagt. Ne, dass wir überhaupt darüber reden, dass sie sich halt ärgern müssen, weil eben die Chancen noch da sind. Aber, also, mach doch einfach das Ding zu. Also, dann ist Bochum mausetot und du kannst die letzten 5 Minuten entspannt runterspielen. Aber da tat ja keine Not. So, sorry. Und jetzt lasse ich dich über die positiven Dinge reden.
Ich wollte eigentlich, kann ich auch da nochmal anknüpfen, weil man hat ja auch nochmal fast ein bisschen bangen müssen, dass da nicht doch irgendwie noch der Ausgleich kommt und muss dann eben auf so eine brutal gute Grätsche von Marco Friedl setzen, der da irgendwie in der 8. Minute der Nachspielzeit oder was mit Tempo gegen den konternden Brozinski irgendwie ankommt, ihn überholt, also kommt von hinten, überholt ihn und dann von der Seite und zack, also das war sehr, sehr krass. Eine sehr schöne Grätsche. Aber ja, positiv finde ich aber auf jeden Fall auch bei Werder, die eben diese Anpassung dann in der Halbzeitpause, dass man damit eben dann doch ganz gut umgehen konnte. Also es war sehr, sehr schön.
Ja, ich glaube per se, also es mag auch an später Stunde liegen, aber man muss halt auch wirklich einfach sagen, dass dieses Spiel, also für Werder einfach, ne, gerade auch da bei den Ergebnissen des restlichen Spieltags einfach brutal wichtig, diese 3 Punkte mitzunehmen. Und dann ist am Ende des Tages oder vor allem am Ende der Saison auch niemand mehr, wie diese Punkte zustande gekommen sind. Aber, also klar, diese erste Halbzeit, die ist zu diskutieren, lass es mich so formulieren. Also, dass Bochum durchaus auch kicken kann, sollte man noch mitbekommen haben. Und da fand ich es halt wirklich durchaus erschreckend. Aber dafür gibt es ja eine Halbzeitpause und die hat Ole Werner gut genutzt. Und für Bochum ist halt gerade, weil halt Kiel punktet, natürlich das einfach bitter, ne? Das Ding dann natürlich dann auch relativ spät. Dann fehlt jetzt auch noch Sissoko im nächsten Spiel. Das ist halt einfach so eine Sache. Und ich meine, man musste ja schon Medic und Holtmann ja überhaupt bringen, weil Ordiz und Bero gelb gesperrt waren. Dann hast du noch diese ganze Sache. Also Boadu stand ja das erste Mal auch wieder im Kader, nachdem er suspendiert wurde, weil er sich beschwert hat, dass er, glaube ich, nicht mit der A-Mannschaft im Training mit trainieren durfte. In dem Sinne, den fand ich übrigens tatsächlich überhaupt gar kein Faktor für Bochum in diesem Spiel. Also beziehungsweise, ja, man hat gemerkt, dass er auf dem Platz war und ja, aber also dafür, was er kann, war er sehr, sehr blass, fand ich tatsächlich. Ja, und für Bochum, also ja, ne, also ja. Union zu Hause, Heidenheim auswärts, Mainz zu Hause, St. Pauli auswärts. Das ist ein knackiges Endprogramm und ja, mal schauen. Ich meine, für Werder gleichzeitig auch, ne, wieder, Entschuldigung, das Duell der Liebe gegen St. Pauli jetzt im Heimspiel, dann auswärts bei Union Berlin, dann zu Hause gegen RB Leipzig und auswärts beim FCH und generell steht für Werder ein ganz großes Highlight-Spiel noch am 1. Mai mit dem DFB-Pokalfinale der Frauen an gegen Bayern München. Das wird sicherlich auch ein cooles Spiel für die neutralen ZuschauerInnen. Aber ja, also ich glaube, ja, Werder auch für mich, also generell finde ich da so ein bisschen, was man auch zu Gladbach sagt und so, Werder da ja auch irgendwie immer, sie hat einen sehr komischen Start in dieses Jahr rein, ne, und dann kam irgendwie auch so ein bisschen mit dem Sieg gegen Leverkusen die Wende, aber ja, also es tut mir auch am Ende des Tages leid, aber es sagt halt auch so viel über diese Liga aus, dass diese Mannschaften da alle noch Chance auf Europa haben. Es tut mir wirklich leid, dass ich das immer
wieder betone. Ich hasse das auch. Ich glaube, da waren wir tatsächlich in der Hinrunde auch genau an dem gleichen Punkt. Deshalb wäre da auch wieder so, man kann auch Europa schielen. Ja, nee, also sorry, aber ich habe da überhaupt ja keinen Bock drauf. Irgendwie jetzt ist man gefühlt bei Werder immer noch so dabei, sich so ein bisschen zu konsolidieren und im maybe gehobenen Mittelfeld so erste Tabellenhälfte stabil zu machen. Wenn da jetzt irgendwie so was wie noch ein Wettbewerb irgendwie um die Ecke kommt, nicht, dass Werder so wahnsinnig viel auf anderen Hochzeiten getanzt hätte, aber okay, gerade deswegen fände ich das... Nee.
Entschuldigung, da sind wir ja Leidensgenossinnen, deswegen darf ich lachen.
Hä, hey, ich kenn das leider nicht.
Tut mir leid. Ich hab keine Ahnung.
Also, ich bin hier immer noch der Mensch in der Runde, der Verein hat noch Chance auf den Trippel. Ja?
So. Geht nicht sogar noch Quadrupel mit eurem komischen Westfalen-Pokal?
Nee, was sollen wir denn noch alles gewinnen? Den Supercup können wir noch im Sommer gewinnen, ja? Entschuldigung. Oh Gott, das war wieder komplett. Das ist wirklich an dem Punkt.
Okay, ja, okay, Kontenance, wir haben noch ein Highlight.
Kontenance. Wir haben noch ein absolutes Highlight-Spiel. Ja, was gut, Lisa nochmal, ja, auf jeden Fall für Bochum. Wird es immer dünner im Abschiedskampf, wer da mal sehen, ob dann nach 15 Jahren mal wieder Europa im Haus steht. Nina schüttelt den Kopf. Für alle, die es nicht hören. Kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags. Und ich bin ganz ehrlich, weil damit dieser Sonntag gestartet hat, hatte ich ein bisschen Angst. Weil Augsburg und die SGE, die trennen sich torlos. Dabei zeigt vor allem die SGE zwei sehr, sehr unterschiedliche Gesichter in diesem Spiel. In der ersten Halbzeit wirkt die Eintracht eigentlich überhaupt nicht eingespielt. Weiß nicht, ob das noch so Negativkater waren vom Eierscheiden gegen Tottenham, kommen eigentlich überhaupt gar nicht vor das Tor von Damen. Also nur kurz zur Untermalung, der XG-Wert für Eintracht Frankfurt nach 45 Minuten war 0,00. Okay, Augsburg 0,22, aber naja. Augsburg verpasst immer wieder gute Möglichkeiten und in der zweiten Halbzeit wird das Spiel dann ja unter anderem auch durch die Hereinnahme von Ansgar Knauf ein Spiel pro SGE. Finn Damen und die Augsburger Abwehr müssen sich immer wieder auszeichnen. Nina, ich glaube, am Ende, gerade durch die geteilten Halbzeiten, ist es dann gerade auch ist in Ordnung, das 0-0. Sehr professionelle Frage an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Also, zwischendurch sah es ja so ein bisschen so aus, als würde Frankfurt irgendwie mal zum Treffer kommen. Also sie hatten, glaube ich, in der 54. noch ein bisschen auch so einen Pfostentreffer. Das war 4 Minuten nach dem ersten Abschluss überhaupt. Also in der 50. oder das war, glaube ich, der erste Abschluss oder so. Und das sagt halt auch quite a lot. Ich hätte, glaube ich, aber auch echt unfair gefunden, wenn Frankfurt das da gewinnt, weil Augsburg das halt, also die haben das krass gut gemacht, so in der ersten Hälfte. Und das war auch so ein frustrierendes Spiel irgendwie, wo beide Teams irgendwie jeweils in der ersten Hälfte Augsburg, in der zweiten dann Frankfurt irgendwie das Ruder in der Hand hatten, aber das einfach nicht ummünzen können. Was jetzt, ich würde nicht unbedingt mal sagen, an der gegnerischen Defensive liegt. Also Augsburg war da schon recht aufmerksam in der Defensive. Aber ja, also Frankfurt, was die da gemacht haben, also die waren teilweise in der Defensive zu siebt auf einer Linie und trotzdem völlig weit weg von den Gegenspielern. Und da habe ich mich echt gerade sowas, also wie kriegt man das überhaupt hin? So rein räumlich gesehen auch. das war irgendwie dann ein bisschen dämlich halt, dass Augsburg da nicht irgendwie besser was draus macht. Also sie hatten da ihre Möglichkeiten und Claude Maurice muss man absolut hervorheben, was der da abgeliefert hat. Das war schon teilweise echt, echt ziemlich stark. Aber ansonsten, ja, in der zweiten Hälfte dann, wie du schon gesagt hast, ne, Frankfurt auf jeden Fall vor allen Dingen mit Knauf, also Baujahr und Knauf haben beide frischen Wind gegeben, aber vor allen Dingen Knauf, der da so viel Schwung mit reingebracht hat, der irgendwie auch, irgendwie haben sie dann das auch geschafft, Ekitike viel besser mit einzubinden, der dann auch ein paar Situationen tatsächlich im Strafraum auch hatte. Und insgesamt hat Frankfurt einfach viel, viel aufmerksamer gewirkt und viel mehr wirklich auch die Möglichkeiten antizipiert und auch angenommen und irgendwie Ballgewinne dann noch ja provoziert und rausgespielt. Ja, aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass halt keine Tore gefallen sind, irgendwie echt ein bisschen frustrierendes Spiel. Und dadurch, dass es halt auch so relativ wenige wirklich zwingende Möglichkeiten gegeben hat, selbst in der zweiten Halbzeit, als dann Frankfurt deutlich besser gespielt hat, waren es jetzt nicht so ja, wahnsinnig viele. Es hat auch hier wieder eine krasse Grätsche gegeben, beziehungsweise, nee, warte mal. Nee, da habe ich
mich gerade geguckt. Doch, aber Cesiger.
Stimmt, Cesiger. Ja, stimmt, genau. Ja,
ich war gerade Cesiger, absolute Maschine, der Mann. Also
Respekt. Aber wirklich, ey. Wirklich. Das war auch sehr, sehr krass. Also, ja, nee, insgesamt. Was ich auch noch schön fand, war, dass der DAZN-Kommentator, ich weiß gerade leider gar nicht mehr, wer das war, bei den drei Spielen auch heute schon wieder, sage ich jetzt drei Spiele am Tag zu der, die irgendwie alle Spiele an einem Tag geguckt hat. So. Aber der dann irgendwie meinte, Theat, als der ausgewechselt worden ist, bei Theat hat auch nicht alles geklappt, wo ich mir dann gedacht habe, nee, so ziemlich wenig sogar funktioniert bei dem. Also da war wirklich, also wieder hinterlaufen worden ist, wieder irgendwie, ja, auch nicht wirklich was angeschoben hat und so. Das war nicht so wahnsinnig gut, sagen wir es mal so.
Zweikämpfe auch nicht. Man muss am Ende auch sagen, gut für Kevin Trapp, der ja für Kao Santos dann wieder ins Tor zurückgekehrt ist. Man muss ja sagen, glücklicherweise pünktlich wieder fit geworden. Weil Kao Santos hat ja einen Kreuzbandriss zugezogen. Leider extrem bitter, muss man einfach sagen, weil, also wurde hier, glaube ich, auch schon oft genug gesagt, aber brutales Talent auch einfach zwischen den Pfosten. Das ist einfach, also Kreuzbandriss ist immer übel. Und dann hast du natürlich auch noch Götze verletzt. Und ich finde, das hast du halt in der ersten Halbzeit noch ein bisschen mehr gesehen. Also, dass einfach dieser Kreativposten Götze ja komplett gefehlt hat. Also einfach dieses Bindeglied im Zentrum etc., das existierte halt nicht. Und das hattest du dann halt für Knauf. Also der ne, auch gleichzeitig Ruhe, aber eben auch diesen Offensivdrang reinbringt. Weil also sowohl Chaibi als auch Batshuayi waren ja auch also
gar nicht.
Zwischenzeitlich, ehrlich gesagt, ich habe bei der Auswechslung nochmal gerallt, dass Batshuayi über 45 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Ja, und für, also auch bei Augsburg mit Mergin Begrischer, der dann für Ossondé kam, der auch mit so der auffälligste Augsburger war. Ja, Berischer dann ja fast mit dem Pfostentreffer und dann verpasst Jensen. Also es war auch irgendwann war auch klar, es sollte auch einfach 0-0 ausgehen, glaube ich. Also der allerdings auch sehr glücklich sein könnte, dass er nicht vom Platz fliegt, ehrlich gesagt.
Ja, oh weil, mein also, Gott.
So ein absolut dummer Schubser gegen Knauf in der 83. Minute, wo ich sagen kann, also kann er sehr, sehr froh sein.
Hat er ihn nicht sogar so richtig am Kragen gegriffen
und
nochmal zu sich rangezogen? Dann,
also ehrlich gesagt hätte ich da durchaus verstehen können, wenn Florian Bartstümer da nochmal sich das angeguckt hätte. Aber gut, also ehrlich gesagt, wie du schon auch meintest, Nina, ne, am Ende, ehrlich gesagt, gerade wegen dieser, ja, man muss das eigentlich wirklich so sagen, ich habe es auch von Frankfurt-Fans tatsächlich auf Blue Sky so gelesen, es war halt einfach fast eine Nichtleistung von der SGE. Und sie konnten halt froh sein, dass Augsburg da dann vielleicht auch eine Wolf ihm immer aus der Distanz und gesagt eben auch Sondea, aber sonst halt auch einfach, also nicht so den letzten Drücker gibt. Das war dann deren Vorteil. Aber ja, allgemein komisches Spiel, was sicherlich okay ist für Augsburg, aber für Frankfurt jetzt nach diesem Ausscheiden auch irgendwie komische Wochen. Also klar, sie hatten diesen Sieg gegen Heidenheim, aber sonst ja auch irgendwie immer ein paar so Wackler drin zuletzt. Aber per se, ja. Also bin da auch gespannt, weil die spielen nämlich jetzt auch gegen diese ganzen Teams da oben drin jetzt noch. Ne? Also du hast jetzt Rava zu Hause, dann hast du Mainz auswärts. Gut, dann St. Pauli zu Hause fällt wieder so ein bisschen aus diesem Top-Team-Schema, aber wird ja sicherlich auch interessantes Spiel. Und dann auch jetzt bei Freiburg, während du mit Augsburg, die spielen jetzt auswärts bei Leverkusen zu Hause gegen Kiel. Aha! Und dann auswärts bei Stuttgart und zu Hause bei Union. Also in Augsburg eben Platz 10, 43 Punkte. Eintracht Frankfurt Platz 3, 52 Punkte. Aber eben auch immer noch 12. Also auch da Leverkusen zu überholen wird eher unwahrscheinlich, weil da liegen einfach 12 Punkte dazwischen. Also das denke ich mal, können wir als abgeschrieben bezeichnen, aber genau, sie wollen natürlich eben den Platz da auch wahren und dafür sind eben diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten wichtig. Ich hoffe, uns nimmt das jetzt niemand übel, dass gerade auch dieses Spiel jetzt ein bisschen kürzer ausgefallen ist, aber man muss einfach sagen,
ja, es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel her.
Gibt auch keine Gründe, also gibt wenig bis gar keine Gründe, um da jetzt noch tiefer reinzugehen.
Genau.
Sorry, ja. Augsburg, sorry, Frankfurt. Das Einzige, was ich beitragen konnte, habe ich schon in unserem Tageschat beigetragen, also in unserem Spieltagschat. Der Hörfunkkollege hat irgendwann angefangen, über den beißenden Geruch, irgendwas würde brennen, zu sprechen und hat das dann als etwas Brennenden aus dem Catering-Bereich identifiziert. So tief drin war der auch in diesem Spiel, nur um das nochmal kurz einzuordnen.
Aber ich glaube, dass wir anders überreden würden, wäre da ein oder zwei Tore gefallen. Weil ich glaube, ja, dass klar. Es sich dieses Hin und Her und so mehr hergibt. Aber ja.
Aber dann wäre es auch in unserer Rangliste weiter oben gewesen und nicht das letzte Spiel, was wir sprechen.
Das stimmt. Das stimmt.
So, ihr habt euren Platz selber ausgesucht in diesem. Oh. Genau. Seid immer noch selber für eure Taten verantwortlich. Oder um Uli Hoeneß zu erzählen. Ja, genau, danke schön. gut, kommen wir zu den wichtigsten, allerwichtigsten Dinge zum Ende dieser Folge. Unsere Spieltags-Awards. So, wir fangen einfach mal an mit dir, Nele.
Oh.
Was ist dein MVP des Spieltags?
Oh, okay, das ist ja echt auch ein bisschen schwierig, weil ich ja die Sonntagsspieler nicht gesehen habe. Aber, hear me out. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ciro Guirassy.
Dortmunder?
Ja, danke schön. Ja, aber also guck mal.
Raus.
Ich war erst bei irgendeinem Werder-Spieler, weil süß, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, kannst nicht machen. So, er erzielt beim 3:2 ein wirklich wichtiges Tor, was maßgeblich wichtig auch für den Spielverlauf ist. So ein bisschen Herr Wendepunkt kann man schon sagen. Der war ständig involviert von dem, was ihr auch erzählt habt. Sehr gut beweglich. Psychologischer Faktor, glaube ich, auch. Konnte da nochmal ganz guten Schwung mit reinbringen. Hat Verantwortung übernommen. So, reicht jetzt auch. Genug über Dortmund gesprochen.
Dann, Nina, mach du doch gerne weiter.
Ja, ich finde, witzigerweise bei mir ziemlich ähnlich, Werder oder Dortmund. Und Claude Maurice ist auch noch mit in der Verlosung mit drin, weil der von Anfang an für Aufmerksamkeit gesorgt hat, finde ich, wichtig in Ballgewinn und Verteilung gewesen ist. Aber beim 0:0 von einem MVP zu sprechen, finde ich so ein bisschen, ich hatte tatsächlich, auch wenn man das literally nimmt, das MVP Weiser mit dabei, weil er für Werders vierten Sieg in Folge gesorgt hat. Ich hatte auch Marco Friedl mit in der Verlosung, weil der so souverän aufgetreten ist, gerade erst seinen Vertrag verlängert hat, diese Monster-Grätsche ausgepackt hat und damit eben Werders Sieg auch festgehalten hat. Aber ich würde nicht mit Guirassy gehen, sondern mit einem anderen Dortmunder, mit Chukwu Emeka. Weil du sagtest gerade, dass Guirassy so wichtig gewesen ist für den Sieg. Ich finde Chukwu Emeka noch viel, viel mehr, weil der so einen Schwung mit reingebracht hat, bei jedem Tor, glaube ich, beteiligt gewesen ist. Ja, also an zwei Toren auf jeden Fall beteiligt. Ich weiß gerade beim dritten gar nicht mehr, ob er noch mit dabei war oder nicht. Aber ja, den fand ich wirklich
Ich wusste, dass du, nach dem, was du vorhin erzählt hast in dem Segment, hört euch das Dortmund-Segment von Nina bitte unbedingt nochmal an. Es ist wirklich, wirklich sehr gut. Wusste ich, dass du den Spieler sagst, deswegen konnte ich den jetzt nicht sagen.
Oh. Guck mal, wie wir hier Rücksicht nehmen. Aber auf mich hat natürlich jetzt niemand Rücksicht genommen.
Nee, warum auch? Du stehst in einem fucking DFB-Pokalfinale. Halt die Schnauze.
Okay.
Ich liebe es, wie wir den gleichen Weg gegangen sind, Nele.
Okay.
Aber
jetzt muss ich mir trotzdem ganz schnell wen überlegen.
Du warst auch bei Chukwu Emeka?
Ja, wäre ich auch gewesen. Aber ich nehme tatsächlich wen anders. Und zwar Lukas Höhler. Weil auch der nicht immer eine leichte Saison hat bei Freiburg. Generell gab es ja ab und zu mal so ein Stürmerproblem da. Und es war auch einfach, also es ist einfach schön. Guckt euch einfach nur die Torjubel an.
Das haben wir vergessen. Aber nein, das haben wir noch nicht vergessen.
Und einfach sehr schön, also so Hand in Hand und umarmt. Und es war einfach, war ein bisschen was für die Fußballseele. Ja. Daher ist es für mich Lukas Höhler. So. Dann kommen wir zum Unsung Hero und diesmal darf Nina anfangen. Wer ist denn dein Unsung Hero?
Ich bin ja immer Fan auch von Honorable Mentions, wie man gerade eben vielleicht gemerkt hat. Und Honorable Mention wäre auf jeden Fall Schiri Schröder bei Werders Spiel. Wie arschruhig der da agiert hat, während um ihn rum Chaos ist. Das fand ich irgendwie schon ein bisschen funny auch. Also nicht nur bei dieser Rudelbildung, sondern auch insgesamt hat der eine Ruhe ausgestrahlt. Fand ich sehr schön. Aber ich würde Unsung Hero Mansambi nennen, von Freiburg. Die hat eine unfassbar tolle Ballbehandlung. Tollen Blick für seine Mitspieler. Diese Ablage vor dem 1:0, mega schön. Auch super schöne Laufwege. Also, jo.
Schön. Dann darfst du, Nele.
Okay, hear me out.
Ja.
Nein.
Nein, ich mach's kurz und knackig. Ich rekapituliere das richtig und ich habe es im Heidenheim-Segment ein bisschen angedeutet. Niklas Dorsch. Ich habe es versucht, ein bisschen zu formulieren, wie ich es nicht konnte, aber der war für mich der Heidenheimer, der irgendwie ein bisschen versucht hat, gegen die Überbayern ein bisschen im Spiel zu halten. Und dafür hat er das einfach, ich finde, der hat sehr, sehr, sehr gut gemacht für diese Aufgabe, die da eben als Mittelfeldregisseur bei Heidenheim so vorgegeben wurde. Deswegen,
Niklas. Der muss ja leider auch zur Halbzeit wahrscheinlich komplett platt einfach raus, der arme Mann.
Deswegen ja auch Unsung Hero, weil ja. 90, wenn er das 90, also ohne Scheiß, wenn er das 90 Minuten durchgezogen hätte, hätte er es vielleicht auch in meine MVP-Rutsche geschafft.
Ah, ja, hier, einfach das ist wie die 2 Plus, die dir LehrerInnen geben, damit, als Motivation für die 1
Minus. Als Motivation für die 1 Minus, genau.
Ich habe tatsächlich jemanden, den ich eben im Leipzig-Segment so ein bisschen vergessen habe, beziehungsweise der für mich tatsächlich so ein bisschen der auffälligste Leipziger neben den Klassikern, so Cesko und so waren. Und das ist Christoph Baumgartner. Der hat nämlich für den gesperrten Xavi gespielt. Und der hatte 3 sehr, sehr gute Chancen und konnte es ihm irgendwann ein bisschen anmerken, dass er immer frustrierter wurde. Aber für mich ist tatsächlich kurz und knapp Christoph Baumgartner. Gut, Moment des Spieltags. Nele.
Ah, fuck, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ah. Ich muss noch mal eben kurz nachgucken, ob es jetzt. Nee, okay. Also ich habe euch ein bisschen mit meinem roten Hering versucht, durch in die Irre zu führen. Also Moment des Spieltags, wer da nicht auf das 3:2 von bei Union Stuttgart von Querfeld sagt, der hat's. Also, sorry. Aber auch der, also es gab viele Momente, die irgendwie sehr schön waren an diesem Spieltag. Wir haben schon ich fange jetzt nicht an, alles aufzuzählen, aber was ich unbedingt noch erzählen wollte.
Das mache ich gleich.
Okay, dann sage ich es nicht. Dann.
Nee, mach mal.
Nee, dann wenn es nicht gesagt wird, füge ich es gleich nochmal ein. Aber finde ich, wir haben viel das immer mal wieder so fallen lassen, aber es war der Spieltag der Grätschen. So, ja. Sorry, aber.
Ey. Ja. Liebe
für Grätschen. Liebe für tolle Defensivgrätschen, großartig. Jede in allen Spielen, die es gab, toll, 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 toll.
Nina, was ist dein Moment des Spieltags?
Wie Nele schon sagte, da gibt es wirklich eine ganz, ganz, ganz große Menge. Ich habe mir 5 mögliche Sachen aufgeschrieben und muss jetzt einmal kurz überlegen.
5?
Welche davon? Ja, hallo! Also. Uff. Fand ich schon. Also auf jeden Fall, ich hatte tatsächlich auch mit dabei Romano Schmieds Duell gegen den fast 2 Köpfe größeren Sissoko. Das war so der erste Entwurf. Dann die Choreo bei Werder, wo ich sehr, sehr nice fand, dass der Kommentator sogar von Vater mit Sohn oder der Tochter gesprochen hat. Das ist ja auch nicht so wahnsinnig oft, dass das irgendwie mit reingenommen wird in die Überlegung. Dann Leo Querfelds 3:2, wobei ich das noch ausweiten würde auf die komplette erste Halbzeit Union gegen Stuttgart.
Das ist ein sehr großer Moment.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich damit gehen würde mit der ersten Halbzeit Union gegen Stuttgart. Wobei auch Strong Contender Freiburgs 1:0 gewesen ist. Weil also dieses ganze 1:0, wie das gefallen ist. Doan, Mansambi, Höhler in einer tollen Kombination. Dieser Jubel, ne, du hast es gerade angedeutet, Eva, wie dann Höhler und Grifo Hand in Hand irgendwie da lang rennen. Ich habe das extra abfotografiert, weil ich das so herrlich fand, wie die sich gefreut haben. Irgendwie dann so Hand in Hand da rumrennen und im Hintergrund auch noch so ein Kind einfach richtig laut so, ja! irgendwie gebrüllt hat. Das fand ich irgendwie so als Gesamtbild auch sehr, sehr schön.
Ich muss noch mal kurz einen Einschub machen. Nina hat das Halbfinale der Werder-Frauen gegen den HSV im Volksparkstadion einmal angedeutet. Da war ich auch um zu arbeiten und das Gefühl, in diesem Stadion zu sein, wo 57.000 Leute sehr friedlich zusammen Frauenfußball gucken, hatte ich auch vor diesem Spieltag schon, als es hieß, ah, wir nehmen einen Rasenfunk auf, Eva moderiert und Nina und Nele sind Gast. Und das wollte ich auch nochmal so ein bisschen so hier mit einstreuen. Das ist kein Moment des Spieltags, weil es war ein Vormoment des Spieltags, aber dieses ganze Wochenende mit euch so ein bisschen zu verbringen, jetzt 3 Stunden über Fußball zu sprechen und das A, das machen zu dürfen, B, das machen zu können. Danke, dass Max Urlaub bat.
Hast mir meinen Moment des Spieltags geklaut.
Nein, wirklich?
Echt jetzt?
Ich habe es erst, ich wollte es erst nicht sagen, aber dann habe ich das eben nochmal so.
Ja, ja. Nee, ist okay. Sorry. Ist okay.
Oh Mann, ist okay. Aber wie süß, ey. Ja, mein Herz.
Also ganz liebe Grüße an, an die M&Ms, Max und Moritz. Gali Grü, danke für eure Unterstützung. Ja, jetzt muss ich mir ganz schnell was anderes ausdenken.
Sorry, das war jetzt
echt nicht
nee, so, ist okay.
Ich hatte es mir erst vorgenommen, es nicht zu sagen, weil ich, also erst hatte ich es mir vorgenommen, es zu sagen, dann hatte ich es mir vorgenommen, es nicht zu sagen, weil ich heute hatte heute schon auch noch eine Frühschicht und da saß ich mal wieder als Frau in der Sportredaktion mit 4 Männern und es war okay, ich liebe meine Kollegen, die sind alle top, wirklich, die sind alle großartig, aber ich war den ganzen Tag so und heute Abend sitze ich da mit Nina und Eva und das wird einfach richtig schön und das auch nochmal teilen zu können, auch diese Freude war mir irgendwie dann doch nochmal ein Bedürfnis. So, Eva, jetzt habe ich lange genug erzählt, jetzt hast du einen Spieltagsmoment.
Ich muss tatsächlich noch kurz überlegen.
Dann überleg mal weiter, weil ich kann nämlich auch noch dazu beisteuern, um nicht ganz so unemotional zu
werden. Ihr erwartet sehr viel von mir, dass wenn ihr redet, ich gleichzeitig... Okay. Ich bin multitaskingfähig, aber nicht um, warte, kurz vor 1.
Oh mein Gott, ja.
Nee, ich glaube, ich nehme einfach das 1-1 von St. Pauli. Also einfach, weil nachdem der erste Ausgleich zurückgenommen wird, dass sie einfach dran geblieben sind und vier Minuten später dann das 1-1 gemacht haben. Und das fand ich einfach schön und das fand ich einfach, also das mögen wir doch am Fußball, dass es eben nicht alles statistisch erklärbar ist und hier ausrechenbar und eigentlich müssten die das und das so und so gewinnen. Von daher ist das tatsächlich ein Moment des Spieltags, das 1-1 von St. Pauli. Das ist, Nina, möchtest du jetzt erst noch was sagen oder ist das jetzt? Ich habe ein bisschen Angst.
Ich wollte nur beisteuern, auch um die Emotionalität ein bisschen und die Liebe zu streuen. Als ich nämlich mitbekommen habe, dass erstens Nele, du zu Gast sein wirst, habe ich irgendwie in Caps Lock auch ganz groß geschrieben, Nele, ja. Und als dann klar war, dass Eva, du moderierst und Moritz mir das eben geschrieben hatte und Max auch, habe ich einfach nur geschrieben, OMG, das ist ja Dream Team. Und so fühlt sich das auch an und so hat sich irgendwie auch das ganze Wochenende angefühlt. Ihr habt das ja auch schon irgendwie angesprochen, diese Spieltagsgruppe. Herrlich, großartig, ich lieb's.
Ja, wie gesagt, liebe Grüße an M&M, die, glaube ich, heute irgendwann auf ihr Handy geguckt haben und 237 unbeantwortete Nachrichten von uns hatten. Deshalb ist es einfach,
you get what you ordered.
So, wirklich. Gut, zum Ende dieser Folge muss ich aber ganz kurz noch ernst werden. Es tut mir schrecklich leid, aber ich habe eine aus aktuellen Gründen sehr, sehr wichtige Podcast-Empfehlung. Und zwar NDA, die Akte über Kascha Lehnert. Ich möchte es gar nicht reproduzieren, aber es ist vorgestern wieder ein Bild durchs Internet gegeistert, unter anderem von Jerome Boateng. Und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass die Geschichte von Kascha Lehnert erzählt wird. Und ich finde, das ist ein Podcast, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Und deshalb möchte ich das allen, die es noch nicht gehört haben, natürlich mit einer massiven Triggerwarnung, aber gerne ans Herz legen, weil das, also ich weiß auch, dass zum Beispiel, liebe Grüße an Petra unter anderem auch, aber gerade auch mit dem Tribünengespräch, das hatte ich eben vergessen, das ist ein Tribünengespräch über Lena Kassels und Katrin Lengerts neue Bücher erschienen und das ist tatsächlich, ja, einfach noch sehr herausfordernd zum Teil ist, in dieser Branche auch zu arbeiten und in dem Zug auch noch eine Empfehlung für die neue Folge Becker und Pfeiffer, die unter anderem auch im großen Maße nochmal das Problem struktureller Sexismus auch eben in der Medienlandschaft sprechen, im Falle auch wegen der sexistischen Äußerung gegenüber Fabienne Michel, da vor allem der Part, wo Mara ja sehr schön darüber berichtet, was da denn auch an die Medien durchaus für eine Aufgabe gestellt werden kann, sich zu informieren. So, das war der sehr ernste und mir aber persönlich sehr wichtige Teil noch zum Ende dieser Folge.
Und wenn NDA gerade empfohlen worden ist, Row Zero auch noch direkt mit als große Empfehlung vom Spiegel, glaube ich, ist das ein Podcast. NDR, oh, sorry.
Ja. Genau, das einfach nur von uns noch als Ostergruß raus. Please educate yourself an der Stelle. Ich muss da am Ende einfach wirklich nochmal diesen mahnenden Finger heben. Und dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bei dieser Runde bedanken. Als erstes bei Nina Potzel. Hört auf jeden Fall auch in ihren Frauenfußball-Podcast rein.
Ganz genau. Ist viel einfacher zu finden mittlerweile als früher.
Ja, das stimmt. Hört da auf jeden Fall auch rein. Einfach immer sehr, sehr gute Besprechung zur Bundesliga der Frauen und generell of all things Bundesliga der Frauen. Liebe Nina, danke, dass du dabei warst.
Dankeschön an Max und Moritz eben fürs Einladen und fürs Urlaub haben, dass wir das in dieser wunderschönen Runde machen konnten. Und danke dir, Eva, fürs tolle Moderieren und dir wirklich Riesenrespekt, dass du dir alle Spiele einfach heute reingezogen hast. Mein Gehirn could not.
Ja, mein Gehirn could not also time. Wir merken das jetzt. Und dann darf ich, bevor ich jetzt komplett verliere, wie man spricht, möchte ich mich natürlich auch ganz, 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 ganz herzlich bei Nele Hübber bedanken. Nele, schön, dass du auch mal wieder im Rasenfunk dabei warst und mit uns über die Bundesliga der Männer gesprochen hast. Danke.
Always a pleasure. Nein, vielen Dank. Es war sehr schön. Ich hoffe, es hat sich auch gut für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, angehört. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden diesen Sonntagabend, Montagmorgen zu verbringen.
Und dann sage ich von meiner Seite viel Spaß mit dieser Folge. Habt vielleicht noch einen schönen Rest Ostermontag, wenn ihr diese Folge hört. Sonst einfach eine schöne Woche. Viel Spaß mit euren Vereinen am kommenden Wochenende. Und alle für Arminia die Daumen drücken. Also außer für Stuttgart-Fans, aber alle Arminia die Daumen drücken. Die Probe haue ich am Ende noch aus. Ihr kennt und liebt mich.
Großartig.
Tschüss. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.